Aufmerksamkeit.
No, es Bücher und Schnitzelbracker. Wem hermann da grad? Johann Strauss Sohn oder doch den ihrem Papa? Kennt man schon wissen? Müsst man vielleicht sogar. Also? Gepflegte Halbbildung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich. Und für noch gepflegteres Name-Dropping?
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hier ist Joachim Lambi.
Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens der Jüngere.
Herrschaften, die Big Show 731, Sportradio 360, unser heutiges Programm. Los geht's mit Felix Haselsteiner und mit Martin Konrad, Felix von der Süddeutschen Zeitung, Martin von Sky Sport Austria. Und ja, wir sprechen über Fußball, wir sprechen relativ viel über Österreich und eben auch über Italien, weil Martin die Italiener liebt und Felix auch und er lebt sogar dort, was es natürlich einfacher macht. Danach gehen wir direkt zum Motorsport, Eddie Wilke und Stefan der Voice Heinrich über 2 und 4 Räder, gefolgt von der Formel 1 dann mit Stefan Ehlen. So, Tadej Pogacar. Heute nicht in The Remains of the Week, sondern heute mal wirklich Thema im Radsport mit Christoph Leuchtenberg. Gefolgt von Teil 6 dann. Du, Felix Austria, Gernot Bacher von der Kronenzeitung und Lukas Zara vom Standard. Die beiden, ich freue mich schon drauf, wenn ich jetzt kommende Woche in Wien dann auch sehen. Wir sprechen über österreichische Fußballer und Trainer vor allen Dingen, über ein kleines bisschen Skisport und dann ein kleines Vorgespräch auch auf das Turnier in Wien. Renners NFL Rundown ist Teil 7, danach Baseball mit Axel Goldmann und mit Tom Heberlein. Heiko Ulder ist auf dem Weg zu einem NBA Preseason Game. Wir sprechen aber über die NHL und apropos Eishockey, da gibt es einen ganz großen Teil, wo ich mich sehr freue, dass wir endlich mal über die DEL sprechen können, nämlich mit Ruben Stark von der Münchner Abendzeitung und mit Jan Lüdecke von der Zone oder Magenta oder Dein. Dieselben Fragen kann man natürlich auch beim großen Franz Büchner stellen. Aber die drei jedenfalls zum Eishockey, The Reigns of the League Teil 11 und Tennis hinten raus mit Marcel Meinert und mit Paul Häuser. Wir freuen uns, ich freue mich. Auf geht's. Es ist die Big Show 731 und wir beginnen auch in dieser kleinen, feinen Familienshow mit Fußball und heute mit einem sehr österreichischen Einschlag, aber keine Angst, wir kommen auch noch zu den Italienern, möglicherweise sogar zu den deutschen Rumpelfüßlern. Aber wir fangen an mit Martin Konrad von Sky Sport Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Und mit Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Felix.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Martin, mich haben diese beiden Spiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft, wer es nicht gesehen hat, und es ist eigentlich unmöglich, dass es jemand nicht gesehen hat, aber nur zur Wiederholung, 10:0 gegen San Marino, 0:1 mit einem sehr späten Gegentor in Rumänien, ein bisschen ratlos und ich möchte sagen, fast wurschtig hinterlassen. Wie ist es dir ergangen? Wie geht's?
Aber zuerst musst du uns erklären, warum hat es dich wurschtig hinterlassen?
Ja, weil ich dieser Auftritt, also erstens mal ist es mir unfassbar auf die Nerven gegangen, wie, jetzt nicht von allen, aber von vielen Medien in Österreich, die Medien, dieses 10:0 so hochgehängt wurde gegen San Marino, und da muss ich Toni Polster leider recht geben, das ist keine gute Mannschaft,
Toni hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Und dann dieses ganze Brimborium um Arnautovic ist mir auf die Nerven gegangen, wie viele Spiele der gebraucht hat für seine jetzt halt Rekordtore. Und dann sieht man ja, wie viel Arnautovic wert ist bei all seiner Klasse, aber er spielt dann halt auch nicht in Rumänien. Und der Auftritt in Rumänien mit einer einzigen Torchance, da sage ich, okay, wenn wir nicht zur WM fahren wollen, dann fahren wir halt nicht hin. Und das ist mir fast wurscht. Deshalb meine ich wurscht.
Ja, das ist eigentlich...
Können wir abbrechen hier, oder?
Können wir sagen, lass uns so stehen. Nein, wir brauchen nicht. Da bin ich ja ganz bei dir. Die veröffentlichte Meinung nach einem Spiel gegen einen bestenfalls Viertligisten, wenn nicht sogar Fünftligisten, das ist natürlich, lässt einen mit Schaudern zurück. Dieses Hochjubeln, wenn es ein Testspiel gewesen wäre gegen den regionalen Vertreter, dort wo die Mannschaft sich kaserniert und trifft, dann hätte man das auch zur Kenntnis genommen. Aber ich muss auch sagen, das ist wirklich die veröffentlichte Meinung gewesen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Mannschaft, Teamchef das anders einordnen. Zum einen und zum anderen muss ich sagen, zum Spiel, wo es dann wirklich um Fußball und unter Anführungszeichen gegangen ist, gegen Rumänien auswärts, könnte man jetzt recht trocken festhalten, die bisherigen Spiele, die die österreichische Nationalmannschaft gewonnen hat, gegen Rumänien, gegen Zypern und gegen Bosnien, war jeweils plus eins, also mit einem Torunterschied, und jetzt gab es eben minus eins. Mit anderen Worten, es ist alles sehr ausgeglichen, Nuancen entscheiden, und in Fall der österreichischen Nationalmannschaft gab es eben zum Glück öfter das Positive, nämlich drei Siege plus eben die beiden gegen San Marino, und deswegen hat die Mannschaft das auch selbst in der Hand, sich für die WM zu qualifizieren. Darf dankbar sein, dass es in einer Gruppe sich qualifizieren kann, die durchaus machbar ist, denn Österreich ist ja gerade noch als 12. Team in den Top 1 gerutscht. Und nicht einmal alle aus dem Top 1 haben so ein Glück gehabt. Stichwort Italien. Aus Top 2 kam Norwegen. Die Tabelle zeigt, wie kompliziert das für die Italiener ist. Und zu guter Letzt, ja, die Nationalmannschaft spielt eigentlich seit der Europameisterschaft nicht anders. Ja. Es gab ja gegen Norwegen und Slowenien in der Nations League große Probleme. Gegen Slowenien im entscheidenden Spiel auch nur ein X. Oder überhaupt gegen beide Slowenien-Spiele unentschieden. Und gegen Serbien im März im Playoff um den Aufstieg in die Nations League Division A eine Niederlage im Co-Duell. Mit anderen Worten, ich würde mal sagen, es ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag vieles imstande ist zu leisten, und an einem weniger guten geht es ihm so aus, wie es ausgeht. Also es hat sich eigentlich nichts geändert, bis auf San Marino, aber wie gesagt, hat einen anderen Charakter.
Felix, mein Eindruck ist, die österreichische Nationalmannschaft, wir haben das hier vielleicht mit dir, mit Martin, mit Österreich-Freunden schon angesprochen. Ich hatte den Eindruck, das ist das letzte Hurra, und alle schleppen sich jetzt da möglicherweise dann doch noch in die USA, Kanada und Mexiko. Es ist mit Ausnahme von Conny Leimer nicht wahnsinnig viel Dynamik drin. Verzweifelt bin ich noch nicht, Felix. Was siehst du, wenn du die österreichische Fußballnationalmannschaft siehst?
Ja, wenn ich jetzt ein bisschen weiterblicke, ich finde, man kann an den letzten 5 Minuten Podcast, kann man jetzt ganz gut eigentlich unser Land erklären, ne? Es ist, wir sind halt ein bisschen ein Land der Extreme. Also wir neigen zu völliger Übertreibung bei einem 10:0 gegen San Marino, was ich auch sehr, sehr toll fand. Ich war im Happelstadion, hat mir dann auch gedacht, sag mal, was freut sich alles? Es ist zwar schön, aber es ist doch nur San Marino, ne? Also auch die Zuschauer und alle waren ja so völlig begeistert und waren quasi schon für die WM qualifiziert innerlich. Und dann folgt aber wieder diese arge Tristesse, wo ich jetzt vielleicht auch nicht mitgehen würde. Also ich gebe inhaltlich wirklich Martin und euch beiden eigentlich in allen Punkten recht. Das ist kein Gloriosum, was aber für mich auch fußballerisch erklärbar ist und nicht nur über die ganz großen Themen. Ich fand zum Beispiel die rumänische Aussage total spannend, dass die Österreicher halt eine Mannschaft sind, die sehr gut spielen kann, aber die eben auch eine gewisse Ausrechenbarkeit inzwischen mitbringt. Und das ist für mich der Kern des Problems gegen Mannschaften wie Rumänien, Serbien, Bosnien. Diese Qualität an Teams, die relativ gut organisiert steht, weiß eben genau, mit welchen Mitteln sie die Österreich bekämpfen kann inzwischen. Und daher sind diese Spiele extrem eng. Das muss nicht Schlechtes sein, dass diese Spiele eng sind. Wir hatten auch Phasen in der Nationalmannschaft, wo diese Spiele erschreckend wenig eng waren, beziehungsweise wo sie konstant verloren gegangen sind. Und daher würde ich auch sagen, ist es trotzdem immer noch ein Erfolg. dieses Rumänien-Spiel war für mich insofern tragisch, ist, dass es zum ersten Mal so war, dass ich das Gefühl hatte, dass Rangnick seine grundsätzliche Botschaft nicht rübergebracht hat, nämlich mit sehr viel Ernsthaftigkeit diese Kritik zu bestreiten. Und da fand ich fand sie zu lässig. Es gab Szenen, wo wirklich im Mittelfeld irgendwelche komischen, lieblichen, fußballerischen Aktionen gespielt wurden. Das war überhaupt nicht der Fußball, den ich eigentlich von Österreich an gekannt habe, gerade in diesen ernsthaften Spielen. Und daher würde ich das fußballerische Problem mal vorne stellen. Ob wir über das Größere auch noch reden können, dass natürlich deine Generation wegstirbt und wegstirbt, ein bisschen hart formuliert, aber seine Karriere bald beenden wird. Ja, das wird eine harte Zeit, insofern, als dass man halt merken wird, wie gut und wie wichtig diese Erfahrung für die Mannschaft war. Aber ich glaube, das ist leider eine Phase, durch die jede Nationalmannschaft irgendwann durch muss und aus der man sich halt wieder rauskämpfen muss. Und wie gesagt, ich sehe die Probleme sehr stark in der Aktualität und darin, dass wir ein Land sind, was sich gerne extremen Gefühlen gibt, nach oben und nach unten.
Martin, was Felix auch anspricht, und Ralf Rangnick hat das dann ja auch gesagt, vor diesem Gegentor in Rumänien hat Österreich eine dreiminütige Ballbesitzphase und ist dann vorne super lässig. Und dann muss ich leider sagen, so sehr ich Alexander Prass gefeiert habe, als er mit Sturm Meister geworden ist, wie in Gottes Namen kann diese linke Abwehrseite so offen und frei sein? Aber das ist dann auch, was ist das, Martin? Ist das fahrlässig? Ist es fehlende Klasse? Ist es dann auch Pech? Weil man muss ja sagen, in unserer Tabellenkonstellation haben wir ja auch Glück gehabt, dass Bosnien in Zypern ganz, ganz spät den Ausgleich bekommen hat. Also es läuft eh viel für Österreich. Aber um auf das Spielerische zurückzukommen, hast du auch diese Schlampigkeit, Nicht-Ernsthaftigkeit gesehen, die Felix auch anspricht.
Wobei jetzt seit dem Gegentor finde ich, das war ein Kollektiv, da waren mehrere beteiligt, du hast das angesprochen, Leimer, da war noch der Ballbesitz, da könnte man auch sagen, man könnte versuchen, wie es so schön heißt, das alles runterzuspielen, bis er abpfeift in der allerletzten, zumindest angezeigten Nachspielzeit, Minute oder Sekunden. Und das war beginnend damit, dann hast du den Prass angesprochen, das ist richtig, aber es gab ja dann trotzdem noch einmal den Ball raus, der auch nicht gut weggeschlagen wurde. Und dann gab es die Flanke, wo zum Beispiel ehemaliger Teamspieler Martin Stranzl auch jetzt in den letzten Tagen gesagt hat, auf Sky auch gemeint hat, gab es eine Diskussion über generell über die Ausbildung und so weiter, und er sagt, was er vermisst, ist diese Defensive, dass man da nicht am Mann steht und es wird immer wieder nur in der Offensive versucht zu pressen und das wird trainiert und wie kann ich in der Box, wie es so schön heißt, dem Gegner den Ball abjagen, wie kann ich zweite Bälle gewinnen, aber wenn ich einmal das klassische Verteidigen, das wird seines Erachtens viel zu wenig behandelt, und das in dieser Fall war für ihn ein typischer, dieses Gegentor, wo man ihm dann praktisch ein Verteidiger gegen zwei rumänische Offensivspieler im Strafraum steht und der dann auch einköpfen konnte. Also das jetzt nur zum Tor, da gibt es natürlich viele Aspekte, die kannst du genauso, wie du es jetzt gesagt hast, thematisieren und solltest du auch. Insgesamt könnte man auch sagen, wenn Ralf Rangnick angesprochen worden ist, auch seine Wechsel waren natürlich unglücklich, ne? Er bringt Krilic und Prass. Ich würde mal sagen, das Spiel ist nicht besser geworden, der österreichischen Nationalmannschaft. Da überrascht natürlich auch er immer wieder, dass Spieler auch in die Mannschaft kommen, die weder Stammspieler sind, noch vielleicht auch genau das eigentlich ausdrücken, was er gerne hätte. Also es gibt schon Themen, würde ich sagen, die durchaus kritisch sind, und vor allem, das sind ja Gegner, bin ja ganz bei euch, das sind ja Gegner, die vielleicht nicht Holland oder England, wo man vielleicht dann mit dem Pressing wiederum andere Momente hat, aber das sind Gegner, die erwarten einen ja auch im Normalfall bei einer Weltmeisterschaft. Und da muss man dann eigentlich schon auch sich Gedanken machen, was ist dann überhaupt dort möglich, ja, wenn man solche Probleme hat. Gegen solche Mannschaften, dann wird es immer eine ganz enge Kiste, und dann kann man jetzt schon sagen, das ist dann schon sehr schwierig, dort dann auch dementsprechend erfolgreich zu sein, würde ich mal sagen, weil eben dann auch diese Spiele, die letzten 10, würde ich mal sagen, seit der letzten Europameisterschaft gezeigt haben, dass das ja kein Einzelfall ist.
Ich habe das Gefühl, ganz kurz, ich wollte nur sagen, generell muss man einfach verstehen, bei den Österreichern ist es alles harte Arbeit. Also es fühlt sich alles nach sozusagen einem großen Aufwand an, den man betreiben muss, um erfolgreich zu sein. Und das haben die Burschen alle gezeigt, dass sie das können. Aber es gibt eben auch diese Momente, wo du echt die Grenzen spürst. Und das hat spielerische Natur, das hat einfach, ja, dieser Mannschaft fehlen einfach gewisse Elemente wie Geschwindigkeit, wie gesagt, ich mache es immer wieder gerne am Beispiel Marcel Sabitzer fest, der konstant bei Österreich einfach eine komplett andere Rolle spielen muss als im Verein. Und das kann er zwar ganz gut, aber es ist natürlich trotzdem, es wird ihm halt viel abverlangt. Und es wird jedem Einzelnen in diesem Team schon viel abverlangt dafür, dass er so seine Rolle finden muss. Und es kann gar nicht immer aufgehen aus meiner Sicht. Also da ist einfach eine gewisse Limitierung schon da. Aber klar, die letzten Spiele waren schon viele kleine Alarmzeichen dabei, aber wie gesagt, alles wurscht, wenn sie diese eine Partie gegen Bosnien jetzt noch gewinnen, meiner Meinung nach haben sie sehr verdient eine WM-Qualifikation geschafft und das kann man dann auch quotieren.
Das muss man unterstreichen. Genau, das geht's. Es geht um die Qualifikation und es gab ja Zeiten, wo man sich jederzeit gefreut hätte, wenn es überhaupt geschafft worden wäre. Jetzt hat man ja manchmal den Eindruck, das wird einfach mehr verlangt, weil natürlich auch die Latte von dieser Nationalmannschaft selbst höher gelegt worden ist. Und das noch vielleicht abschließend anzusprechen, die Konstellation ist ja eigentlich verwirrend, nicht? Es werden zwei Unentschieden reichen, also zwei Punkte. Gleichzeitig könnte es aber sein, dass drei Punkte zu wenig sind, ne? Also wenn jetzt eben Österreich gewinnt, das erste Spiel auf Zypern, und auch die Bosnier gewinnen gegen Rumänien, aber dann eben die Österreicher das sogenannte Entscheidungsspiel in Wien gegen Bosnien verlieren, ist man trotzdem hinter Bosnien. Also mit anderen Worten, das ist auch eine hochinteressante Konstellation und da wird es dann auch interessant zu sehen sein, wie die Mannschaft im November auch diese unter Anführungszeichen mögliche Belastung im psychischen Bereich auch handelt, beziehungsweise weiß man ja jetzt auch noch nicht, wer dann fit ist und nicht. Alaba ist schon mal gesperrt und Vene im ersten Spiel. Also es wird trotzdem ein spannender November, würde ich mal sagen.
Ich bin alt genug, um mich erinnern zu können, dass Österreich damals in La Valletta gegen Malta 1977, wer sich erinnern kann, 1-0 gewonnen hat, auf einem ganz, ganz schlechten Platz, wie mir der Stering Sepp erzählt hat, dann zu Hause. Dieses 9-0 gegen Malta, oder war das 9-0 davor, jedenfalls Hans Krankl, wo er jedes seiner 6 Tore gefeiert hat.
Das war in Salzburg.
Das war in Salzburg.
Das 1-0 war ja Sandplatz in Malta.
Ja, genau. Das war mühsam. Und genauso mühsam wird es übrigens auf Zypern werden, glaube ich, weil Zypern hat im Gegensatz zu Österreich, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Champions-League-Teilnehmer zum Beispiel. Aber ein Wort wollen wir, vielleicht Felix, du, weil du ihn ja... Ich weiß gar nicht, ob du ihn noch gesehen hast, so lange bist du auch noch nicht in Mailand, aber zum neuen österreichischen Rekordtorschützen Marko Arnautovic vielleicht verlieren. Er hat sehr, sehr viele Spiele gebraucht, um diesen Rekord aufzustellen. Wurscht, er hat ihn jetzt. Wo ist er wert, Felix?
Ich finde, er ist viel wert. Also ich finde, das mit den Spielen kann man insofern entkräften, als dass, wenn man sich die frühere Nationalmannschaftskarriere des Marko Arnautovic anschaut, dann hat er ja sehr viel über den linken Flügel gespielt. Also heute nimmt man in seiner Rolle wahr als zentraler Stürmer vom Tor, wobei er nicht mal das ehrlich gesagt ist. Der ist ja gar kein eiskalter Goalgetter. Also die Toni Polster-Variante von alles, was im Strafraum passiert, kann ich, alles, was außerhalb des Strafraums passiert, keine Ahnung, die spielt ja Marko Arnautovic nicht. Und deshalb würde ich ihm da schon den Credit geben, dass er auch mehr Spiele gebraucht hat. Das ist einfach in der heutigen Zeit so. Und von mir bekommt er immer viel Anerkennung dafür, dass er sich eben weiterentwickelt hat für mich als Mensch und als Fußballer. Und ich sehe da einen gereiften Charakter, auch wenn er in manchen Dingen manchmal wieder so lustige Rückfälle hat. Das ist, glaube ich, normal. Aber ich gebe ihm das trotzdem und ich finde es eine gute, beeindruckende Persönlichkeit des österreichischen Fußballs geworden, was nicht immer klar war, dass er das wird. Also das Land hat sich ja auch lange sehr, sehr schwer mit ihm getan. Ich erinnere mich noch an die wunderbare YouTube-Zusammenstellung, die es noch irgendwo gibt von Oliver Polzer, wie er sich im ORF über Arnautovic beschwert in den Spielen. Und das spricht ja für vieles. Und für mich ist er gleichzeitig auch als Mensch ein bisschen ein Beispiel dafür, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Und das sollte man nicht vergessen bei ihm, dass er aus speziellen Verhältnissen kommt, dass er aus Floridsdorf, der aufgewachsen ist. Und das ist schon eine gute Geschichte. Und ich glaube, die tut unserem kleinen Österreich manchmal ganz gut, wenn wir merken, wo unsere interessanten Charaktere dann doch herkommen.
Martin, magst du was anführen zu Arnautović?
Habe jetzt gerade aufmerksam zugehört und kann eigentlich nur dazu sagen, es ist eh beachtlich, wie er sich gemacht hat. Ich glaube, er ist ja auch teilweise selbst im Weg gestanden, vor allem in seinen ersten Karrierejahren, denn er hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt, auf dem Level wie David Alaba vielleicht auch als Fußballspieler erfolgreich zu sein, Stichwort Titel und so weiter. Aber Andreas Herzog, der mit ihm in U21 gearbeitet hat, und ich meine, das jetzt mittlerweile sehr oft schon wiederholt, aber mit dem arbeite ich auch zusammen und doch schon über 15 Jahre hinweg, und der hat mir immer gesagt, in den Tagen, wo er den das erste Mal gesehen hat oder gewusst, was hat er davor nicht gesehen, und er sagt auch weiterhin nicht auf diesem Niveau, in der Offensive, mit dem Ball, mit diesen Fähigkeiten, und dafür finde ich es ja dann eigentlich schade, dass das nicht international für ihn noch mehr Erfolge gegeben hat. Für Österreich ist es beispielhaft, dass einer so viele Tore schießt, wobei man aber natürlich, und da bin ich bei Polster und bei Krankl schon hinzusagen muss, es ist natürlich auch eine viel höhere Anzahl an Spielen gewesen. Und zu einer Zeit, wo etwa der Krankl gespielt hat, war es nicht einmal immer so klar, dass man überhaupt abgestellt wird vom Club für die Nationalmannschaft. Also insofern hat jede Zeit seine Spieler, seine Erfolge, und das passt dann schon so.
Gut, kurze Pause.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 731, weiter geht es mit Felix Haselsteiner und mit Martin Konrad. Und ja, der Felix ist in Italien. Und bevor wir zu den Italienern kommen, Felix, ich gebe dir das mal mit auf den Weg. Ich habe zu viel Fußball geschaut die letzten Tage. Ich sollte mit meinem Leben was Besseres anfangen. Also ich bin beim FC Bayern Basketball gesessen, war auf der einen Seite konzentriert auf das, was sich unten am Spielfeld getan hat am Dienstagabend, habe aber auf meinem Laptop die Spanier laufen lassen. Und das ist der kleine Einwand, den ich habe, weil du vorhin gesagt hast, jede Nationalmannschaft geht, da machen wir durch Täler, da müssen wir durch und dann kommt die nächste Generation. Ich finde bei den Spaniern die letzten 20 Jahre, da kommen Leute rein, von denen, jetzt bin ich jetzt wirklich kein großer Fußballexperte, aber oberflächlich schaue ich schon zu. Da kommen Leute rein, von denen ich noch nie was gehört habe. Die wissen genau, was zu tun ist. Die haben eine Ballsicherheit. Jetzt kann man sagen, Georgien, Bulgarien, keine tollen Mannschaften. Aber wie Spanien spielt, das ist für mich, das ist eine Ausnahme und eine Freude. Das merke ich hier an. Aber wie spielt Italien im Moment?
Das ist jetzt eine schöne Überleitung gewesen mit der
Insta. Ja, ich weiß, knallhart. Ich wollte heute meine Spanier unterbringen. Ich wollte es einfach. Und das muss jetzt, entschuldige, bitte. Aber und Italien hat halt, wie Martin schon gesagt hat, die Gruppe mit Norwegen erwischt.
Wo bin ich hier danach? Das Land, das ist ja Wahnsinn. Ist vollkommen wahr, was du sagst. Dass es Nationen gibt, die sich da leichter tun. Bei Spanien würde ich ganz kurz einschränken noch sagen, dass wir die WM 2014 nicht vergessen sollten, wo sich eine Nationalmannschaft auch mal sehr hübsch verabschiedet hat aus ihrer glorreichen Zeit. Und dann zu den Italienern, die sich, ich überlege gerade, wann sie sich eigentlich aus ihrer glorreichen Zeit verabschiedet haben. Ich glaube,
das sind doch Europameister gewesen, Felix. Vor 3 Jahren waren die doch Europameister.
Ja, 2012 waren sie auch noch im Finale, ne, in der Euro. Und dann würde ich sagen, danach haben sie sich verabschiedet.
Aber ich finde auch, das Spannende ist, dass man die Italiener eigentlich als genauen Kontrapunkt zu den Spaniern sehen kann. Insofern, dass das sozusagen über viele, viele Jahre viel nicht funktioniert hat. Und immer wieder es dazwischen sozusagen Höhepunkte gab, wo man die Europameisterschaften waren ja nicht schlecht, auch damals das knapp verlorene Spiel da gegen Deutschland im Elfmeterschießen, das sind ja alles spezielle Geschichten gewesen, aber es gab eben diese wenigen Höhepunkte und sonst ist strukturell, glaube ich, sehr viel schiefgelaufen. Das merkt man im italienischen Fußball halt an, auch in den Spielertypen, die er irgendwie hervorgebracht hat und in dem, was halt fehlt. Gleichzeitig fühlt sich aktuell zumindest ein bisschen nach einem Revival an, weil ich glaube, diese Mannschaft unter Gennaro Gattuso, der jetzt sicher kein profilierter Taktiker und großer Analytiker ist, aber ist halt jemand, der die Mannschaft einfach mal spielen lässt wieder und ihr gewisse Freiheiten gibt, was glaube ich oft die einzige Möglichkeit ist, um eine Spielfreude zu beleben. Und das sieht man den Italienern auf jeden Fall an. Auch bei den Spielen jetzt gegen Israel, da war ganz viel, ganz falsch, auch in der Defensive wieder viel zu anfällig und systematisch nicht hervorragend. Aber sie schießen Tore, sie trauen sich das zu, sie glauben an sich und das fühlt sich für mich aktuell deshalb eher positiv an oder in eine positive Richtung gehend. Aber gleichzeitig sind sie halt jetzt gefangen in dieser sehr, sehr schwierigen Gruppe, die wir ja schon angesprochen haben, und mit den starken Norwegern und dem Fakt, dass sie ein Playoff spielen werden müssen. Und Playoffs sind einfach im Fußball die schwierigste Kategorie Spiele, vor allem für eine Nation, die dann das Risiko eingeht, zum dritten Mal hintereinander nicht zu einer Weltmeisterschaft zu fahren, wie Italien.
Darf man Spanien mit Italien insofern vergleichen, Martin, vielleicht, dass es nicht diesen einen herausragenden Spieler gibt. Bei den Spaniern hat Lamine Yamal nicht gespielt. Ist ein junger Kerl, es sind sehr, sehr viele gute Spieler und dass bei Italien vielleicht der Tormann der prominenteste Spieler ist, aber dass bei Italien eben, naja, Spielfreude ist wieder da, aber vielleicht ist jetzt das System unter Anführungszeichen eben nicht so ausgereift, nicht so gelernt wie bei den Spaniern.
Ich finde der Vergleich mit Spanien, der hängt, und zwar mit den meisten Nationen. Ja, am ersten kommen dann noch die Franzosen hinzu, würde ich mal sagen, einfach eine Fülle an Spielern vorhanden sind, die in allen Positionen Außergewöhnliches leisten können. Und das sind zwei Nationen, die meines Erachtens über den anderen stehen. Und trotzdem hat England zum Beispiel noch eine interessante Nationalmannschaft. Ja, aber du siehst einfach bei Spanien und bei Frankreich hast du das Gefühl, wenn da 3, 4 ausfallen, dann kommen eben die nächsten. Ja, also es sind, und das sieht man dann auch in der U21 in Frankreich oder in Spanien, es sind und auch in den Clubwettbewerben, welche Möglichkeiten da sind. Ich finde, das ist ja der Job dort als Teamchef, ist einerseits schön, aber andererseits gar nicht so einfach, weil man ja auch vielen Menschen und Mitspielern sagen, eigentlich, sie sind nicht dabei. Und das ist ja auch eine Enttäuschung zu überbringen, wird nicht immer einfach sein. Deswegen Italien, finde ich, ist da nicht vergleichbar. Und Italien schafft es trotzdem immer wieder, Akzente zu setzen, wie im 2021. Ansonsten kann ich das nur bestätigen, ist irgendwie dieser italienische Nationalmannschaft ist stark abhängig von der eigenen Liga. Und die Liga in Italien, die Serie A, hat einfach in den, sag ich mal, im zweiten Teil der Nullerjahre stark abgenommen. Da haben die Italiener alles Mögliche verschlafen. Und das hat sich dann vor allem erst gezeigt in den Zehnerjahren. Und zwar sowohl auf Club- als auch auf Nationalmannschaftsebene, auch wenn Juventus zweimal in einem Champions-League-Finale war, aber insgesamt war der italienische Fußball, allein die beiden Mailänder Clubs waren ja teilweise nicht einmal in der Champions-League dabei, das heißt, die haben sich gar nicht qualifiziert, das sagt ja alles. Und das hat sich schon jetzt geändert und ich finde auch allein die Spannung in der Serie A, dass es einen wirklichen Kampf gibt zwischen vielen Mannschaften und wo auch nicht nur Legionäre sind. Also ich finde, es geht wieder in eine interessante Richtung und das wird sich dann auch immer etwas Zeit versetzt, bei solchen Nationen, die im Top liegen haben, auch auf die Nationalmannschaft, die in dem Fall positiv auswirkt.
Felix, teilst du diesen Optimismus von Martin?
Ja, absolut. Ich glaube, dass die Realisierung vor einigen Jahren eingesetzt hat, nachdem man zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft verpasst hat, dass sozusagen strukturell sich was verändern muss. Das merkt man auch, dass es, ja, wie der Martin eben gesagt hat, dieser verschlafene Wandel von vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren, der ist inzwischen schon realisiert worden und den versucht man wieder auszuholen. Gleichzeitig ist halt total schwierig. Also die sind alle in einer schwierigen Situation. Wenn man jetzt ein bisschen weiterschaut mit ihrer Serie A, auch auf die Finanzsituation, da ist es halt einfach schwierig mitzuhalten mit Ländern wie England. Und das, ja, ist einfach eine ganz große Herausforderung. Das ist gar nicht so unähnlich im deutschen Fußball, vor dem die Italiener da stehen. Und gleichzeitig gibt's ja immer wieder gute Charaktere. Jetzt läuft da der junge Stürmer Pio Esposito rum, der auch ein Hoffnungsträger sein könnte. Aber es bleibt eine schwierige Sache und es wird sich halt erst über die nächsten Jahre bessern. Und das ist immer eine harte Realisierung, die man in diesen Ländern hat. Also das kennt man in Deutschland wirklich besser als irgendwo anders. Das struktureller Wandel sich nicht in den nächsten Monaten niederschlagen wird. Und bin ich halt gespannt, wann man das wirklich erkennen wird bei den Italienern, eine gewisse neue Generation, die besser fußballerisch ausgebildet ist und ja, ein bisschen auf ein anderes, auf einem anderen Gerüst wieder aufbaut. Also vielleicht auf dem, was die Generation Bonucci, Chiellini da irgendwie mal repräsentiert hat.
Ja, und jetzt ist Deutschland, Martin, schon ein paar Mal angesprochen worden. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Ich habe mir das ganze Spiel in Nordirland angetan. Und ganz ehrlich, mir hat Deutschland nicht wesentlich besser gefallen als Österreich. Also die haben halt dieses Tor nicht unglücklich von Nick Woltemade. Es hätte ohne weiteres 1-1 ausgehen können. Okay, Deutschland hätte auch ein zweites Tor schießen können. Ich finde unsere Nachbarn, und ich bin ja der Einzige, der in Deutschland sitzt, also meine unmittelbaren Nachbarn und von Felix ist ein bisschen weiter, von dir natürlich auch, aber ich finde, die Deutschen sind in ihrer Bewertung auch extrem genügsam geworden, weil das war gerumpelt, was da, okay, Kampfgeist hin oder her, bravo, sind ja lauter Profis. Ich war da komplett nicht überzeugt. Martin, wie gefallen dir die Deutschen?
Ja, auf einem etwas höheren Niveau, aber auch nicht wirklich. Als Österreich würde ich auf alle Fälle sagen, natürlich, aber eben auch auf einem höheren Niveau mit Problemen behaftet. Und in Deutschland ist ja die Weltmeisterschaft selbstverständlich und der Anspruch ist eben, mit den Besten nicht nur mitzuhalten, sondern im Idealfall sogar Turniere zu gewinnen. Und da fehlt mir im Moment sehr die Fantasie, muss man ganz ehrlich sagen, wie sich das ausgehen soll. Da sind schon natürlich einige Ausnahmekönner dabei und es fehlen ja auch manche, die Stammspieler sein würden. Aber ich bin bei dir, egal ob es gegen Slowakei, Nordirland, es ist Hängen, Würgen und es ist irgendwie jetzt kein Genuss, muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir vorhin über Spanien gesprochen haben oder auch eben bei den Franzosen, es ist halt immer alles runter, aber da hat man schon das Gefühl, es ist, die können das Tempo bestimmen, die können auch dann dementsprechend mit den Chancen auch Tore machen. Und ich bin ganz bei dir. Das war eine Standardsituation mit dem 1-0, ist vieles einfacher gegangen und hätte einfacher gehen können und trotzdem hat Nordirland große Chancen gehabt auf den Ausgleich. Also man kann es natürlich auch positiv sehen und kann sagen, die Konkurrenz rückt näher und trotzdem hat Deutschland dann in den entscheidenden Spielen, Ausnahme Slowakei, und es gibt ja dann noch dieses Spiel in Deutschland gegen die Slowakei im November, dann hat trotzdem Deutschland dann am Ende die Nase vorne. Aber überzeugend ist etwas anderes, ja, hast du recht.
Wo ist diese Euphorie hingekommen, Felix, glaubst du, die Julian Nagelsmann da entfacht hat, wo er Toni Kroos zurückgeholt hat, jetzt die große Diskussion, ob er Neuer zurückholen soll, dabei war Baumann diesmal zumindest ganz gut, aber wo ist das auf der Strecke geblieben? Weil das war also im besten Fall pragmatisch. Und zwar beide Spiele, auch das gegen Luxemburg. Mir kommt ein bisschen vor fast, die warten, bis der Musiala zurückkommt oder reden sich ein. Wenn der Musiala wieder da ist, dann spielen wir wieder geilen Fußball.
Ja, also ich habe mich auch gefragt, wo die Euphorie hin ist. Ich habe mich aber auch gefragt, wie nachhaltig die Euphorie war. Also das ist so ein bisschen dieses Thema der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, das jetzt zwar viel ausgelöst hat, emotional, weil du ein Land und halbwegs erfolgreich gespielt hast und einige Spiele gewonnen hast. Gleichzeitig war es ja fußballerisch auch da nicht irgendeine Brillanz, die sie weitergebracht hat, sondern es war halt der Kampfgeist und die Mutwilligkeit. Es war nicht das systematische, oh, jetzt spielen sie aber auch wirklich tollen Fußball. Und ich frage mich halt bei Nagelsmann, ob er ein bisschen zu viel wieder in einen Modus des Nachdenkens gekommen ist. Ich habe immer das Gefühl, er hat Momente der Klarheit dabei, wo er ein total starker Trainer ist, auch in seiner Analyse und in seinen Entschlüssen, die er aus dem allen zieht. Er ist immer noch kein extrem erfahrener Nationaltrainer und ich glaube, er nimmt da immer noch viele Erfahrungen mit. Gleichzeitig überdenkt er dann viele Dinge wieder sehr komplex und macht sie unnötig kompliziert. Und fällt immer wieder in diese Falle rein, dass der Fußball gerade aus Nationalmannschaftsniveau keine zu komplexe Sache sein darf. Ja, und das macht es für mich ein bisschen schwierig und ich glaube, das macht es auch für die Menschen ein bisschen schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Also gleichzeitig ja, muss man eben auch festhalten, Musiala fehlt, Musiala könnte viele Lösungen bringen, aber ihn als einzigen Hoffnungsträger zu haben, ist ein bisschen viel verlangt vielleicht. Und ich teile aber Martins Skepsis über eine Nation, die ja grundsätzlich nicht an Qualifikationen, sondern an Titeln gemessen wird. Ob das bis zum nächsten Jahr möglich ist, zweifle ich an. Also da ist schon das sind schon sehr, sehr viele Fragezeichen auf hohem Niveau bei den Deutschen und ich sehe nicht die klaren Antworten und eine Antwort ist ganz sicher nicht Manuel Neuer, der einfach, das kann man im April diskutieren, wenn bis dahin kein anderer da ist oder Oliver Baumann eine Schwächephase hat mit Hoffenheim, dann wird man eh über Neuer diskutieren, aber jetzt ist die Debatte unnötig und wird auch nicht den Großeffekt haben, die der vergangene Dezember da gebracht hat. Also das dieser Aufschwung, dass wir holen jetzt Toni Kroos zurück und dann wird alles gut, der wird nicht mit Manuel Neuer funktionieren, wenn man das jetzt verkünden wird.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja Stellvertreterdiskussion, das ist ja lächerlich. Ja, ich meine, Baumann hat, das ist wirklich nicht die Problemstelle im Moment, würde ich mal sagen. Und weil ich vorhin über Italien gesprochen habe, man könnte es jetzt auch ein bisschen auf Deutschland ummünzen. Ich finde auch die Qualität der deutschen Bundesliga ist eine andere. Ja, ihr versteht mich. Und das äußert sich dann auch in der Fußballnationalmannschaft, in der Deutschen. Und wenn es dann nicht noch den FC Bayern gäbe, wo es eben tatsächlich noch eine Ausnahmetruppe gibt, auch mit natürlich dementsprechend hervorragenden Legionären, aber trotzdem eben auch dann mit den Schlüsselspielern, dann wäre die deutsche Nationalmannschaft ja in noch größeren Schwierigkeiten, würde ich mal jetzt sagen. Ja, also deswegen ist es schon auch eine Folge dessen, dass man das den Eindruck gewinnen kann, dass die insgesamt die deutsche Bundesliga in ihrer Qualität ausbaufähig ist.
Und da trifft es gut, dass am Samstagabend die Bayern gegen Dortmund spielen. Das Banner-Spiel der deutschen Bundesliga, aber jetzt hat mir Felix so eine unglaubliche Rutsche gelegt. Martin, niemand und wirklich niemand in ganz Österreich hat einen besseren Draht nach Hoffenheim als du. Und jetzt lese ich, dass der Vertrag von David Alaba ja ausläuft bei Real Madrid. Alaba ist der erfolgreichste österreichische Fußballer, möglicherweise sogar der beste, wenn man das irgendwie aller Zeiten, wenn man das irgendwie einschätzen mag, kann, weiß ich nicht. Aber ich lese, dass vielleicht angeblich womöglich David Alaba, weil er war schon mal ein halbes Jahr bei Hoffenheim, nach Hoffenheim gehen könnte, ist doch Wahnsinn, Martin. Was sagen deine Quellen in Hoffenheim, die natürlich bestens sind?
Naja, also erstens einmal, da übertreibst du natürlich, nur weil Menschen dort aktuell arbeiten in der Geschäftsstelle und auf dem Trainingsplatz, die davor in Österreich gearbeitet haben. Aber ich nehme mal an, er wird nur Fußball spielen wollen und er wird es auch können. Und das geht ja vor allem darum, dass er auch fit ist. Aber dann ist die Frage, ich glaube, das würde ich jetzt für ein Gerücht halten und dort bleibt es auch. Ich glaube, die entscheidende Frage für David Alaba wird sein, was möchte er selbst? Denn wenn du bei den, sag ich mal, in deiner Karriere bei zwei der absolut erfolgreichsten Fußballclubs der Welt spielst, alles gewinnst, 40 Titel mittlerweile, dann ist die Frage, was möchtest du am Ende deiner Karriere machen? Möchtest du irgendwo spielen und die Knochen hinhalten, damit du dann vielleicht Neunter wirst und im besten Fall noch in die Europa League kommst oder in die Conference League? Oder aber hörst du auf? Oder aber bist du eben zufrieden mit einer Rolle, wie es jetzt die bei Real hat und geht aber dann zu einem Club, wo er eben dann noch vielleicht ab und zu, wenn Not am Mann ist, aushilft? Ich, keine Ahnung. Also das, ich glaube, das große Ziel ist jetzt, verletzungsfrei zu sein, den ein oder anderen Einsatz bei Real Madrid zu haben, mehr Einsätze bei der Nationalmannschaft zu haben und dadurch auch bei der Weltmeisterschaft Fußball zu spielen, weil das hat er noch nie. Und dann, glaube ich, ist alles offen.
Womit ich an seiner Stelle vorsichtig wäre, wäre eine Rückkehr nach Österreich. Ich glaube, das war bei Marco Nautovic sehr gut.
Er hat nur in der zweiten Liga gespielt. Also insofern wäre es ein Debüt.
Ein Debüt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dass ich finde, das war auch bei Marco Nautovic die richtige Entscheidung, nicht zu Rapid Wien zu gehen, weil es einfach, also ich sehe das immer gefährlich, wenn diese Spielerkategorie nach Österreich kommt, in ein doch immer noch wahnsinnig kritisches Umfeld, wo sie dann eigentlich extrem hohe Erwartungen wieder erfüllen müssen. Also aus ihrer Sicht kann ich das immer verstehen, wenn man das nicht macht. Ich kann mir beim David übrigens auch vorstellen, dass er einfach sagt, da bietet mir jemand in einem Wüstenstadt immer noch sehr viel Geld. Warum nicht? Also das ist auch, würde ich auch immer noch als Möglichkeit sehen, da nochmal ein, zwei Jahre zu spielen. Aber wir werden sehen, räumen irgendwie alles zu.
Also nur um Thomas Wagner, der nicht in unserer Runde ist, hier zu gefallen, sage ich, ich wünsche mir für David Alaba, dass er beim HSV im kommenden Jahr eine tragende Rolle spielt. Das wäre doch was. Ein Traditionsverein, David Alaba als Führungsfigur, in der Tradition von Ernst Happel. Das wär's. Felix, was gibt's für dich am Wochenende?
Tatsächlich keinen Live-Fußball. Ich werde natürlich alles beobachten, unter anderem Bayern gegen Dortmund und meine italienische Liga, wo allerdings erst am Sonntag in Mailand ein Spiel ansteht, das mich ein wenig mehr beschäftigen wird. Ansonsten, ja, halte ich mich ein bisschen zurück.
Bitte, mach das. Martin, was gibt's für dich bei Sky Sport Austria?
Erdigen Fußball. Ich habe nicht AC Milan gegen Fiorentina am Sonntag, sondern ich habe GK gegen Herzberg. Das ist
ein hartes Brötchen.
Das ist ein hartes Brötchen. Und trotzdem, kurze Wege, ja. Oder für mich zumindest. Und Dienstag ist dann wieder Champions League. Also da ist dann einiges los. Ja, da spielen zum Beispiel die Dortmunder in Kopenhagen oder die Leverkusener gegen Paris. Ne? Also das ist nur eines von den Spielen.
Okay, gut, jetzt sind wir nicht dazugekommen, aber das lassen wir auch. Warum Didi Kühlbauer mitten in der Saison plötzlich von einem Titelanwärter beim Wolfsberger AC zum LAS geht? Martin, das sparen wir uns fürs nächste Mal auf.
Felix, genau, dann danke. Wissen wir auch schon, wie er dort begonnen hat, ne? Ob er die ersten Spiele erfolgreich gestaltet hat oder nicht. Oder ob er sie von der Tribüne aus verfolgt hat, weil er gleich ausgeschlossen wurde. Auch das ist nicht.
Und sag aber mal, aber war es nicht so, dass der Shop auch mitten in der Saison von Hartberg zum LAS gegangen ist?
Genau.
Das auch
letztes
so, okay.
Jahr. Ende August, genau. Anfang September. Ja.
Also der LASK wildert immer bei anderen österreichischen Vereinen, aber das ist for another day. Danke Felix Haselsteiner, danke Martin Konrad. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 731.
Hallo zusammen. Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Sportradio 360, es ist die Big Show 731. Wir legen los mit dem Motorsport und das heißt zum einen mit Eddie Mielke. Hi Eddie.
Ja, schönen guten Tag aus Unterföhring.
Ja, für Eddie stehen kurze Nächte bevor und für alle MotoGP-Fans und natürlich auch wieder mit dabei Stefan The Voice Heinrich. Grüß dich, The Voice.
Ich grüße euch aus Tübingen, aber hier Heimstadt und nicht Fernsehstadt.
Ja, wir kommen heute ganz, ganz ausführlich zu den Zweirädern, aber The Voice, du hast mir auch zur DTM nochmal als Nachbetrachtung ein, zwei Dinge geschickt und auch die Frage, ob Mercedes AMG im Titelkampf benachteiligt wurde, ich habe keine Antwort darauf gefunden. Ist es dir da besser gegangen?
Na, ich habe mich noch ein bisschen in die Statistik reingegraben und reingebuddelt, zusammen mit dem hochgeschätzten Kollegen Arno Wester, der das auch immer sehr gerne macht, nach den Saison. Und so ein paar Zahlen, die zeigen dann schon, dass zumindest so die kleinen, leisen Beschwerden hinter den Kulissen von Mercedes-AMG nicht so ganz unberechtigt sind. Denn wir müssen festhalten, das haben wir aber an dieser Stelle auch schon direkt nach dem Finale getan, sowohl Eddie wie ich, dass wir sagen müssen, wir hatten einige Fahrer, die auch den Meistertitel verdient hätten und die leider leer ausgegangen sind. Es gibt am Ende nur einen Champion, aber einer, der wirklich eine hervorragende, herausragende Saison eben auch gefahren ist und schon ein paar Mal knapp den Titel verpasst hat, ist Lucky Auer. Wenn wir bedenken, dass er der einzige Fahrer ist, der bei allen Rennen in die Punkte gekommen ist, dann hat der sehr viel richtig gemacht. Sein Fazit hinterher war ja auch sportlich sehr groß im Interview, Eddie, mit euren Reportern, dass er gesagt hat, also ich gratuliere Mantai, Porsche und auch natürlich dem neuen Champion. Aber klar ist, ich habe alles richtig gemacht und habe mir, mein Team, Landgraf, Mercedes und ich habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen. Wir haben das Beste versucht, es hat am Ende um ein paar Punkte nicht geklappt. Das fand ich schon in der erneuten Enttäuschung eine besondere sportliche Größe. Das zeigt, dass der Lucky tatsächlich enorm gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Er hatte ja vorher auch Rückschläge, wollte unbedingt in die Formel 1, ist dann über die Super Formula. In Japan hat es nicht so ganz geschafft. Jetzt in der DTM aber wirklich eine Bank seit vielen Jahren. Und die Saison begann sehr stark mit 2 Siegen ja in den ersten Rennen. Aber dann muss man zugeben, und die Statistik, die Zahlen, die lügen da eigentlich nicht, muss man tatsächlich festhalten, es ist für Mercedes, was die BOP, die Balance of Performance angeht, in der zweiten Saisonhälfte, sagen wir es einfach vorsichtig, nicht ganz glücklich gelaufen. Wenn man tatsächlich am Ende sehen, dass nur der Luki eigentlich so konstant vorne dabei war und dann aber im Qualifying, und das ist eigentlich auch eine seiner Stärke, in der zweiten Saisonhälfte eigentlich nie in den Top 10 war. Auch Maro Engel hat sich in der Qualifying sehr schwer getan. Auch das ein absoluter Spitzenmann im Mercedes. Und wir vor allem dann am Ende sehen 7 Porsche-Siege und nur 2 von Mercedes. Das ist an diesem Gegrummel, sagen wir es mal so, in den Kulissen schon ein bisschen was dran. Eddie, siehst du es auch so?
Das sehe ich ganz genauso. Das lässt sich ja statistisch belegen, dass insbesondere die Qualifying-Performance bei allen Mercedes-AMP-Fahrzeugen, Jules Vinon und Maro Engel waren ja auch noch bis zum Schluss mit ihm Titelkampf, einfach nicht immer standhalten konnten mit den anderen. Also deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Und das ist aber ja bei so einer Saison immer so. Über allem steht für mich einfach die Tatsache, dass Ayaan Chahan gewinnt mit seinen 5 Saisonsiegen. Zum Beispiel auch, wenn er Platzierungsgewicht im Auto hatte, weil er am Vortag gewonnen hat, dann am Sonntag dann trotzdem nochmal zu gewinnen. Also das ist Championship-Qualität. Und das war ein enger Meisterschaftskampf. Und wie das dann so ist, halt bei engen Entscheidungen, natürlich wird das ein oder andere dann nochmal besprochen und nochmal thematisiert. Das ist ja zum Beispiel auch passiert, was das entscheidende Überholmanöver anging. Da war Marco Wittmann sonntagsabends überhaupt nicht happy mit. Als er sich das dann nochmal angeguckt hat und als er dann realisiert hat, dass Ayaan Chahan Göwen ihn überholen musste, um Meister zu werden, ja, da kam dann das Sorry von Marco Wittmann, immerhin ja auch zweifacher DTM-Champion. Und er hat dann schlicht und ergreifend gesagt, ja, also wenn das so ist, dann hätte ich das Gleiche gemacht. Ich hätte das Gleiche getan wie Ayaan Chahan Göwen und wäre da so innen halb über die Wiese reingestochen. Also das gehört so ein bisschen auch zum Geschäft dazu und nehmen wir es einfach mal ein bisschen als Vorbereitung für die nächste Saison. Da wird viel diskutiert und das wird auch so bleiben.
Und einer der tollsten Momente neben dem Titelgewinn bei einem fantastischen Finale, das dir mit Sicherheit enorm viel Spaß gemacht hat, Eddie, zu kommentieren. Vor so vollem Haus in Hockenheim haben wir ja in den letzten Jahren auch nicht immer gehabt. Aber bei so einer Ausgangsvoraussetzung, bei so viel Kandidaten dann noch bei 2 Rennen an einem Wochenende ist toll. Das eine Rennen war dann bei Regen. Da wussten wir um die Porsche-Qualität mit der Traktion. Thomas Breining hat ja den Samstag auch gewonnen und tatsächlich Sonntag dann alles oder nichts bis zur drittletzten Kurve. Aber einer der Höhepunkte des Jahres, für mich emotionalen Höhepunkte, und das ist natürlich immer eine sehr subjektive Sache, ist allerdings auch dann tatsächlich der Sieg von der Land-Truppe zusammen mit Ricardo Feller. Wer hätte das gedacht in einem Audi, der eigentlich schon ausrangiert ist, der so weltweit nur noch in kleineren Privatserien eingesetzt wird. Ein älteres Auto, das tatsächlich dann ein DTM-Rennen doch gewinnt. Also das war schon ganz, ganz großer Sport auf dem Red Bull Ring. Einer der emotionalen Höhepunkte des Jahres. Eddie, für dich auch?
Ja, definitiv. Ich bin da ein bisschen dran beteiligt gewesen. Also was heißt beteiligt gewesen? Sondern das Auto ist ja im Branding meines ehemaligen Senders Join aus der Sat.1 ProSieben-Familie gefahren. Das war alles eine Last-Minute-Aktion. Ich habe das von Anfang an mitgekriegt. Also die Porsche-Freigabe, die es dann erstmal geben musste, das eigentliche Team von Ricardo Feller hat sich ja 4 bis 5 Wochen erst, also ganz, ganz knapp vor Saisonbeginn in die Insolvenz begeben. Da musste er sich die Freigabe von Porsche holen. Dann hat er eben halt bei Christian und Wolfgang Land angerufen, mit denen er ja auch schon ein ADAC GT Masters Champion geworden ist, Ricardo Feller, um eben seinen DTM-Traum weiterzuleben. Ja, und dass das dann auch mit 2 Podestplätzen inklusive eines Sieges belohnt worden ist, das ist genau das Richtige für diese Mannschaft. Da haben viele Leute auf auch viel Geld verzichtet, um eben diesen Traum nochmal möglich zu machen. Ja, Porsche hat die Freigabe gegeben und Ricardo Feller hat gewonnen und geliefert.
Ja, das ist eben auch der Motorsport. Das ist nicht nur so, dass es im Spitzenmotorsport um die ganz große Kohle geht. Es ist nach wie vor eine Sache auch mit großer Passion und Leidenschaft. Und das war auch das, genau dieser Sieg war eine Werbung für die DTM. Was uns negativ aufgefallen ist, und das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz, Eddie, erwähnen, ist, dass tatsächlich die Abtruppe sich das so nicht vorgestellt hat. Der Wechsel nach vielen Jahren eben gerade von Audi, die sich ja jetzt nur noch komplett und voll einschließlich auf die Formel 1 konzentrieren, müssen wir sagen, ist, dass die ein katastrophales Jahr hat. Die haben sicherlich das auch nicht so erwartet, die Probleme der Umsetzung im GT3-Sport vom Audi erracht auf den Huracan. Aber klar ist auch, dass da noch mehr schiefgelaufen sein muss. Denn das war jetzt, ich glaube, die schlechteste Saison in der DTM seit 26 Jahren für den vielfachen Titelträger bei den Herstellern, bei den Teams, bei den Fahrern. Also das war schon zäh und da kam einiges offenbar Schlechte zusammen.
Ja, das war wirklich eine schlechte Saison. Du sagtest, diese schlechteste seit 26 Jahren. Der letzte Abstieg liegt ja auch schon eine Zeit lang her. Das war, wenn ich mich nicht täusche, Timo Scheider, mein ehemaliger Racing-Experte. Und ja, den Umstieg haben sie sich sicherlich einfacher vorgestellt. Aber das zeigt so ein bisschen auch, wie komplex das Thema ist. Und das zeigt auch, und da muss ich mal die Mannschaft von Gottfried Strasser loben, was Erfahrung bei diesem Sport, bei dem es wirklich ja um Nuancen geht, wenn man 24 Fahrer von 90 verschiedenen Herstellern innerhalb von einer Sekunde hat in diversen Qualifyings, da muss man da nicht mal großartig drüber reden. Da macht dann der Erfahrungsschatz einfach eine Menge aus. Ja, und Gottfried Strasser und seine kleine, aber feine Mannschaft, die haben mit Jordan Pepper und Luca Engstler nicht nur zwei sehr, sehr gute Fahrer. Jordan Pepper in seiner Rookie-Saison ja auch bis zum Schluss um den Titel mitgekämpft. Nee, die haben eben halt auch Erfahrungsschatzvorteile, weil sie seit vielen Jahren den Huracan eingesetzt haben und weil sie eben neben der DTM auch noch in anderen Rennserien unterwegs sind, was wiederum die Äbte nicht gemacht haben in diesem Jahr mit dem Huracan. Ausnahme das 24-Stunden-Rennen. Also ich glaube, das sind dann so die Sachen, die dann zusammenkommen in dieser Sportart, in der wirklich jede Kleinigkeit zählt. Ja, und dann hat man so eine schlechte Saison.
Tja. Eine gute Saison hatte Marc Marquez, aber The Voice, Marc Marquez, den Eddie wird ihn nicht kommentieren können am Wochenende. Denn Marc Marquez, der Weltmeister in der MotoGP, ist lediert, musste an der Schulter operiert werden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, The Voice, man weiß nicht, wann der Großmeister zurückkommt.
Nee, nun hat er den Titel in diesem Jahr ja tatsächlich als Hauptziel für 2025 schon geholt, den MotoGP-Titel. Insofern kam, wenn man es überhaupt so sagen kann, mit dem lachenden Bein und Auge, die Verletzung zum richtigen Zeitpunkt, weil der Titeltraum war bereits erfüllt. Klar ist, dass er jetzt, und das hängt natürlich mit einer enormen Verletzungsserie der letzten Jahre zusammen, sicher mit dem Comeback warten wird, bis die Schulter komplett ausgeheilt ist. Man hat es ja zuerst wohl offenbar konservativ versucht, hat dann aber jetzt doch festgestellt, das funktioniert nicht so, wir müssen dann doch operieren. Das ist erfolgt, die Operation ist gut verlaufen und er wird sich jetzt darauf konzentrieren, wirklich das Ganze vernünftig auszuheilen. Das ist ja im Motorradrennsport in der Spitze zumindest immer schon so gewesen, dass wir uns immer wieder kopfschüttelnd gewundert haben, wie schnell ein frisch geleimter Schlüsselbeinbruch verheilen kann. Das sind schon außergewöhnliche zähe Athleten. Aber klar ist, sobald die Gefahr ist, dass du Dauerschäden hast, die dich dann den Rest deines Lebens tatsächlich belasten können, dann hört der Spaß tatsächlich auch und das Zusammenbeißen auch. Wir haben eine Menge Fahrer, dürften dann nur Eddie an Mick Doohan erinnern, der bis heute nicht mehr richtig laufen kann und immer noch humpelt, ja, weil er da einfach auch viel zu früh zurückgekommen ist, auch nicht immer die beste ärztliche Versorgung hatte. Also das ist ja bei vielen Fahrern tatsächlich, die sind da ein warnendes Beispiel und ich glaube, der Marc wird das einzige Richtige machen, jetzt drauf zu warten. Er ist im Übrigen kurz vor letzten Tagen nochmal ordentlich geadelt worden, denn Carlos Sainz hat da einen sehr guten Vergleich gefunden, finde ich, tatsächlich über die, wenn man so will, auch Lichtkraft und die besondere Stellung von Marc Marquez im Motorradrennsport in der Königsklasse. Er hat ihn als Ayrton Senna der MotoGP bezeichnet, was insofern stimmt. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches, was tatsächlich auch in Jahrzehnten noch für Diskussionen und Gespräche und Fans sorgen wird. Aber Gott sei Dank müssen wir sagen, ist Marc Marquez eben noch am Leben und Ayrton leider nicht mehr.
Ganz genau. Und ich habe wieder was Medizinisches gelernt, kannte ich nämlich bisher nicht, den Begriff. An der Vorderseite des Schulterblatts gibt es einen Rabenschnabelfortsatz. Und der ist gebrochen. Der stützt das Schlüsselbein nach unten ab und der ist gebrochen bei Marc Marquez. Die konventionelle Heilungsmethode hat nicht geklappt. Deswegen musste er operiert werden. Wird an diesem Wochenende auf Phillip Island von Michele Pirro ersetzt und zum Lazarett MotoGP muss man noch dazu sagen, dass Marc Marquez ja nicht der Einzige ist, der fehlt, sondern es fehlen alle drei, die im letzten Jahr auf Phillip Island die erste Reihe gebildet haben, nämlich auch noch Jorge Martin, Schlüsselbeinbruch. Der ist gerade in Österreich, glaube ich, in Salzburg, im Red Bull Hause und Händen und betreibt dort seine Reha. Und auch Maverick Vinales hat wohl ein bisschen zu früh angefangen. Er hat das nämlich körperlich dann nicht geschafft. Er hat ja auch eine Schulterverletzung davongetragen am Sachsenring, nachdem er zuvor starke Leistungen gezeigt hat mit der KTM. Also die komplette erste Reihe des Vorjahres fehlt. Marc Márquez, Jorge Martin und Maverick Vinales fallen leider verletzungsbedingt aus.
Ja, das ist bei einer der schönsten Rennstrecken der Welt. Also Eddie, ja, ich werde definitiv sehr früh wieder weggestellen und genau lauschen, dir lauschen und die Bilder angucken, weil Phillip Island ist einfach ein Traum. Und das am Grunde für Motorräder noch mehr als für Autos.
Ja, nicht was die Uhrzeiten angeht, wenn man aus Deutschland kommentiert. Ich kann dir sagen, das Sprintrennen am Samstag fängt um 6 Uhr morgens an und dann von Samstag auf Sonntag 2 Uhr Start Moto 3, 3.15 Uhr Start Moto 2, 5 Uhr Start MotoGP. Aber auf Phillip Island hat es in den letzten Jahren immer wieder unglaubliche Rennen gegeben. Ich erinnere mich da zum Beispiel sehr, sehr gut an das Rennen im Jahr 2022, wo 7 Fahrer bis zum Schluss, bis zur letzten Runde um den Sieg gekämpft haben und Alex Rins auf der Suzuki dann damals der Glückliche war. Also Phillip Island liefert eigentlich immer und allein schon wegen der unglaublichen Optik, wegen der unglaublichen Kulisse, wenn sie da Richtung Bass Strait, das ist die Meeresstraße zwischen Südaustralien und Tasmanien, runterfahren. Das ist einzigartig und kann ich nur empfehlen. Also Phillip Island ist ein Muss. Lieben und im Übrigen auch alle Fahrer.
Und nicht nur MotoGP, denn auch gerade in der Moto 2 mit sehr spannendem WM-Kampf. Und Intec GP ist noch mit dabei. Plus auch Moto 3. Also auch da wird es richtig ans Eingemachte gehen.
Ja, Manuel Gonzalez und Yogo Moreira in der Moto 2. Das ist ja der Kampf 238 zu 229 steht's da. Ja, und es sind noch 4 Rennen in der Moto 2. Das heißt, es gibt noch 100 Punkte. Also da ist noch gar nichts entschieden. Zumal Yogo Moreira, der ja im Moment noch Carlex fährt fürs Intercrans Racing Team, eine sehr gute Woche hatte, denn das war so ein bisschen die Meldung, auf die alle gewartet haben. Das war so ein bisschen die Meldung der Woche. Yogo Moreira hat, und das ist auch kein Zufall, glaube ich, als Brasilianer. Und im nächsten Jahr ist ja nach längerer Pause endlich wieder ein Rennen in Brasilien im MotoGP-Kalender. Er hat unterschrieben bei LCR Honda, wird er an der Seite von Johann Zarco im nächsten Jahr MotoGP auf der Honda fahren. Also von daher, Yogo Moreira dürfte motiviert sein. Und Manuel Gonzalez, schauen wir mal. Wir werden übrigens bei Sky mit Stefan Teckeisen sprechen. Wir werden den schalten. Das machen wir am Sonntag im Vorlauf des Moto2-Rennens. Also mal gucken, was wir da für Insights geliefert bekommen.
Und da müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, wo du von Moreira sprichst, der über Motocross, also eher ein bisschen ungewöhnlich nach oben gekommen ist. Alex Barros, letzter brasilianischer Fahrer in der MotoGP, ein Weltmeister haben sie in der MotoGP, die Brasilianer noch nicht gestellt, aber es ist eine irre Begeisterung, nicht nur für die Formel 1 oder für Tourenwagen oder Langstrecke, es ist auch in Brasilien eine irre Markt für Begeisterung, für Zweirad, es werden wahnsinnig viele Motorräder verkauft, das ist wohl auch ein Grund, warum Moreira ausgewählt worden ist und man muss sagen, man muss vielleicht beim Einstieg in die MotoGP-Königsklasse auch den richtigen Pass haben, Eddie, oder?
Definitiv. Das haben wir ja im letzten Jahr bei seinem Vorgänger, bei Somkat Chandra, gesehen. Kaum war das Rennen in Thailand zum ersten Mal ja nach vielen Jahren der Saisonauftakt. Hat man sich daran gedacht, okay, dann brauchen wir auch einen thailändischen Fahrer. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, dass man Marketingaspekte mehr und mehr in die Entscheidung einfließen lässt, ich glaube, dass das unter Liberty Media noch mehr Einzug halten wird. Und von daher ist das für mich allerdings auch eine sportliche Entscheidung. Yogo Moreira hat sich das sicherlich verdient. Aber er mit einem brasilianischen Pass hat es sicherlich leichter, als zum Beispiel Manuel Gonzalez mit seinem spanischen Pass in die MotoGP einzusteigen, weil nach Meinung aller gibt es da bereits genug spanische Fahrer. Und so bleibt Manuel Gonzalez nochmal ein Jahr in der Moto2 bei der Mannschaft von Stefan Keckeisen und Jürgen Ling bei Liquimoli Dynamold InterGP.
Ja, win on Monday, win on Sunday, sell on Monday. Das gilt auch für Brasilien. Über die Superbike WM sprechen wir. Lass uns nächste Woche über die Superbike WM sprechen, wo Eddies Experte Lukas Tulovic auch am Start sein wird. Wir machen eine kurze Pause, bedanken uns bei Eddie wie immer für seine Zeit. Stellt euch den Wecker. Es werden kurze Nächte werden bei Sky. Eddie ist am Start in Phillip Island. Das wird großartig werden von der Kulisse her, vom Kommentar her sowieso. Danke, Eddie. Der Voice bleibt dabei. Gleich geht's weiter mit der Formel 1. Kurze Pause.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaft, weiter geht's in der Big Show 731. Dazugekommen ist wie jede Woche von Formel 1, dem Motorsport.com. Es ist der Motorsport-Total.com. So rum ist richtig. Ja. Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Hallo in die Runde. Es ist beides richtig, gell?
Motorsport.com
und Motorsport Total. Also wir sind
überall.
Völlig flexibel.
Ein Hans-Dampf in allen Gassen. Wir versuchen, eine Brücke zu bauen.
Fangen wir mit zu den Mango-Regeln, willst du sagen? Wir versuchen, eine Brücke zu bauen zu den Mango-Regeln, oder?
Ja, nee, wir bauen eine Brücke von Nicht-Formel 1 vielleicht zur Formel 1. Der Voice. Kalle Rovanperä möchte sich verändern. Der junge Finne. Ich sag mal so, die finnische Tradition in der Formel 1 ist keine schlechte, beginnend mit Keke Rosberg. Aber wie realistisch ist es, dass sich Kalle Rovanperä tatsächlich in Richtung Formel 1 überhaupt verändern kann? Dass er Auto fahren kann, wissen wir. Aber ist überhaupt ein Cockpit frei? Bringt er genug Kohle mit? Bringt er das Talent mit?
Naja, er wird nicht direkt in die Formel 1 wechseln. Es ist zwischen 25 Jahre alt, zweifacher Rallye-Weltmeister. Hat sich insofern auch absolut qualifiziert, weil er als Kind schon auf meinem Schoß rumgeturnt hat. Also die das machen, wir wissen es hier bei dir, lieber Jens, sind besonders qualifiziert. Aber klar ist, der hat jetzt ein bisschen, glaube ich, die Nase voll von der Rallye und vor allem von dieser irren Reiserei. Ob das am Ende, wenn er sein Endziel wird, erreichen können, was in den Sternen steht, nämlich in die Formel 1 zu kommen, ob es dann weniger Reiserei ist, ich glaube nicht. Aber ich glaube, er braucht eine neue Herausforderung, eine sportliche. Letzten drei Jahre zweimal Weltmeister im Rallye-Sport, einmal Vize-Weltmeister. In diesem Jahr ist er noch mit in der Verlosung, erneut Champion werden zu können. Hat er seinen Toyota-Teamkollegen als Gegner, Sebastian Ogier, der jetzt doch die restlichen Rallyes alle noch fährt, um vielleicht tatsächlich mit Sebastian Loeb bei der ewigen Titelliste gleichzuziehen. Aber der junge Finne hat in diesem Jahr schon ein paar Carrera-Cup-Rennen bestritten, also Rundstreckenrennen. Herr Wolfe hat gesagt, ich will einfach ein bisschen mehr Erfahrung auf Asphalt kriegen, um das dann bei den Asphalt-Rallys auch besser in die Waagschale zu werfen. Das hat im Grunde Sebastian Loeb als großes Vorbild oder auch Sebastian Ogier, die haben das auch schon gemacht. Sebastian Loeb ist ja auch zum Beispiel mal Zweiter bei den 24 Stunden von Le Mans geworden. Also der kann das eben auch. Wenn du so willst, ist der Kalle, Entschuldigung, den gleichen Weg oder will den gleichen Weg gehen, aber nicht direkt in die Formel. Also es würde auch gar nicht gehen. Hat sich allerdings schon auch eine schwierige Aufgabenstellung herausgesucht. Die Unterstützung von Toyota hat er. Und damit ist die Frage der aktuellen Kohle tatsächlich dann beantwortet. Der wird dann nichts selber zahlen und keine eigenen Sponsoren mitbringen müssen. Aber Toyota will ihn unbedingt halten. Und er ist einer der Motorenlieferanten für die sogenannte Super Formula. Das ist die höchstklassigste japanische Rennserie. Neben dem GT-Sport ist da eben auch der Formelsport angesagt. Da sind sehr viele Formel-1-Fahrer früher auch gefahren. Und unter anderem zuletzt hat Lucky Auer auch in Japan versucht, hat das da nicht geschafft. Kalle Rovanperä wird das machen. Es gibt zwei Motorenhersteller, einmal Honda, einmal Toyota. Toyota wird ihm da ein Cockpit verschaffen. Da ist allerdings sehr viel zu lernen für den jungen Finn, der hochtalentiert ist, aber tatsächlich eben, was Formelsport angeht, nicht sehr viel Erfahrung hat. Ist mal ein Formel 4 Auto gefahren, mal ein 3,5 Liter Bolide, der so leistungsmäßig an die Superformula rankommt. Auch mal ein altes 2012er Red Bull Auto, Formel 1 Auto ist er auf dem Red Bull Ring gefahren. Aber klar ist, der will das jetzt ernsthaft versuchen, die gesamte Saison in dem nächsten Jahr eine Superformula in Japan antreten. Ich finde das wahnsinnig mutig und es ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Schritt, ein irrer Wechsel. Er ist hochbezahlter Fahrer in der Rallye-WM, verdient da Millionen. Und sagt, mir ist jetzt Fahrt, ich will was anderes machen und suche eine neue Challenge. Gerade was so G-Kräfte angeht, Kurvengeschwindigkeiten, dann Impulsfahren im Windschatten, das kennt er aus der Rallye natürlich alles nicht. Das heißt, es ist schon ein enormer Sprung ins kalte Wasser. Aber Stefan Ehlen, findest du es auch so mutig wie ich?
Ich finde es absolut großartig, wenn sich sowas jemand traut. Also wenn man dann kategorieübergreifend sowas macht. Also hatten wir in den letzten paar Jahren immer wieder, dass es im anderen Maßstab funktioniert hat. Also Matthias Ekström war ja auch einer, der alles möglich gefahren ist. Shane van Gisbergen aus den australischen Tourenwagen, der macht jetzt gerade Nesca rund. Also es gibt immer wieder welche, die da einfach die Kategorie wechseln und das ganz gut machen. Jacques Villeneuve wäre auch so ein Kandidat, ne? In die 500 gewonnen, in die Indycar-Serie gewonnen, dann rüber gewechselt in die Formel 1. Also gehen kann das schon. Die Ausnahme können die kriegen das hin. Ich bin sehr gespannt, wie es Calle Rovinpera macht.
Ja. So, apropos Ausnahmekönner, Stefan Ehlen, es sind gute Tage für George Russell. Zunächst gewinnt er da in Singapur, dann doch relativ ungefährdet den Grand Prix. Und jetzt ist bekannt geworden, ja, auch 2026 wird er für Mercedes fahren. Da ist dann meine Frage, stand das jemals in Zweifel?
Eigentlich nicht. Es war eher so ein offenes Geheimnis, ein ganz klassisches offenes Geheimnis. Der Toto Wolff hat schon seit Wochen immer wieder gesagt, ja, ist alles klar. Es ist nur noch nicht verkündet. Und kann mir gut vorstellen, der Teufel steckt da im Detail in den Vertragsfragen. Das war früher auch bei Lewis Hamilton schon so. Der war sich auch immer einig, dass er mit Mercedes weitermachen will. Und Mercedes wollte mit Lewis Hamilton weitermachen. Aber es ging dann um Detailfragen wie zum Beispiel, wie viele Medientage. Natürlich ging es auch ums Geld wahrscheinlich, es ging sicherlich auch um die Perspektive, aber der Toto Wolff hat immer wieder betont, die ganz großen Fragen, die seien längst geklärt, es geht halt mehr und mehr um solche Kleinigkeiten dann, die dann vielleicht ein Fahrer sagen, okay, komm, hey, diesen einen Termin in Kuala Lumpur beim Sponsor, den mag ich dann vielleicht nicht machen, den macht dann vielleicht der andere. Und so ist man sich jetzt dann doch schließlich einig geworden, dass man es hat verkünden können. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es jetzt ein bisschen sehr lang, diese Scharade da hin und her. Ob es jetzt wirklich diesen ganzen langen Prozess gebraucht hätte, weiß ich nicht. Es ist ja auch irgendwie ein blödes Spiel, wenn man dann da ständig gefragt wird, wie schaut's aus? Ja, noch nicht, bald vielleicht. Wenn alle eigentlich wissen, es passt schon. Aber andererseits, so war man natürlich als Mercedes und George Russell auch immer im Gespräch über die gesamte Sommerpause hinweg. Das Thema hat sich sozusagen in den Medien von alleine getragen. Also auch das kann ja vielleicht eine gewisse Taktik sein.
Ja, so, also Kimi Antonelli sowieso und George Russell auch sowieso, aber die beiden, The Voice, fahren ja nicht in Papaya, die im Team also des zumindest schon Markenweltmeisters, ich gehe davon aus, dass der Fahrerweltmeister auch aus dem Team McLaren kommt, aber du sprichst die Papaya Rules an, wenn es denn welche geben sollte, geben wird. Erfahren wir die überhaupt oder wie viel denkst du, erfahren wir gar nicht? Wir werden wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs sehen oder doch nicht?
Ja gut, das ist Formel 1 ist natürlich immer auch wahnsinnig viel Politik, ist gar keine Frage. Und da sind schon auch sehr, sehr gute Leute abseits des Rennautos, also PR-Experten, Marketing-Leute, die auch schon wissen, was sie tun. Ich glaube nicht, dass da eine offizielle Verkündung geben wird, die quasi einen der beiden Fahrer dann degradiert. Das kann ja nicht im Sinne des McLaren-Teams sein. Ich glaube, dass es bald angesagt sein sollte aus Teamsicht, denn wir sollten nicht vergessen, Max Verstappen, Red Bull, scheint jetzt nicht nur auf schnellen Strecken gut zu sein. Wir haben es zuletzt ja in Singapur gesehen. Ganz offenbar hat das Weiterarbeiten an der Entwicklung des aktuellen Red Bull zu weiteren Updates geführt, die in die richtige Richtung gegangen sind. Das Auto ist jetzt breiter einsetzbar und damit eben auch auf Stadtrennstrecken wirklich stark. Und Max sollte man eh nie unterschätzen. Der wittert so ein bisschen Lunte. Wir haben das so oft in der Vergangenheit, in der Geschichte der Formel 1 schon gehabt. Und Stefan ist ja ein wirklich ausgebuffter Historiker, dass zwei Markenkollegen sich dermaßen ineinander verbissen haben, dass dann am Ende ein lachender Dritte hervorkam und gesagt hat, hallo, hier bin ich, ich hole jetzt den Titel. Das hat es schon oft gegeben und da muss McLaren jetzt wirklich, wirklich aufpassen. Ich glaube, dass sie wären gut beraten, tatsächlich jetzt auf Piastri zu setzen. Aber du wirst natürlich den Lando Norris jetzt auch nicht komplett demotivieren und wirst den ja in den nächsten Jahren noch brauchen. Der ist ja unter Vertrag. Also es ist nicht ganz einfach, aber klar ist, das musste irgendwann kommen. Das war uns von Anfang an klar, nachdem die Saisonbeginn so eindeutig in Orange, in Papaya Orange war. Und schön ist, wie die Konkurrenz jetzt inzwischen darüber ein bisschen witzelt. Frédéric Vasseur hat es gerade bei einem großen Interview gesagt, der Ferrari-Teamchef, der selbst ja in Problemen steckt. Wie wir wissen, denn Ferrari hat ein sehr mäßiges Jahr. Und so langsam geht, glaube ich, tatsächlich auch mit dem Fiat-Vorstand die Geduld so ein bisschen mit Vasseur aus. Allerdings haben die letzten 20 Jahre uns gezeigt, permanenter Wechsel der Teamchefs hat die Scuderia nicht besser gemacht. Vasseur lenkt damit vielleicht noch ein bisschen ab, aber er sagt nicht ganz zu Unrecht, betont, also so ein Luxusproblem hätte ich gerne, dass ich zwei Fahrer managen muss, die in der Meisterschaft auf Platz 1 und 2 liegen. Das sehe ich jetzt nicht als weltbewegendes Drama. Und gefragt nach den eben viel, von dir gerade erwähnten, viel zitierten Papaya-Regeln, sagt er, da weiß ich gar nicht so genau Bescheid. Diese Mango-Regeln oder was auch immer, die sind mir wurscht. Das fand ich dann doch schon sehr schön und hat das Ganze ein bisschen wieder auf den Boden gestellt.
Ja. So, jetzt haben wir natürlich drüber gesprochen vor Monza. Okay, das ist der Heim-Grand Prix für Ferrari. Da wird Stefan Ehlen Ferrari irgendwo noch was rauskitzeln können. Jetzt sind wir in der Situation, und ich habe sehr genau aufgepasst beim Buch von Günther Steiner. Da war natürlich, auch wenn es drei Grand Prix der USA gibt, aber jener auf dem Circuit, auf dem wir jetzt sind, nämlich in Austin in Texas, war dann schon der wichtigste. Und ich meine gesehen zu haben, dass das Haas-Team wenigstens eine neue Lackierung anbieten wird. Aber haben Sie auch 3 PS mehr gefunden? Gibt es da in irgendeiner Art und Weise Reserven? Ich meine, so schlecht läuft die Saison verläuft gar nicht so schlecht, wie man bei Haas vielleicht befürchten musste.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist Haas gar nicht so schlecht aufgestellt und die hatten ja auch zuletzt wieder gepunktet. Also das ist schon in Ordnung und die haben sich aber tatsächlich noch ein technisches Update für Austin aufgespart. Also da wird noch mal was kommen. Es ist natürlich jetzt so, dass es nicht sehr sinnvoll ist, ein technisches Update grundsätzlich in Austin zu bringen. Die Saison ist im Prinzip durch. Die meisten haben einfach schon alles ausgerichtet auf 2026 und dann ist es noch dazu ein Sprintwochenende. Also eigentlich alles andere als ideal für ein Update. Aber das macht halt Haas aus Publicity-Gründen auch, dass man sagt, zum Heimrennen, da gibt's noch mal was. Das ist nur nicht ganz ohne Risiko, weil eben ein freies Training nur, dann geht's rein ins Sprint-Qualifying, dann kommt der Sprint, dann kommt das Qualifying, dann kommt der Grand Prix. Also viel Zeit, um das neue Material dann einzustellen, hat man da nicht. Aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, wenn Haas ohnehin auf Sparflamme entwickelt im Vergleich zu den Top-Teams, dass das dann schon ein größerer Schritt sein sollte und dass da vielleicht tatsächlich nochmal deine angesprochenen 3 PS oder ein bisschen mehr dabei rüberkommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Haas nochmal einen kleinen Schritt macht und das macht sie dann wahrscheinlich dann zum Punktekandidaten einfach regelmäßig. Wenn man dann bedenkt, dass zum Beispiel Aston Martin ja einfach abgerutscht ist ein bisschen nach hinten und Alpine hinten rumkrebst, also dann ist man als Haas-Team schon eine ernstzunehmende Kraft im Mittelfeld. Williams ist auch nicht immer in Topform, also das geht dann schon in die richtige Richtung und die Richtung kann nur bedeuten, ja, Platz 8, Platz 9, Platz 10, da diese Punkte mitnehmen, wenn sie zum Beispiel dann vielleicht da zur Verfügung stehen, weil vorne mal irgendwas passiert, wobei wir alle wissen, vorne passiert nichts mehr. aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Haas sich nochmal konsolidiert und dann wirklich solide so um Platz 10, 11, 12 vielleicht darum eine Leistung bringt.
Wie viel Fantasie, The Voice, haben wir noch bei Nico Hülkenberg, der ja ein Zwischenhoch hatte, und zwar zwischen den Grand Prix in Barcelona, dann in Montreal. Okay, da war es jetzt nicht ganz so toll, und in Österreich, aber dann natürlich in Silverstone mit dem 4. Platz, hooray everybody, aber irgendwie ist es immer ruhiger geworden um den Sauber und um Nico Hülkenberg. Ist das einfach auch Rennpech gewesen oder ist in dem Auto jetzt wirklich, weil auch beim Sauber hatten wir eigentlich gesagt, okay, das wird eine ganz schwierige Saison werden.
Ja, es war noch nicht ganz so eine schwierige Saison. Sie haben tatsächlich ein paar Schritte schon auch in die Richtung gemacht, aber es geht ja eigentlich beim ganzen Sauberprojekt jetzt eigentlich nur noch begrenzt um 2,25. Stefan hat es ja gerade gesagt, die meisten Weichen bei den Top-Teams sind bereits aufs neue Jahr gestellt. Da wird kaum noch weiterentwickelt. Und das ist bei Sauber sicherlich jetzt auch so. Es wird ja in absehbarer Zeit da aus Sauber Audi. Man hat sehr viel Arbeit in diesem Jahr tatsächlich investiert, noch neue Leute zu holen, zu engagieren, zu integrieren. Das ist alles nicht so einfach, wenn man ein Team um mindestens ein Drittel, also um ein paar hundert Leute noch vergrößert. Die müssen dann erstmal auch wirklich zusammenarbeiten können, zusammenarbeiten wollen, müssen die gleiche Sprache sprechen, Entwicklungsrichtung muss klar sein. Ich glaube, das ist in der Tat ein Übergangsjahr, aber das haben wir bei Sauber in den letzten Jahren immer gesagt, aber in diesem Fall stimmt es, glaube ich, besonders. Da waren aber jetzt die guten Ergebnisse und die Punkte unter anderem also von Hülkenberg natürlich gern gesehen, weil es am Ende dann da auch ja in der Konstrukteurs-WM um Millionenausschüttungen geht. Klar ist aber das große Ziel natürlich jetzt das nächste Jahr. Bortoleto hat, so sehe ich das, weiß nicht, wie der Stefan das eingeschätzt hat vor der Saison, Uns war klar, dass wenn ein Fernando Alonso so einen jungen Mann unter Vertrag nimmt und ihn managt, dann muss der was gesehen haben, was vielleicht andere nicht gesehen haben. Trotzdem hat vor allem die Qualifying Pace von Bortoleto mich schon überzeugt, muss ich sagen. Und das war das Hauptproblem von Nico Hülkenberg in den letzten Rennen. Der junge Mann hat ihn da regelmäßig ziemlich alt aussehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man jetzt dran arbeiten, zum Beispiel in Austin, dass es für Nico da ein bisschen besser läuft, damit er eben nicht im hinteren Mittelfeld ist. Denn da wird's wahnsinnig eng, da kommst du irgendwann nicht mehr vor. Damit ist im Grunde deine Rennstrategie kompromittiert und dann geht da eigentlich nicht mehr viel. Also er muss jetzt der Nico sehen, dass es im Qualifying ein bisschen besser läuft. Und Glückwunsch an Bortoleto, muss ich sagen. Das ist schon eine wirklich beeindruckende Saison, die er da zeigt.
Kommst du zur selben Einschätzung? Du hast eh schon gesagt, Stefan Ehlers. Ich meine, für Sauber gilt das Gleiche, was für die anderen gilt. Nächstes Jahr zählt. Gibt es denn überhaupt irgend noch ein Team, das was ausprobiert jetzt? McLaren muss ja eigentlich auch nichts mehr ausprobieren. Die wissen, dass sie Weltmeister werden. Also ich weiß es. Und dann weiß es Zac Brown auch.
Ja, es gibt schon so ein paar Teams, die haben noch Hausaufgaben. Also Red Bull bastelt ja immer noch am Auto, zumindest auf kleiner Flamme. Aber so die ganz großen Schritte, die kommen nicht mehr. Also wir haben im Prinzip bis zur Sommerpause noch gesehen, da wurden sehr viele Updates eingesetzt. Und dann gibt's ja immer dieses offizielle Dokument der FIA, wo die Teams dann einreichen, was sie umgebaut haben. Da wurde es dann immer dünner und dünner und dünner. Und manche Teams haben dann schon gar nichts mehr gemeldet. Also daran sieht man einfach schon ganz klar, da passiert nicht mehr viel. Man kann noch mit der Abstimmung ein bisschen rumspielen und da versuchen, da vielleicht noch ein paar andere Ideen umzusetzen am Auto und zu gucken, ob das irgendwas Positives bewirkt. Aber an große Technik-Updates, da wird nichts mehr kommen. Alleine schon, weil das alles so viel Vorlauf hat, dass man das hätte schon vor Wochen und Monaten einplanen müssen. Und dementsprechend jetzt noch zu reagieren, das funktioniert einfach nicht mehr. Das heißt, der Zug ist wahrscheinlich für alle abgefahren.
Ja, wir freuen uns aber. Sprintwochenende auf einer fantastischen Strecke, eben nicht nur in der MotoGP, sondern auch in der Formel 1.
Das vielleicht sollten wir da auch noch sagen,
wo
wir in Austin sind, in USA. Wir haben ja auch gerade zu Beginn des Formel 1-Blocks mit Stefan über den Calle Rovempera gesprochen, dass es gut ist, wenn Leute mal eingefahrene Wege auch verlassen und was anderes ausprobieren. Da können wir aus USA kurz vermelden, dass der Mick Schumacher, dessen Chancen ja noch mal in die Formel 1 zurückzukommen, jetzt gegen Null tendieren nach der Verkündung der Cadillac-Fahrerbesetzung mit Bottas und mit Perez. Aber er war jetzt in den USA, in Indianapolis, ist nicht auf dem Oval, sondern auf dem Road Course gefahren, den die Formel 1 und im Übrigen die MotoGP ja auch schon benutzt hat. Aber er hat einen Indycar-Test gemacht und das ist vielleicht gar keine so schlechte Lösung, auch wenn Ralf Schumacher als Onkel ja immer wieder darauf hinweist, wie gefährlich das Ganze ist. Und das hat im Übrigen damals der Papa von Michael Schumacher auch immer gesagt. Also die Ovalrennen sind ihm nicht so ganz geheuer. Nun war es erstmal ein Roadcourse, ein Indycar-Test beim Team von Bobby Rahal. Das ist eine solide Mannschaft, keine der Spitzen-Indycar-Teams, aber eine solide Mannschaft. Und für den ersten Test mal reinschnuppern, ist es, glaube ich, okay. Es waren ein paar andere Fahrer auch noch unterwegs, nicht mit so irre viel Erfahrung, aber Mick hat sich da gut geschlagen und es scheint ihm Spaß gemacht zu haben. Er ist ja ein Formelmann, der gerade die Passion für Formel-Rennautos mit freistehenden Rädern hat. Und ist so, man hat den Eindruck, bei Alpine in der Langstreckenwebe nicht so richtig glücklich geworden. Er war gut, er war schnell, er war solide, hat Geld verdient. Aber ich glaube, dass da ein möglicher Wechsel durchaus diskutiert werden wird in den nächsten Wochen. Und das würde der US-Rennserie ganz gut tun, so ein Name, oder Stefan?
Glaube ich auch. Das haben wir schon gemerkt beim Test. Da hat der Mick Schumacher eine extra Pressekonferenz gekriegt. Die anderen Fahrer, da hat man die in 10 Minuten Media Roundtable abgefrühstückt. Aber der Mick hat eine halbe Stunde lang extra nochmal eine Live-Übertragung gekriegt. Also da war schon einfach klar, worauf da der Fokus liegt. Und klar, wenn man einen Schumacher haben kann, dann nutzt man das entsprechend aus. Die Indycar-Serie hat dann selber auch noch ein schönes Foto verschickt. Fotomontage, wie Michael Schumacher im Ferrari über den Brickyard fährt und der Mick eben im Indycar. Also da kann man schon sehen, glaube ich, das würden die Indycars schon extrem feiern, wenn der Mick Schumacher kommen würde. Und ich glaube tatsächlich, es wäre eine valide Karriereoption für ihn. Dann kann er die Formel 1 endgültig und endlich auch abhaken. Ich glaube, beide Worte sind berechtigt und kann sagen, hey, jetzt gehe ich mal einfach meine Karriere machen auf dem bisher unbeschrittenen Weg, ohne familiäre Vorbelastung, ohne dass da jemand schon mal aus der Familie große Erfolge gefeiert hätte. Er ist dann immer noch der Sohn von Michael Schumacher, aber er hätte, glaube ich, einfach mal die Gewissheit, jetzt kann er einfach machen. Und ich glaube, die Amerikaner, die würden ihn mit offenen Armen empfangen. Und der Test war nicht so schlecht, also ich kann mir gut vorstellen, das wird was.
Ja, der Name Schumacher ziert jede Rennserie, so würde ich das vielleicht sagen. Dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich. Ich freue mich richtig auf das Wochenende, auch weil sich das super verbinden lässt mit meinem Tennisauftrag in Wien. Die Zeiten passen großartig. Sprint, Training und dann natürlich der Grand Prix am Sonntag in Austin. Kurze Pause in der Big Show 731.
Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 731 und ich freue mich. Ich habe jetzt ein paar Wochen Ruhe gegeben, weil ich mir gedacht habe, ich melde mich bei Christoph Leuchtenberg wieder, wenn Tadej Pogacar ein Radrennen verliert. Leuchte, so wären wir in diesem Jahr nicht mehr zusammengekommen. Grüß dich.
Hi Jens.
Ich habe genau aufgepasst bei der WM und ich weiß nicht, ob wir davor geredet haben oder ob ich das bei Eurosport, vielleicht bei Jens Vogt gehört habe, der dann gesagt hat, ja, also Tadej ist müde nach dem Zeitfahren. Ich glaube, wir haben sogar drüber geredet. Remco, ein klarer Favorit für alles andere auch. Bist du selber auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt nicht nur die WM mit einem Solo, die EM, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, mit einem Solo und jetzt auch noch die Lombardei-Rundfahrt wieder mit einem Solo, alle drei Rennen vor Remco Evenepoel gewonnen hat?
Nee, überrascht nicht wirklich. Also Remco hat natürlich auch eine Menge Gas gegeben. Er ist direkt von der WM halt in diese EM-Zeit fahren gegangen und es ist immer, wir haben darüber geredet, was anderes, ob du jetzt in einem Zeitfahren bist oder ob du diesen Kampf Mann gegen Mann hast. Und da würde ich sagen, bei diesen Rennen, wie jetzt die WM war, wie die EM war, wie Lombardia war, da ist Pogacar Mensch schlichtweg unschlagbar, wie ich es auch in keiner anderen Sportart, gerade von irgendeinem anderen Sportler kenne, der so weit über allen steht. Und die EM, du sagst, gibt es wirklich noch nicht so lange, 2016 die Premiere, war lange ein reines Sprinterrennen. Im Gegensatz zur WM, die dann mehr auf diese bergfesten Allrounder zugeschnitten ist. Aber in letzter Zeit hat sich das auch ein bisschen verwandelt. Sehr jetzt vom Unfrieden der Sprinter, die sich zunehmend unerwünscht fühlen im Radsport. Aber das Rennen war auch ganz genau auf Tadej zugeschnitten. Ähnlich wie die WM, nicht ganz so schwer. Und genauso wie bei der Lombardia. Das ist halt, da ist er in einem Cheat-Modus, obwohl er höchstwahrscheinlich nicht betrügt. Also ich sehe da keine Mittel, wie man ihn schlagen kann in dieser Art von Rennen.
Was mich erstaunt hat bei der WM war auch, da fährt Pogacar vorne weg, hat ungefähr eine Minute Vorsprung und hinten ist Evenepoel, Zeitfahrweltmeister und Skelmose war, glaube ich, dabei und der dritte war Healy, war das Healy, der auch dabei war in dieser Gruppe. Mhm. Und die sind zu dritt und kommen aber nicht näher ran. Das ist faszinierend. Hat das tatsächlich dann auch eben damit zu tun gehabt, dass diese Strecke so unheimlich schwierig war? Es hat ja am Fernseher schon unangenehm ausgeschaut, weil ich mir gedacht habe, da muss es jetzt mächtig warm sein. Die Asphaltqualität, kein Träumchen. War das der ausschlagende Grund, warum die nicht näher gekommen sind?
Das hat der Trainer von Remco Evenepoel, respektive Sven van Harenhout, sein Vertrauter, der jetzt schon mal zu Red Bull vorangegangen ist, jetzt schon mal ausgeführt. Er ist einfach in einem gewissen Bereich, nämlich bei diesen kürzeren, steilen Anstiegen. Er kann laut ihm so 15 Minuten lang 30, 40 Watt mehr treten als jeder andere. Und das wissen die dann genau dahinter. Und deshalb ist das ein bisschen fatalistisch. Aber man weiß auch, zu dritt kommt man nicht hinterher. Und wenn man sieht, er ist ja zwei Tage nach dem EM-Sieg noch beim wunderschönen Italo-Klassiker Tre Valli Varesine gefahren, da hat er der Abfahrt attackiert. Hinten fahren Leute wie Tom Pidcock, der als bester Abfahrer der Welt gilt. Und da fährt Pogacar, weil es ihm Spaß macht, einfach mal in der Abfahrt weg. Also die wissen ganz genau, wenn er attackiert im Moment, dann ist das Rennen eigentlich durch und deshalb fahren die dann hinter nur noch auf Platz 2, wie es beim Giro vergangenes Jahr im Gesamtklassement war. Und wenn wir mal einfach durch die Saison schauen, welche Rennen er nicht gewonnen hat, die er gewinnen wollte, das war eigentlich dann nur im Frühjahr gegen Mathieu van der Poel, wo er dann eben bei Milan San Remo eben am Poggio am Schluss mal oder die Presse eben nicht wegkam, außergewöhnlich genug, und dann eben bei Paris-Roubaix, wo er eigentlich auch keine Chance haben durfte. Und selbst da sagt Van der Poel, da habe ich ihn geschlagen auf meinem Terrain und es war verdammt knapp. Also
ja. Warum haben wir jetzt von Mathieu Van der Poel nichts mehr gesehen die letzten Wochen? Weil die Strecken eben nicht auf ihn ausgerichtet waren.
Richtig. Also es sind nicht wirklich seine Rennen. Er kann diese sehr kurzen, knackigen Anstiege, die kann er. Er hat ja auch in Glasgow, das war 23, hat er ja die WM gewonnen vor Paul Venepoel und Pogacar, wenn ich mich da recht entsinne. Das kann er. Also so mehrere hundert Meter dann sehr steil durchziehen. Da hat er die Power, aber jetzt, wie es bei der WM war, diese 3, 4, 5, 6 Kilometer langen, recht steilen Rampen, da ist er halt von der Physiognomie ja nicht in der Lage, da mitzugehen. Dann Poggio ging's noch, bei Manas San Remo, der ist nicht ganz so steil. Da muss er ja irgendwie nur ansatzweise am Hinterrad bleiben, aber jetzt in der zweiten Saisonhälfte, das sind nicht seine Rennen und man muss ihn da enttäuschen, die in den nächsten Jahren, WM und EM, die werden auch nicht seine Rennen. Das sind reine Pogacar-Rennen und von daher muss er sich aufs Frühjahr konzentrieren und Pogacars Saisonplan wird eigentlich dadurch auch schon definiert in den kommenden beiden Jahren.
Ja, gut, die Frage bei Pogacar, okay, die Tour, die sehe ich ja immer, dass die Tour das Größte ist und die könnte jetzt zum 5. Mal gewinnen. Aber ich habe schon den Eindruck, ohne ihn persönlich natürlich zu kennen, dass er auch irgendwie nachdenklich ist und dass er Mein Eindruck ist, früher oder später wird er sich vielleicht langweilen oder wird sich auch fragen, ich gehe davon aus, dass er nie mehr arbeiten wird müssen, weil ihn hoffentlich UAE so gut bezahlt, dass er das nicht mehr nötig hat. Ist das die Gefahr? Was heißt Gefahr? Aber ist das vielleicht tatsächlich just around the corner, dass er sagt, wozu tue ich mir das an? Ich habe alles gewonnen. Hatte die Vuelta da noch nicht gewonnen, oder? Die müsste er noch gewinnen, aber ansonsten, und zwei Monuments fehlen ihm noch, aber ansonsten, ich meine, er muss ja niemand mehr was beweisen, er muss kein Geld verdienen und das Ganze ist trotzdem, das ist harte Arbeit.
Genau, du sagst es komplett richtig. Also die Vuelta hat er nicht gewonnen, da hat er sein Rundfahrtdebüt gefeiert. Das müsste, lass mich lügen, das müsste 2020 gewesen sein. Das war seine erste große Rundfahrt. Da war er noch als gerade 20-Jähriger, war er da glaube ich schon Dritter und seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Olympia Straßenrennen fehlt ihm noch, das ist ein großes Ziel und diese beiden Monumente und das hat er ganz klar gesagt, also Olympia und die beiden Monumente sind ein großes Ziel, Welt hat das so ein bisschen offen gelassen. Ich glaube aber, dass wir ihn außerhalb der Tour nicht mehr so schrecklich oft bei diesen langen Rundfahrten sehen werden. Das hat sich bei der Tour schon angekündigt, da hat er gelitten, da war er frustriert, war ein bisschen krank, er hatte Knieschmerzen, hat er jetzt offenbart, das Wetter war mies, er ist dann halt 3,5 Wochen von zu Hause weg. Und er ist wirklich ein Fahrer, er möchte da fahren, wo es ihm wirklich Spaß macht. Und ich glaube, zumindest in den nächsten beiden Jahren wird es nicht der Fall sein, dass wir ihn bei zwei großen Rundfahrten im Jahr sehen. Also das heißt, ich rechne mit, kommendes Jahr wird sehr ähnlich dem Jahr 2025 verlaufen. Und auch danach, vielleicht gibt der Vuelta nochmal einen Versuch, 28, natürlich ein Olympiajahr, vielleicht 29 am Schluss, da soll wohl die Tour in Slowenien starten. Das heißt, dahin wird er sicherlich weitermachen. Aber er wird auf diese kurzen, tollen Klassiker gehen, die ihm so viel Spaß machen. Lombardia, Strade Bianche, und er wird auf die Tour gehen und auf die großen Meisterschaften. Da hat er Bock und wenn er diesen Spaß hat, dann wird er noch fahren.
Okay, gehen wir eins weiter, nämlich zu Remco Evenepoel, der nächstes Jahr für Red Bull Bora Hans Grohe fahren wird. Und der ja, ich meine, was soll man sagen? Für ihn gilt ja, er müsste die Tour gewinnen, finde ich, Remco. Ansonsten hat er auch nicht alle Monumente gewonnen, aber das ist das Einzige, was er beweisen muss. Und er kann die Tour aber nicht gewinnen. Oder kann er die Tour gewinnen? Also, wenn Ralf Denk, könnte ihm Ralf Denk nur rein theoretisch ein Team zusammenstellen, und wenn Lipowitz sein Edelhelfer wird, was ja auch, das ist dann die nächste Frage, aber lass uns mal bei Remco bleiben. Gäbe es für dich ein Szenario, dass Remco Evenepoel im kommenden oder übernächsten Jahr bei Red Bull Bora Hans Grohe so ein Team hat, dass er ernsthaft, er muss ja nicht nur Pogacar schlagen, er muss auch Vingegaard schlagen. Gibt es dieses Szenario?
Das Szenario gibt's, das heißt schwere Sommergrippe bei Vingegaard und Pogacar. Okay. Also In der kommenden Woche ist ja die Präsentation der Tour 2026. Es sickert ja schon einiges durch, immer mal vorher. Und es wird auf jeden Fall Alpe d'Huez auf dem Programm stehen. Das wird wahrscheinlich die letzte Alpenetappe werden. Und so wie es aussieht, wird Alpe d'Huez wie schon beim der 100. Tour 2013 doppelt gefahren werden. Und
als Zeitfahren auch. Oder du meinst zweimal rauf? Oder
ja, genau, da wird in der einen Etappe wird der Anstieg zweimal genommen. Und da fehlt mir schlichtweg die Fantasie, wie Remco Evenepoel bei einer solchen Etappe mit Pogacar und Vingegaard mithalten kann. Und da ist es dann auch völlig, völlig irrelevant, wie sein Team aussieht. Red Bull muss ein besseres Team zusammenbekommen, als es zuletzt der Fall war. Das wird nicht schwer. Aber bei dem, was sie im Moment haben, was auf dem Markt ist, die Planungen sind weitgehend abgeschlossen, werden sie in Sachen Team so oder so deutlich UAE und Wismar unterlegen sein. Das heißt, es kommt noch Mann und Mann an und da er fährt um Platz 3 bei der Tour. Das ist es, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, wenn man bei Red Bull Ralfix realistisch ist, weiß man das auch. Also es ist, der Anfang der Tour, der wird ihm gelegen kommen, der kommt ihm entgegen. Das ist ein Teamfightfahren, wo diesmal nicht nach dem vierten Fahrer die Zeit des Teams gewertet wird, sondern da wird jede Zeit für jeden Fahrer einzeln gewertet, mit einem knapp 1,5 Kilometer langen Schlussanstieg. Das heißt, wir werden, wenn Florin Liprovitz überhaupt diese Tour fahren sollte, schon den Fall haben, dass die beiden Herrschaften, die uns noch als Doppelspitze verkauft werden, ein Stück weit, dann auf dieser ersten, weil im Teamzeitfahren, gegeneinander fahren. Und da wird Remco sicherlich nicht sagen, komm Florian, ne, ich warte hier mal auf dich, sondern der wird wahrscheinlich auf diesen Schlussanstieg schon mal alles raushauen. Das wird interessant, aber ich glaube, der Faktor Liprovitz, ich glaube, zu dem Thema kommen wir sicher noch gleich, er hat im Moment, glaube ich, mit sich genug zu tun. Das heißt, den Querverweis auf Evenepoel, der ist jetzt noch ein bisschen schwer vorhersehbar.
Ja, was hat denn Florian Liprovitz mit sich zu tun? Also vor ein paar Monaten war es ja so, dass es hieß, naja, okay, Sportler des Jahres, kannst einen Haken dran machen. Dann ist Leo Neugebauer so nebenbei Zehnkampfweltmeister geworden. Da glaube ich, würde ich meinen, dass das noch ein kleines bisschen, es ist halt was anderes, aber vom Renommee her ist es wahrscheinlich Zehnkampfweltmeister noch mal spannender als Dritter bei der Tour de France. Aber was ist die Option für Florian Liprovitz, dass er als Topfahrer für Red Bull Bora Hansgrohe in den Giro geht und dort um den Sieg mitfährt? Weil auch Liprovitz kann, und korrigier mich bitte, aber Liprovitz kann im kommenden Jahr die Tour nicht gewinnen, weil so gut ist er auch wieder nicht.
Richtig. Also ich hoffe mal, Red Bull hat ein gutes Konzept für ihn. Ich glaube es auch, wenn sie sich dafür überhaupt interessieren, ist es, glaube ich, dem deutschen Zuseher schwer vermittelbar, den Topmann der Tour de France, die Entdeckung der Tour de France 2025 dann im kommenden Jahr zu Hause zu lassen. Andererseits fürchte ich, dass er eben im Vergleich mit einem Alpha-Tier wie Remco Evenepoel, der wirklich knallhart ist, dass er da Probleme haben wird, sich behaupten zu können, weil das ist schon, es ist auch nicht sein Naturell, da jetzt wirklich mit aller Energie teamintern da die Krallen auszufahren. Und er hat jetzt die Saison frühzeitig beendet. Das ist komplett legitim. Also wenn einer sagt, ich bin körperlich und mental jetzt nicht mehr auf dem Niveau, dass ich ernsthaft Rennen wie Lombardia noch fahren kann, dann sollte man das nicht tun. Das sind schwere Rennen, das sind fordernde Rennen und dann macht man lieber Pause. Nur seine Aussagen war dahingehend, dass ihn das ganze Jahr schon sehr mitgenommen hat, dass er wirkt ein Stück weit ausgebrannt. Er sagt, er freut sich auf etwa jetzt mal Dinge zu tun, die er in diesem ich habe Hamsterrad, Radsport zuletzt nicht kannte. Das waren jetzt keine Aussagen, die jetzt auf einen Radfahrer fließen lassen, der jetzt in seiner Lage komplett glücklich ist. Und der Druck wird natürlich mit dem Evenepoel im kommenden Jahr nicht geringer werden. Ne? Also ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt einen Florian Liprovitz gesehen haben, der nur einen Sommer lang sein Radsportmärchen gefeiert hat. Aber es wird schwer in diesem Team Red Bull Bora Hansgrohe und ich hoffe mal, dass dieses Team menschlich empathisch genug ist, die Personalie Liprovitz zu handeln und nicht zu sagen, wir haben so einen teuren Remco Evenepoel, wir haben auch noch einen Primoz Roglic, den vergisst man auch ganz gerne, der steht auch noch da für einige Wagenladungen Goldmünzen im kommenden Jahr unter Vertrag. man muss schauen, dass Florian Lipowitz da kommendes Jahr in diesem Team nicht untergeht.
Ja, okay. Roglic ist mir übrigens auch aufgefallen bei der Lombardia. Ich wusste gar nicht, dass der noch fährt, aber er war da auch dabei und ist natürlich nicht mitgekommen. Aber jetzt nur als Beispiel, wir hatten vor ein paar Jahren Lennart Kemner, der auch eine sehr, sehr starke Tour gefahren ist, der jetzt nicht mal bei Red Bull Bora Hansgrohe ist. Du kennst sie ja auch als Typen, wie sie eine Tour angehen. Ist Lipowitz mit Kemner in irgendeiner Art und Weise, was das Fahrradfahren angeht? Charakterlich möchte ich gar nicht sagen, was das Fahrradfahren angeht, ist Lipowitz ein ähnlicher Typ wie Kemner, der ja, glaube ich, auch ein solider Kletterer war. Lipowitz vielleicht ein bisschen besserer Kletterer, wenn du die beiden vergleichen müsstest. Wie fiel der Vergleich aus?
Lipowitz ist sicherlich der deutlich bessere Bergfahrer. Lennart ist da ein bisschen mehr der Allrounder. Der Vergleich ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die schwere Verletzung, den schweren Unfall, den Lennart hatte, hätte man sehen müssen, wie er sich da jetzt weiterentwickelt. Aber es sind beides jetzt Fahrer, die eher aus der etwas, das ist ja überhaupt nichts Falsches, aus der etwas stillen Position kommen. Und so wie es aussieht, fühlt sich Lennart Kemner bei Lidl da durchaus glücklicher. Und ja, also man kann die Lage von beiden schon vergleichen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass bei Red Bull bzw. bei Bora in den vergangenen zwei Jahren viele deutsche Fahrer gegangen sind, die auch nicht glücklich geworden sind. Ich hoffe sehr für Florian Lipowitz, denn er ist wirklich der beste deutsche Rundfahrer, den wir seit vielen Jahren hatten, dass er Wege findet, sich zu entfalten. Er ist ja immer noch jung, er hat lange wenig große Rennen gefahren. Es wäre wichtig, dass er auch mal bei diesen Klassikern, wie es jetzt Lombardia gewesen wäre, Erfahrungen sammelt, sich weiterentwickelt. Und ich hoffe mal sehr, dass er sich, wenn er denn weiter bei Red Bull fährt, er hat natürlich erst Vertrag, das ist für die nächste Saison, glaube ich, gegessen. Auch Lidl, wo er auch gehandelt worden war, die haben jetzt Ayuso von UAE geholt, das wäre eigentlich ein schöner Platz für ihn gewesen. Ich hoffe mal, er hat ein Team, wo er sich weiterentwickeln kann, menschlich wie fahrerisch, weil ich glaube, er ist einer, der auch diese Harmonie braucht und in einem Team, in dem es dann sehr kratzbürstig zugeht und nur die Stärksten überleben, weiß nicht, ob das Allerbeste für ihn ist. Wobei, er hat sich diese Saison auch gegen Roglic bei der Tour sehr, sehr gut geschlagen, weil Roglic auch nochmal ein anderer Typ ist als Evenepoel.
So einen habe ich noch, weil das ist ein Fahrer, der mich interessiert, nachdem sie in Strafweise UAE nämlich zu der Österreich-Rundfahrt strafversetzt hatten. Und das ist Isaac Del Toro, der auch eine ganz starke Lombardia gefahren ist, der im selben Team ist wie Primoz Roglic. Mit anderen Worten, er wird nächstes Jahr, auch weil er wahrscheinlich noch nicht gut genug ist, die Tour de France gewinnen. Aber wie gut, was hört man von Isaac Del Toro, der mir, ich weiß nicht, irgendwie, und das war nur die Österreich-Rundfahrt, aber die war jetzt auch nicht ganz so blind besetzt, aber der hat ihn natürlich mit einer Leichtigkeit gewonnen dann, als man ihn ließ, als sie gesagt haben, dem Großstadtdinger, okay, das war's für dich, jetzt lassen wir mal den Isaac fahren. Was hörst du über den Del Toro?
Es ist ein unfassbar guter Radfahrer, der beim Giro schon, er ist gerade erst 21, er wird jetzt 22, er hat beim Giro eine lange Rosa getragen, er hat jetzt im Herbst eigentlich all die Rennen gewonnen, bei denen er nicht für Pogacar fahren musste. Er hat jetzt heute erst den Giro del Veneto gewonnen, eines der letzten großen italienischen Eintagesrennen. Er hat Gran Piemonte gewonnen vergangene Woche, er hat den Giro dell'Emilia gewonnen. Er hat bei der WM zusammen mit Pogacar attackiert. Also er lernt im Moment noch sehr, sehr viel an der Seite von Pogacar. Das wird ihm sicherlich irgendwann nicht mehr genügen. Und dann wird er sicherlich auch, ist die Frage, wie sie mit dem Plan bei UAE. Also entweder wird er irgendwann mal wechseln müssen. Oder er sagt sich, ich habe bis 2029 Geduld, ne? Dann bin ich 25, 26 und bin dann der Nachfolger von Tadej Pogacar. Er ist jetzt nicht ganz, egoistisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber er ist jetzt nicht ganz so ich-bezogen wie Ayuso. Das heißt, dass er die Füße jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre eher stillhält und seine Rolle da übernimmt, das ist durchaus zu erwarten. Ob er das dann bis 2029 machen möchte, das ist die andere Frage. Aber er ist sicherlich ein Mann, wenn er sich so weiterentwickelt, der ganz, ganz große Rundfahrten gewinnen kann.
Yes, sir. Danke, Christoph. Big Show 731. Das war's zum Radsport. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 731 und ich freue mich sehr, dass wir wieder die nächste österreichische Runde haben. Zum einen mit Gernot Bacher von der Kronenzeitung. Servus Gernot.
Hallo.
Und mit Lukas Zara vom Standard. Servus Lukas.
Halli, hallo.
Ja, wie fangen wir an? Wir fangen an am besten mit dem Gernot. Und ich weiß nicht, wie viel du mir erzählen darfst, Gernot, aber wir haben ja beide geredet in Wimbledon über Herbert Prohaska. Und Herbert Prohaska und Hans Kranke haben gerade ein Buch herausgebracht. Das ist, glaube ich, ihr drittes Buch. Ich habe die betreffende Sendung bei Ö3 gehört, da an einem Sonntagvormittag, wo ich im Auto unterwegs war. Und was kannst du uns über die Persönlichkeit Herbert Prohaska erzählen? Oder wie viel darfst du mir? Weil ich habe den Eindruck, du magst ihn, Gernot. Warum, wenn dieser Eindruck stimmt?
Also ehrlich gesagt, ich kenne, glaube ich, kaum einen Menschen, der den Herbert Prohaska nicht mag. Also ich weiß nicht, es gibt hartgesottene Rapid-Fans, der ist eine Austria-Ikone und trotzdem, also ich habe noch nie gehört, dass irgendwie Rapid-Fans, denen sonst teilweise nichts heilig ist, den Herbert Prohaska anfeinden. Und der Herbert Prohaska hat einmal beim ORF vor laufender Kamera sich einen Ausrutscher geleistet, wo er gesagt hat, weil ihn ein paar Kinder mit Papierkugeln beworfen haben, da sind ein paar Hurenkinder dabei vor laufender Kamera. Ja, das hätte noch bei jeder anderen Person wahrscheinlich einen Riesenskandal herbeigerufen. Beim Schneckerl hat man das ein bisschen weggelacht, ganz einfach, weil ja, der hat einfach einen Charme, der kommt so offen, so natürlich rüber, der ist so sympathisch, dem kann man kaum böse sein.
Okay, so ist es.
Also, egal, ja, auch wenn er sich sowas erlaubt, er war eine Fußballikone und er hat einfach, ja, er ist beliebt. Also egal bei der Austria, beim Nationalteam, bei Roma-Fans, wenn die da sind, die feiern ihn noch immer mit Sprechchören, wie wir gehört haben vorbei beim Testspiel. Ja, er ist einfach irgendwie ein richtig netter, charmanter Typ.
Ja, ich drehe mich gerade ein bisschen um, weil irgendwo da hinten ist auch das Buch, das erste Buch, das meine Eltern mir geschenkt haben. Es war jetzt nicht das großartigste Weihnachtsgeschenk, möchte ich sagen, das ich jemals bekommen habe. Lukas, soll man nur, weil Herbert Prohaska so ein netter Mensch ist und Hans Kranke, was das Ikonische angeht, auf einer Ebene, hast du diese Bücher gelesen und wenn ja, kannst du eine Leseempfehlung abgeben?
Ich habe das zweite sogar rezensiert für meine Zeitung, für meinen Arbeitgeber. Ja. Sie sind natürlich gute Geschichtelerzähler. Also ob es Geschichten oder Geschichteln sind, ja, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das verschwimmt vielleicht manchmal bei denen, bei Kranke und Prohaska. Aber ja, es ist schon ganz lustig und wenn man Fans ist von denen, dann kann man das durchaus kann man sich das schon durchlesen, es ist eh sehr kurzweilig und ja, es ist sogar dann hin und wieder, die kennen halt doch recht viele von ihrer Generation, viele Fußballer, man kommt dann da auf Connections drauf, dass die mit dem und dem zusammengespielt haben und so, also das ist dann auch hin und wieder ganz hilfreich und wenn man solche Anekdoten gerne hört, dann kann man sich das auch durchlesen, ganz gut.
So, wer sich das Video anschaut, ist klar im Vorteil, das ist das Buch, das meine Eltern mir geschenkt haben. Und ich glaube, der häufigste Satz ist, ja Hans, da gebe ich dir ganz recht. Also das, die beiden sind da oft einer Meinung. Jetzt hast du, Lukas, aber einen aktuellen österreichischen Fußballtrainer, wenn ich das richtig entnommen habe, deiner Zeitung, getroffen. Und ich habe ihn persönlich einmal gesehen, Oliver Glasner nämlich beim Tennisturnier in Kitzbühel. Da war er gerade zwischen Jobs, also da war er in Frankfurt nicht mehr Coach, aber eben noch nicht Coach bei Crystal Palace. Wie war dein Eindruck? Und was war der Anlass?
Ja, der Anlass war also einerseits die Sportlergala am Mittwoch. Also vergangene Woche ist er zum Trainer des Jahres in Österreich ausgezeichnet worden. Habe ihn dort kurz sprechen können in der Mixzone. Sehr sympathischer Kerl, gleich ja. Ein wertschätzender Mensch, würde ich sagen. Ja, also der gibt dir sehr schnell das Gefühl, auf dich einzugehen. Ja, sehr angenehm einfach. Und am Freitag gab es in Linz eine Abendveranstaltung, da hat eine Bank ihn als Stargast eingeladen und Und er wurde dort von Rainer Pariasek interviewt auf der Bühne. Und da sind echt, da waren 1500 Leute in diesem Saal. Also das war wirklich riesig. Ich hätte mir das in einem viel kleineren Rahmen vorgestellt, aber die sind ihm da alle an den Lippen geklebt und er hat da schon einige Anekdoten erzählt. Schon allein die Tonlage, die er hat, irgendwie sehr ruhig, ganz aufgeräumt, ein bisschen zu dezent, habe ich es, glaube ich, dann sogar beschrieben, wird nie zu laut und so. Er macht das irgendwie so, dass man dann auch selber ruhiger wird und einfach wirklich zuhören will. Also weiß nicht, ob er sich das auch angeeignet, antrainiert hat, aber er redet so, dass man automatisch als Zuhörer irgendwie sich ein bisschen zurücknimmt, damit man auch alles mitkriegt, was er erzählt. Seine Erfolge sind natürlich ziemlich cool. Ihr besprecht das ja eh auch immer wieder, du und der Sven, was er in der Premier League in England leistet. Irgendwie schon eine lustige Parallele auch, finde ich. Er ist mit der SV Ried als Spieler zweimal Cupsieger geworden. Jetzt schafft er das mit Crystal Palace Titel zu gewinnen. Dass er mit Eintracht die Europa League gewinnt, war auch nicht sonnenklar. Auch da hat er eine kleine Anekdote, die kann ich vielleicht wiedergeben, erzählt, dass er eben wie die Eintracht gegen Barca spielen musste auswärts, abgesehen davon, dass er fast das ganze Stadion dann in weiß gekleidet war für die Eintracht. Die haben das ja super geschafft. Aber der hat dann seinen Videoanalyst gesagt, ja bitte, also stellt mir was zusammen. Die haben ihm was zusammengestellt und der hat sich das angeschaut und gesagt, also wenn wir das den Spielern zeigen, dann verlieren wir das Haus hoch. Also wir machen das jetzt noch einmal, bitte zeigt mir alle aktuellen Gegentore. Dann waren das, weiß nicht, 4 Stück in den letzten 2 Monaten, irgendwas absurd Geringes. Barca war da wirklich in einem Rausch. Und dann hat er auch gesagt, bitte so viele Torschancen wie möglich von gegnerischen Mannschaften zusammenschneiden. Und die hat er dann eben versucht, quasi Parallelen zu finden an Torchancen und an Toren, die Eintracht geschossen hat. Also dann irgendwie in der Erzählung an seine Mannschaft, schaut, unsere Stärken sind genau die Schwächen von Barcelona und hat das irgendwie geschafft, obwohl das zu dem Zeitpunkt ein bisschen abstrus war, weil Barca wirklich einer der besten Mannschaften in Europa war zu dem Zeitpunkt. Hat er das irgendwie geschafft, sein Team davon zu überzeugen, dass das durchaus möglich ist, und die haben dann eben, ja, wissen wir, 3-2 auswärts gewonnen, daheim dann mit einem Unentschieden weitergekommen und dann später die Europa League gewonnen. Also es sind schon ein paar coole Anekdoten, die er da auch erzählt hat, und ein bisschen Einblicke hat er eben gegeben in seine Arbeit.
Ja, sehr, 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 sehr angenehmer Typ. Gernot, ich weiß nicht, ob du schon Kontakt mit ihm gehabt hast, aber ich frage mich dann immer, wo ist der Plafond? Was ist das Nächste? Also wenn ich mit Sven Heiß spreche, dann denke ich mir, für mich wäre logisch, dass der nächste Schritt eigentlich Manchester City ist, wenn Pep Guardiola dort aufhört. Aber man weiß ja nie, was diese Investoren machen. Und ich habe gerade vorhin gesagt, übrigens habt ihr nicht gehört, als ich mit Martin Konrad gesprochen habe und mit Felix Haselsteiner, für David Alaba wünsche ich mir als nächste Station den Hamburger Sportverein. Komplett abstrus, aber das wäre doch was Schönes. Gernot, was wünschen wir uns für Oliver Glasner? Wünscht man ihn uns als nächsten Teamchef? Aber ich glaube, das wird ihn langweilen.
Also ich muss einmal sagen, also ich habe den Oliver Glasner noch nicht persönlich getroffen, leider, aber ich bewundere seine Arbeit. Also das ist einer, der, egal wo er war, bisher Erfolg hatte, ob das jetzt deutsche Bundesliga mit Wolfsburg war, mit Eintracht Frankfurt, eben wie der Lukas vorher erzählt hat, mit Crystal Palace, was er da jetzt leistet, ist unglaublich. Hat auch das Händchen gehabt, da die richtigen Spieler zu halten, teilweise wie einen Mateta, wie einen Guehi und wie bis heuer einen Eze. Adam Wharton natürlich ist auch noch dort. Also tolle Mannschaft, die er da aufgebaut hat, und wer weiß, ob die Spieler sich natürlich auch ohne ihn so entwickelt hätten. Wo er hin will, also ich glaube, er hat einfach momentan mit der Arbeit, mit den Referenzen, die er sich selbst da erarbeitet hat, stehen ihm sehr viele Türen offen. Also gerade in England wird er momentan als sicher ein Anwärter dafür, wenn irgendwo ein Posten frei wird. Manchester City weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob ich ihm das wünschen will, zutrauen würde. Man muss natürlich sagen, bisher hat er die Erfolge vor allem dann auch gehabt, wenn er mit Mannschaften gehabt hat, wo er schön kontern konnte, wo er aus der Defensive heraus halt die Großen ärgern konnte. Das wäre halt bei Manchester City überhaupt nicht der Fall. Nicht? Also Manchester City hat eigentlich gerade unter Guardiola natürlich ein System des Ballbesitzfußballs aufgebaut, wo sie sich jetzt auch schön langsam ein bisschen davon verabschieden, weil sie nicht mehr dieses überragende Mittelfeld haben, wie sie es gehabt haben mit einem Rodri, De Bruyne und so weiter. Da ist eigentlich nur noch der Rodri da von diesem, ja, Phil Foden natürlich noch, der aber auch anders spielen kann. Von dieser absoluten Elite-Mannschaft, die Manchester City so in den letzten 5 Jahren hatte im Mittelfeld. Aber es wäre spannend, eben zu sehen, ob er das auch kann, natürlich. Also ich traue es ihm natürlich absolut zu, dass er seine Philosophie dann anpasst. Es geistert ja vor allem herum so Manchester United immer, dass die sich den wünschen, aber ich glaube, das ist ein Posten, den ich momentan keinem Trainer wünsche, weil ich glaube, dass dort das Klima im Verein so vergiftet ist. Ja, es ist schwierig. Aber ich glaube, es wird ihm nicht an Angeboten mangeln. Ich könnte mir gut bei Tottenham zum Beispiel vorstellen. Das, was so eine Mischung ist aus großer Name und Außenseiter halt gegen die Großen, wo man wieder etwas aufbauen könnte, glaube ich. Ich weiß es nicht. Was David Alaba betrifft, ich habe ja mein Tipp ist ja, dass er vielleicht zu Galatasaray Istanbul geht.
Auch bitte. Oh Gottes Willen, ja.
Bitte, weil die bitte. Zum einen sehr bekannt sind dafür, dass sie altgediente große Namen holen und zum anderen ist David Alaba ein Galatasaray Istanbul-Fan gewesen in seiner Jugend. Darum könnte ich mir das gut vorstellen.
Okay, gut, Breaking News, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da gibt's keine Verbindung. Ah ja, also wir drei werden uns hoffentlich nächste Woche, vielleicht schon an diesem Wochenende, diesmal weiß ich, dass ich in Wien bin. Das letzte Mal habe ich vergessen, dass ich gleichzeitig mit dem Lukas in Wien bin beim Tag des Sports. Da werden wir uns dann beim Stadthallenturnier beim Erste Bank Open sehen, wo jetzt Breaking News, die Tenniswelt steht still in diesen Minuten, weil Sebastian Offner seinen Start abgesagt hat und jetzt natürlich die österreichische Granate Juri Rodionow nachrücken wird. Unser Davis Cup Held, der gar nicht gegen Jannik Sinner spielen wird, dann bei dem Treffen beim Davis Cup Finale. Aber bevor wir darüber kurz plaudern, Lukas, die Skisaison, ich muss schon eine Frage zum Skifahren stellen. Was ist die große Story? Ist es, auf die wir uns jetzt a priori freuen, ist es das Comeback von Alexander Amod-Kilde, der wieder da ist? Ist es die Ungewissheit, was Marcel Hirscher treibt? Oder ist es diese Kombination Lindsey Vonn, die dann plötzlich auf irgendeinem Trainingshang sicherlich über die Skifirma das Ganze zustande kommen, aber dennoch, Svindal ist neben ihr am Trainingshang gestanden. What's the big story, Lukas?
Ja, jetzt bin ich ein bisschen Partypupper und muss sagen, dass für mich die große Story noch ist dieser Todesfall im Training in Südamerika im Sommer.
Ja,
Matteo Franzoso, ein Italiener, ist dort im Training gestürzt und verstorben. Da gab es jetzt schon noch einige Äußerungen. Also es gab Medientermine, ich habe doch einige Leute treffen können. Ich habe mit Sofia Gottscher darüber gesprochen, zum Beispiel, die Fragen zu ihrer Person sehr direkt mir zu verstehen gegeben hat, dass sie relativ wenig Bock hat, mit mir zu reden, was voll okay ist, weil geht nicht nur ihr so. Und dann habe ich ihr eben eine Frage gestellt dazu, wie es einfach dem italienischen Team geht. Das ist mehr Betroffenheit vielleicht auch noch dort direkt und auf einmal hat sie sehr viel erzählt. Also das ist schon ein Schicksalsschlag, von dem man sich noch ein bisschen erholen muss. Also das ist in allen Köpfen durchaus dabei, ja, bei allen Athleten und Athletinnen. Vor allem, weil die dort große Teile vom Weltcup-Starterfeld, vor allem von Speed-Läuferinnen und Läufern, waren eben auf dieser Piste auch nicht zu dem Zeitpunkt. Gab es auch einige, die zu dem Zeitpunkt waren. Justin Merisier hat erzählt, der quasi zwei Startnummern hinter dem Matteo Franzoso ist ja dran gewesen und der hat dann dort fahren müssen. Also es war schon völlig irre und man fragt sich schon, was da geändert werden kann. Es ist einfach so, dass diese Trainingspisten in Südamerika bei weitem nicht so abgesichert sind, wie wir das aus TV-Bildern im Weltcup gewohnt sind, muss man sagen. Also das ist ein ganz anderes Bild, das dort herrscht auf dem Berg. Ja, das ist so ein bisschen auch die Geschichte, die ich jetzt noch aufarbeiten werde für den Standard. Das ist für mich noch irgendwie das große Thema, auch wenn es kein angenehmes ist und natürlich auch, wenn viele vorausblicken. Es geht eben jetzt einmal sachte los, kennen wir, mit Technikern, Technikerinnen. Ich bin natürlich gespannt, wie es dem Lukas Broten jetzt geht in seinem zweiten Jahr als Brasilianer unter brasilianischer Flagge. Wie geht es einer Michaela Schifrin, die auf jeden Fall den Riesenslalom im Riesenslalom sich auch wieder viel mehr zutraut, aus ihren eigenen Aussagen zufolge, dann ab Dezember durchaus auch den einen oder anderen Super-G mitnehmen wird. Aber ich rechne mit ihr in beiden Disziplinen, Slalom und Riesenslalom, dass sie da ja das Maß aller Dinge sein wird, ohne einer Federica Brignone, die nach wie vor verletzt ist nach ihrem schweren Sturz da zum Saisonausklang, wird das auch möglich sein, dass man im Riesenslalom Siege einfahrt für Michaela Schifrin. Und ja, bei den Männern kann ein Marco Schwarz wieder so eine gute Saisonstart hinlegen, wie
er
das
vor 2 Jahren geschafft hat. Er will wieder Speed fahren, oder? Habe ich gehört.
Langsam, sachte Randtasten, Super-G mitnehmen. Also eigentlich auch wie Odermatt über 3 Disziplinen zu kommen, Abfahrtstrainings mitzunehmen. Und wenn das Abfahrtstraining so super läuft, dann fahr das vielleicht auch dann eine Abfahrt. Aber genau, also das ist so irgendwie, finde ich, die spannendste Personalie bei den österreichischen Männern. Ja, es gibt schon einige Storylines. Aber ja, es wird auch wieder dann, natürlich kommen die Olympischen Spiele. Dieses Starterfeld wird auch im Februar wieder ganz anders ausschauen. Dieser Sport hat uns das gelehrt, vorsichtig zu sein, ganz anders als es Ende Oktober ausschaut. Marcel Hirscher haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Der wirkt irgendwie noch ein bisschen fokussierter oder ein bisschen mehr noch. Ich kaufe ihm dieses Feuer viel mehr ab jetzt als noch vor einem Jahr. Als
letztes Jahr.
Ja, und es wird wieder genau dasselbe hin und her, startet er überhaupt in Sölden oder nicht. Es wird wieder ein bisschen nervig werden aus Berichterstatter-Sicht, aber er wird das wieder super spielen auf allen Geigen, die er zur Verfügung hat, das Spiel mit den Medien. Ja, ich freue mich sehr auf diese Saison. Ja, sehr lange Antwort, aber das ist es.
Naja, ich habe extra dich die sehr lange Antwort meinen, weil ich weiß, der Gernot ist wohlwollender Beobachter, aber maximal wohlwollender Beobachter des alpinen Skizirkus. Aber Gernot, dir obliegt jetzt die schöne Aufgabe, Kurzentschlossene davon zu überzeugen, warum es immer eine gute Idee ist, die erste Bank Open in der Wiener Stadthalle live vor Ort zu erleben, wenn man denn noch Karten bekommt, was gar nicht so einfach ist.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, dass ich glaube, an Interesse wird es nicht mangeln. Also weil es sind, soweit ich weiß, eigentlich bis auf Montag alle Tage so gut wie ausverkauft. Also zumindest was die Stadthalle betrifft. Aber es gibt ja heuer einen tollen zweiten Schauplatz in der Marxhalle, größer als am Heumarkt bisher, wo man 2 Plätze hat, auf denen Matches bestritten wird, wo man aufgrund des großartigen Starterfelds in Wien sicher super Spieler sehen wird und wo man auch die Stars, also die absoluten Topstars vielleicht beim Training sehen wird können, denn dafür gibt es dort einen dritten Court und es ist durchaus möglich, dass ein Jannik Sinner oder ein Alexander Zverev vor allem, der ja auch fürs Doppel genannt hat und das Doppel wird sich in der Maxhalle abspielen, dass man denen dort auch ein bisschen im Training auf die Beine schauen kann, vielleicht sogar das eine oder andere Autogramm ergattern kann. Also auch das ist eine super Möglichkeit, dass die heuer noch prominenter geworden ist, wo auch die Ticketpreise erschwinglich sind. Ich will meinen, 20 Euro für einen halben Tag und 40 Euro für den ganzen Tag. Und dafür sieht man dort auch Weltklasse-Tennis.
Ja, ich finde das Konzept immer noch ein bisschen schwierig, dass du 2 Spielorte so weit auseinander hast, ist auch einzigartig, glaube ich, aber ich war noch nicht in der Marxhalle. Ich habe Skizzen gesehen, ich habe Bilder gesehen, es gibt dort, glaube ich, auch einen Rollstuhl-Tennis-Wettbewerb. Das Wiener Turnier wird immer größer, Gernot, habe ich den Eindruck. Also Herwig Strackert lässt sich im Grunde genommen fast jedes Jahr was Neues einfallen.
Ja, absolut. Also da sind sie wirklich sehr innovativ. Der Herwig bereist ja auch sehr viele große Turniere, schaut sich dort Ideen ab. Sicher wäre es sein Traum, dass man alles in einer Halle unterbringen würde, aber so weit ist man halt in Wien noch nicht, dass man dafür eine Halle hat. Da soll es ab 2030 dann eine größere Halle geben. Vielleicht ist es dann möglich. Selbst da muss man schauen, wie das dann wirklich ist. Er hat ja auch die sehr gute Vorstellung, dass man künftig ein Damenturnier nach Wien holt,
und das miteinander verbindet, was dann vielleicht auch nochmal eine andere Art von Fans zum Tennis nach Wien lockt. Also an Ideen mangelt es nicht und auch an Initiativen, und hat ein tolles Team, wird auch, glaube ich, von der Stadt gut unterstützt. Und mein Wien ist ein 500er Turnier und eines der auch beliebtesten bei den Tennisspielern, bei den Tennisprofis, und das sagt viel aus.
Ja, weil die Stadt einfach geil ist. Man muss natürlich jetzt warten, bis Lili Tager, unsere Lieblingsspielerin, unser aller Lieblingsspielerin, hier hoffe ich in dieser Runde dann so weit ist, dass sie da auch konkurrenzfähig mitspielen kann. Ich freue mich auf euch, Männer. Das war's für diese Ausgabe der Big Show 731 mit dem österreichischen Sport. Wir machen eine kurze Pause und finden uns dann wieder zurück in der weiten Welt. Ich weiß gar nicht, wir gehen, glaube ich, in die USA.
Ja, hallo, hier ist der Frage, auch wenn Sie mich nicht kennen, kennen Sie das Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstehen Sie nur mehr die Lautstärke.
He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. Oh, he's got the first down. How about Roethlisberger? Wow.
The Renners NFL Rundown in der Big Show 731 mit Andreas Renner. Wir fangen an mit den Kansas City Chiefs. Da hat es 13 Strafen gegeben für die Chiefs. Allerdings nicht in dieser Woche, Andreas, sondern in der letzten gegen die Jaguars. Aber keine einzige in dieser Woche gegen die Lions. Jetzt weiß ich, die Chiefs beschweren sich immer und gerne und laut und auch Andy Reid und überhaupt. Und manchmal sagt man ja, die Schiedsrichter sind da ein bisschen kulanter. Oder war Kansas City in diesem Spiel einfach disziplinierter als in der Woche davor?
Tja, mit der ersten Frage erwischst du mich gleich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich habe zwar die Kansas City Chiefs am kommenden Wochenende und werde mir ihr Spiel aus der vergangenen Woche noch anschauen, aber bin bis jetzt noch dicht dazugekommen. Ich finde aber, grundsätzlich reden wir hier über das falsche Thema. Ich weiß, Chiefs Strafen, das ist so ein Facebook- oder Social-Media-Thema. Die Chiefs, die werden ja immer bevorteilt von den Schiedsrichtern. Glaube ich nicht. Das war, als die Patriots erfolgreich waren, genau das Gleiche. Das eine, worauf ich mich einlassen würde, ist, dass ein Quarterback wie Patrick Mahomes oder vor ihm Tom Brady als größter Superstar der Liga vielleicht von den Schiedsrichtern ein bisschen mehr beschützt wird als der Rest. Das kann sein. Halte ich aber auch nicht für falsch, weil wir sehen, wie viele schwere Quarterback-Verletzungen es jetzt in dieser Saison schon wieder gab, wie viele Top-Quarterbacks fehlen und was das mit der Qualität der jeweiligen Teams, die davon betroffen sind, macht. Nur mal als Beispiel Joe Burrow in Cincinnati. Worüber wir eigentlich reden sollten bei diesem Spiel der Chiefs gegen die Detroit Lions, ist, dass die echten oder die alten Chiefs, vielleicht nicht die von vor 5 Jahren, aber die von vor 1,5 Jahren, wieder da sind. Das war offensiv mit Abstand die beste Leistung der Kansas City Chiefs, und Rashee Rice, der gesperrte Receiver, kommt ja jetzt dann auch am kommenden Wochenende wieder zurück. Das heißt, die Chiefs, die ja schwer in die Saison gekommen sind und ein paar zumindest mal vage überraschende Niederlagen kassiert haben in Spielen gegen starke Gegner, das muss man halt auch dazu sagen, die haben jetzt gegen eins der besten Teams der Liga einen Statement-Sieg gefeiert, und ich denke, das ist das Thema, über das wir reden sollten und nicht Strafen oder angebliche Geschichten, dass die Chiefs von den Schiedsrichtern bevorteilt werden, weil das, wie gesagt, glaube ich definitiv nicht.
Ein Team, das mir, warum auch immer, bisschen am Herzen liegt, obwohl ich bis auf den Quarterback und einen verletzten Receiver niemanden kenne, sind die Miami Dolphins, weil ich eben über Dan Lavertard und überhaupt, also wenn man den einzigen Podcast aus den USA, den ich noch höre, das stimmt zwar auch nicht, wurscht, sind die Miami Dolphins eben. Und dann lese ich jetzt aber bei einem Pundit, die harte Realität für Tua Mike McDaniel und die gesamte Miami Dolphins Organisation, alle müssen gehen. Stimmst du dem zu?
Ja, die Gemengelage in Miami ist halt auf jeden Fall richtig schwierig, weil die Ergebnisse stimmen nicht. Es gibt Anzeichen, dass möglicherweise es nicht allzu weit her ist mit der Disziplin im Team, was jetzt durch eine Aussage von Quarterback Tua Tagovailoa bei der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel dann nochmal bestärkt wurde. Da kann man dann sagen, war das klug von Tua Tagovailoa, dass er über dieses Thema überhaupt redet? Da geht es darum, dass manche Spieler zu Treffen, die nur für Spieler untereinander sein sollten, entweder verspätet auftauchen oder gar nicht, dass es Schwierigkeiten mit der Pünktlichkeit gibt, dass keine klaren Vorgaben von der Vereinsführung sind, was von den Spielern erwartet wird, und erst wenn solche Vorgaben gemacht wurden, kann man ja dann auch tatsächlich durchgreifen, wenn sie nicht erfüllt werden. Also an der Front scheint es zu mangeln. Das ist natürlich erstmal ein schlechter Look für alle Beteiligten, und jetzt muss man sagen, die Ergebnisse der Chiefs sind der Dolphins sind so schlecht bis jetzt in dieser Saison, dass Mike McDaniel, nachdem jetzt Brian Callahan in Tennessee entlassen wurde, sowieso der nächste Kandidat ist, der jetzt auf der Liste nach oben gerückt ist, wenn es darum geht, wer ist der nächste Head Coach, der seinen Job verliert. Was ich persönlich schade finde, Mike McDaniel ist ein bisschen anderer Typ, das kann auch erfrischend sein, und seine Offense ist auch anders. Er hat eine ganz spezielle Art und Weise. Die Dolphins haben gespielt wie kein anderes Team der Liga. Damit waren sie vor ein, zwei Jahren noch absolute Trendsetter, und vieles von dem, was sie gemacht haben, haben andere kopiert und in ihre eigene Spielweise eingebaut. Aber in Miami haben sie halt den Durchbruch nicht geschafft. Und bei Tua Tagovailoa muss man halt auch dazu sagen, Mike McDaniel ist der Trainer, der sich Tua angeschaut hat und gesagt hat, aus dir kann ich was machen und du wirst unter mir ein NFL-Quarterback, der auf einem guten Level spielen kann. Nicht überragend, fürs absolute Top-Level, da reicht das physische Talent nicht, aber mit dir kann man ein Playoff-Team führen. Das hat Mike McDaniel mit Tua Tagovailoa gemacht, nachdem Tua vorher dem vorherigen Trainerstab eben nicht so gesehen wurde. Und ob Tua nochmal einen Trainer bekommt, der so kompromisslos auf ihn setzt, das ist die große Frage.
Wir wollen sie nicht unter den Tisch fallen lassen, Andreas, weil ich auch weiß, dass du dieses Team besonders nah verfolgst. Das sind die San Francisco 49ers. Trotz der Niederlage, jetzt haben die verloren gegen die Bucks und stehen bei 4-2. Ist das so erwartet? Ist das underachieving? Ist es overachieving?
Was die 49ers angeht, muss man ein bisschen weiter ausholen, wenn die Frage ist, erwartet oder overachieving, weil vor der Saison war die Erwartung schon, dass die 49ers um die Playoffs mitspielen. Schlicht und einfach deswegen, weil die letzte Saison komplett von Verletzungen zerschossen war und deswegen das Ergebnis am Ende der Saison ziemlich schlecht war, was dann im Folgejahr aber auch den Vorteil hat, dass man über die Saison gesehen im Vergleich eher leichtere Gegner bekommt, als wenn man seine Division gewinnt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass aber, und das passiert wirklich fast nie, die aktuelle Saison der 49ers noch mehr von Verletzungen zerschossen ist als die letzte. Und insofern ist es auf jeden Fall overachieving, wenn man sich anschaut, wer da alles fehlt. George Kittle hat fast gar nicht gespielt bis jetzt in der Saison. Brock Purdy hat nur ein Spiel wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte gemacht und das vermutlich auch nur halb, ist im Moment nicht im Kader gewesen am letzten Wochenende. Die Frage ist, wann kann er wieder spielen, weil diese Verletzung, die er hat, ist ein bisschen unberechenbar. Dann haben wir Nick Bosa, den sie in Woche 3 verloren haben, Kreuzbandriss für die gesamte Saison. Fred Warner, der Linebacker, im letzten Spiel Knöchel gebrochen, auch raus für die Saison. Wir reden hier von den allerwichtigsten Spielern, die San Francisco hat, und dann haben wir dazu noch Probleme auf der Receiver-Position, wo Brandon Ayuk noch verletzt ist aus der vergangenen Saison. Der Mann, der ihn ersetzen soll, Ricky Pearsall, ist raus. Also die San Francisco 49ers haben das Problem, dass sie eigentlich eine Mannschaft haben, die zumindest mal in der Spitze eine Truppe von absoluten Superstars hat. Und in dieser Saison war der Plan, weiter auf die Superstars zu setzen und sie mit Rookies zu verstärken. Und die Superstars sollen das Gerüst sein und die Rookies sollen herangeführt werden. Das Problem ist jetzt, die Superstars sind fast alle raus. Da ist noch Trent Williams, da ist noch Christian McCaffrey. Das war's. Und unter den Bedingungen ist eine 4-2 Bilanz aller Ehren wert. Und gegen Tampa, das vielleicht heißeste Team der Liga zurzeit, da haben sie bis kurz vor Schluss mitgehalten. Das Ergebnis klingt ein bisschen deutlicher, als es tatsächlich war, weil 2 Minuten vor Schluss war noch alles drin für beide Mannschaften. Und deswegen ist das definitiv Kategorie Overachieving. Aber man muss halt auch sagen, gerade in der Defensive ist die Frage, ob sie die Verluste von ihren 2 wichtigsten Spielern, von Bosa und von Fred Warner, ersetzen können. Wenn nicht, muss die Offense halt 40 Punkte oder sowas in der Preislage produzieren, jedes Spiel, um zu gewinnen. Und das ist mit all den Verletzten derzeit schlicht und einfach nicht möglich. Also sie brauchen die Offense-Spieler, die zurzeit angeschlagen sind, zurück. Und dann darf halt nicht jede Woche wieder ein weiterer schwerer Ausfall dazukommen, sonst sind die Trainer, die im Moment einen super Job machen, schlicht und einfach irgendwann mal am Ende der Fahnenstange angelangt.
Ja, ein Team, Andreas, hat schon Panik bekommen, nämlich die Tennessee Titans. Die haben ihren Headcoach rausgeschmissen nach 6 Spielen. A, ist das eine Überreaktion gewesen? Und B, wer muss denn noch in der NFL um seinen Job als Head Coach zittern?
Ja, 6 Spiele in der Saison, ungewöhnlich, dass der Head Coach da gehen muss. Brian Callahan, der auch nicht insgesamt viel Zeit bekommen hat bei den Tennessee Titans. Nun muss man sagen, aufgrund von dem, was in der vergangenen Saison passiert war, hatte man eigentlich die Hoffnung, dass es jetzt diese Saison in der Offensive Line eine solide Truppe, dass sie da eine solide Truppe zusammengestellt haben, dass sie für Cam Ward den Rookie Quarterback, den sie ja draften durften, dann mit dem ersten Pick, dass sie für den eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo man dann sieht, es gibt eine Entwicklung, wir werden besser. Die Titans haben ein einziges Spiel gewonnen in dieser Saison und das auch nur, weil es ihnen die Cardinals quasi geschenkt haben. Das wird nicht nochmal so passieren in dieser Saison, davon kann man fast sicher ausgehen. Und Cam Ward hat halt jetzt auch in den ersten Spielen nicht die Fortschritte gemacht, die man sich von ihm erhofft hat. Er ist immer noch einer, der zwar unglaubliches Potenzial hat, aber auch Fehler macht, die einen fassungslos machen. Und offensichtlich war das Vertrauen der Titans nicht mehr da, dass Brian Callahan tatsächlich dann richten kann. Und so versucht man sich jetzt frühzeitig anders auszurichten. Ob das dann die beste Idee ist, ist ja auch klar. Jetzt ist der Trainer weg. Im Football ist es so, es wird vor der Saison im Trainingslager ein System etabliert und trainiert. Und das hat man dann halt. Man kann nicht mitten in der Saison von einer West Coast Offense auf was vollkommen anderes umstellen. Und wenn das halt die Rahmenbedingungen sind, ist die Folge, der Trainer, der Head Coach wird entlassen, jemand anders aus dem eigenen Trainerstab wird die Mannschaft übernehmen und dann ist die Frage, ob er mit seiner Persönlichkeit und vielleicht ein paar Anpassungen, die im Rahmen vom System möglich sind, dann tatsächlich die Titans auf einen besseren Weg führen kann. Aber das kann genauso gut sein, dass das jetzt halt ein Schritt ist, wo man Callahan los ist und es wird eben nicht besser aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und die Titans dann vor der nächsten Saison wieder vorm totalen Neustart stehen. Aber das ist immer das Problem für einen Rookie-Quarterback, der an Nummer 1 gedraftet wird oder fast immer, der kommt in eine Mannschaft, die vorher sehr schlecht war und dafür gibt's Gründe, da gibt's eine schlechte Infrastruktur um ihn herum und damit sind halt die Startbedingungen für die besten Talente aus dem College fast immer schwierig, wenn sie in die NFL kommen.
Ja, und die letzte Frage wie jede Woche, was muss man an diesem Wochenende, vielleicht auch schon heute Nacht, gesehen haben werden?
Tja, das Must-See-Matchup am kommenden Wochenende, das sehe ich dann beim frühen Monday-Night-Spiel. Gibt ja nächste Woche wieder 2 Monday-Night-Spiele, allerdings dann zeitlich versetzt, nicht teilweise parallel, so wie zum Beispiel in dieser Woche. Und das Ausrufezeichen-Spiel für mich ist Detroit gegen Tampa, schlicht und einfach, weil das 2 der Top-Teams in der NFC sind und die Tampa Bay Buccaneers, die viele starke Gegner zuletzt geschlagen haben, bekommen es jetzt mit Detroit zu tun, die vor der Saison sicher einer der großen Favoriten in der NFC waren und da auch immer noch reingehören, trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende. Deswegen, ja, das ist wahrscheinlich das Ausrufezeichenspiel für die nächste Woche. Für mich ganz interessant zum Beispiel die Partie Los Angeles Chargers gegen die Indianapolis Colts, weil die Indianapolis Colts hier überraschend gut sind und auswärts in Los Angeles, das ist ein guter Test. Wir werden mehr über die Colts lernen und dann vielleicht ein noch runderes Bild von dem bekommen, was sie mit Quarterback Daniel Jones zurzeit sind.
Und das war's, der NFL Rundown mit Andreas Renner. Woche 6. Danke, Andreas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 731.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
So, Herrschaft, die Big Show 731. Weiter geht's mit Baseball. Ich will beide nicht jede Woche quälen, aber ich freue mich, dass auch in dieser Woche dabei ist Axel Goldmann, 93, Just Baseball. Hi, Axel.
Grüße, hallo.
Und Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst, der natürlich eigentlich in Gedanken schon in Sölden ist. Axel natürlich auch zum Auftakt des Skiweltcups. Ja. Aber Tom, in dieser Woche noch ein bisschen Konzentration auf den Tennis, auf den Baseballsport. Hi Tom.
Ist mir auch lieber. Servus.
Ja, so. Nur damit die Leute, die sich vielleicht für Baseball jetzt nicht permanent und täglich interessieren, kurz, wo stehen wir gerade? Wir sind im Halbfinale angelangt der Major League Baseball Saison 2025. Auf der einen Seite die Milwaukee Brewers gegen die Los Angeles Dodgers. Da steht es jetzt 2-0 für die Dodgers. Und auf der anderen Seite spielen die Seattle Seahawks, hätte ich fast gesagt, nein, die Seattle Mariners, Spiel gegen die Bezwinger der New York Yankees, nämlich gegen die Toronto Blue Jays. Auch da steht es 2-0. Axel, dass die Dodgers irgendwann das Ganze auf die Reihe kriegen, wir sprechen sicherlich auch gleich drüber, Spiel 2, eine überragende Werfer-Performance. Das habe ich mir gedacht. Axel, bist du, seid ihr bei Just Baseball auch ein bisschen überrascht, dass Seattle 2-0 führt?
Ich kann für die anderen beiden tatsächlich nicht sprechen, weil wir seitdem nicht mehr aufgenommen haben. Aber ja, bin ich. Zum ersten Mal seit 1970 in den Playoffs führen die beiden Auswärtsmannschaften mit 2-0. Ist also tatsächlich nicht etwas, was jedes Jahr vorkommt. Und dass die Seattle Mariners zwei Spiele in Kanada klauen, Klauen ist ja eigentlich untertrieben, dass sie zwei Spiele in Kanada
dominieren,
wie nichts mitnehmen. Ja, das hat mich dann schon überrascht und ich bin sehr gespannt, ob es für die Blue Jays einen Weg zurück gibt. Ich sehe den im Moment nicht, ehrlich gesagt.
Tom, wie kann die Blue Jays haben sie ja gegen die Yankees im Yankee Stadium dann gewonnen. Spiel 4 auch wieder, kann man sagen, okay, da war dieser Fielding Error, ich glaube im 8. Inning war es dabei, der das Spiel dann ganz groß aufgemacht hat. Aber die Blue Jays, ein extrem kompaktes Team, wir sprachen auch letzte Woche drüber. Hast du die Hoffnung aufgegeben, was Toronto angeht? Ich erinnere mich, als ich wirklich begonnen hat, mich für Baseball zu interessieren. Da haben die Blue Jays zweimal hintereinander die World Series gewonnen, zuerst gegen die Braves und dann gegen die Philadelphia Phillies 1993.
So, du hast mich jetzt gefragt, ob ich noch Hoffnung für die Blue Jays habe.
Ja, ja.
In ihrem derzeitigen Zustand, nein. Also ich hätte schon auch gedacht, wahrscheinlich wie Axel auch, dass sie ihren Heimvorteil nutzen und vielleicht auch daraus Kapital schlagen, dass die Mariners einen müden Pitching-Staff haben. Aber wenn dann halt Leute, von denen du annimmst, dass sie ein paar Hits zustande bringen, wie jetzt der Kollege Guerrero oder auch Dalton Varsho, Wenn die dann natürlich nicht treffen, dann machst du es natürlich einem Pitching-Staff auch leicht. Unabhängig davon haben die natürlich auch wirklich gut performt, die Pitcher der Seattle Mariners. Aber ja, zum Beispiel Vladimir Guerrero, der hat noch keinen Hit in diesen zwei Spielen. Vorher hat er 7 von 19 gegen die Yankees gehabt. Also das ist schon relativ erschütternd. Du musst schon gucken, dass du die Schwächen deiner Gegner nutzt. Und ein bisschen war ja so die Vermutung, dass der Pitching Staff der Mariners jetzt nicht besonders gut ist. Aber ja, im Fußball würde man sagen, wir haben es dem Gegner bei den Gegentoren zu leicht gemacht. Ja. Unabhängig davon muss man natürlich auch dazu sagen, hat Seattle sehr gut performt. Sie haben ja Jorge Polanco, einen Spieler, der nicht die beste Average hat, der aber dann trifft, wenn es drauf ankommt. Also er hat jetzt dreimal hintereinander praktisch den entscheidenden Hit gelandet und damit den entscheidenden Run produziert. Also ja, das unterscheidet dann halt in manchen Momenten eine gute von einer sehr guten Mannschaft, dass sie halt Leute hat, die im entscheidenden Moment treffen, auch wenn das jetzt natürlich eine Plattitüde ist. Aber im Augenblick sehe ich relativ wenig Chancen für die Blue Jays da zurückzukommen, zumal man auch dazu sagen muss, dass der T-Mobile Park in Seattle, wo ja dann die nächsten möglicherweise bis zu 3 Spiele stattfinden, jetzt nicht gerade ein Freudenfest ist für Hitter, weil die Dimensionen dort sind so groß, dass Pitcher eigentlich bevorzugt werden durch diese Dimensionen.
Was aber tatsächlich
vielleicht sogar
die Chance für die Blue Jays sein kann, weil wenn man sich die ersten beiden Spiele anguckt, dann hat Seattle die Spiele ja durch Home Runs gewonnen. Ah. Und du hast es gesagt, T-Mobile Park ist kein Home Run Park. Ich hatte eine Statistik gelesen, die Mariners haben 134 Home Runs auswärts geschlagen und 108 nur zu Hause. Also nur in Anführungsstrichen. Wenn man die Home Runs aus den ersten beiden Spielen rausrechnet, dann ergibt sich hier vielleicht eine Chance für die Seattle Mariners. Dazu muss aber, und das hast du ja auch schon gesagt, dass das Top of the Lineup beziehungsweise das Cleanup Lineup endlich mal treffen. Und Vlad Guerrero ist da sicherlich ein Key Part. 0-7 ist er mit einem Walk jetzt in den ersten beiden Spielen. George Springer hat auch noch nicht das abgeliefert, was man von ihm erwartet. Ich bin gespannt, wie jetzt die ersten beiden Spiele in Seattle ausgehen. Ich glaube fast, dass Spiel 3 schon do or die ist für die Toronto Blue Jays. Und die Seattle Mariners sind natürlich im Moment auch auf einer Euphoriewelle. Das erste Mal seit 24 Jahren. Seattle ist im Sport eh immer mit das lauteste Stadion. Das ist ja in der NFL, glaube ich, auch so, dass bei den Seahawks es immer sehr, sehr laut ist. Bei den Mariners auch. Und ich glaube, dass diese Euphorie, die jetzt gerade in Seattle herrscht, gerade auch mit dem Selbstbewusstsein, 2 Spiele in Kanada gewonnen zu haben, dass das jetzt ausreicht, 2 von 3 zu Hause zu gewinnen. Und ja, dann ist die Serie vorbei. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass die Blue Jays diese Euphorie aus dem Sieg gegen die Yankees halt schon mitnehmen. Ich meine, jeder von euch hat Vlad Guerrero nach dem Yankees Triumph gesehen und ich bin da tatsächlich ein bisschen überrascht, aber man sollte die Performance der Mariners Pitcher da vielleicht auch nicht unter den Scheffel stellen, weil das waren tatsächlich sehr, sehr gute Spiele, die gepitcht worden sind. Und dann im richtigen Moment, es steht 3-3 im zweiten Spiel, kommt dann halt Jorge Polanco und sagt: Ja, so nicht. Jetzt machen wir das Spiel mal wieder offen. Für mich ein überraschender Zwischenstand und ich sehe da keine große Chance im Moment für die Blue Jays. Aber auch die zwei Spiele müssen erstmal gespielt werden. Oder die zwei Siege müssen erstmal geholt werden.
Ich werfe noch eine kleine Statistik ein.
Bitte, bitte.
Seit es diesen Modus 2-3-2 gibt, also zwei Spiele, drei Spiele, zwei Spiele, und den gibt es seit 40 Jahren, glaube ich jetzt, gab es 27 Mannschaften, die mit einem 2-0 auswärts in den eigenen Ballpark zurückgekommen sind und 24 Mal oder andersrum nur dreimal hat die Mannschaft, die 0-2 zurücklag, nach den beiden Heimspielen die Serie noch gedreht. Also auch die Statistik, und Baseball ist ja viel Statistik, spricht eindeutig gegen die Blue Jays.
Na, ich fürchte, bis 2004 gab es kein Team, was nach 0-3 in der ALCS zurückgekommen ist, Tom.
Ja.
Tja, da gibt's, glaube ich, die eine oder andere Dokumentation drüber, was damals passiert ist, habe ich mir sagen lassen. Ein Wort nur, weil Tom und Axel beide Vladimir Guerrero Jr. erwähnt haben. Ich war ja im Sommer in Toronto und ich war auch beim Baseball, aber nicht nur. Und okay, dass man im Baseballstadion Leute sieht mit dem Trikot von hauptsächlich Guerrero, es ist so. Aber ich bin dann in die International Hockey Hall of Fame gegangen, bin durch die Stadt gegangen. Es war stellte ich mir vor, Lukas Podolski in seiner größten Schaffensphase beim 1. FC Köln, dass eben 80% der Kölner mit einem Trikot herumgelaufen sind, wo eben auch Lukas Podolski hinten drauf gestanden hat, und genauso war es jetzt in Toronto im Sommer bei Vlad Guerrero. Der Junge ist dermaßen populär, sie zahlen ihm natürlich auch 3,50 € dafür, und deshalb wäre es schade, wenn die jetzt wirklich so sang- und klanglos rausfliegen würden. Es wäre irgendwie wäre schon geil, wenn die Serie nochmal zurück nach Toronto käme. Finde ich. Aber wer bin ich schon? Ja. Das wollte ich nur anmerken. Gut.
Gut, dass wir es erwähnt haben.
Gut, dass wir es erwähnt haben. So. Ja. Ein anderes, was wir auch erwähnt haben, und Axel plädiert auf nicht dabei gewesen. Und das glaube ich ihm vielleicht sogar. Aber ich glaube, Tom, damals, als Yoshi Yamamoto seinen ersten Start für die Los Angeles Dodgers abgeliefert hat, es war kein guter Start. Der ist aus Japan gekommen. Es war, glaube ich, ein kurzer Start und hat der Statistik nicht gut getan. Da waren wir, glaube ich, keine Fans, wir zwei davon, von Yoshi Yamamoto. Und dann wirft der das erste Complete Game in der National in der NLCS, also in der National League Champion League Series für die Dodgers seit Fernando Lima 2004, liege ich da richtig?
Bei den Dodgers, ja. Also in der Postseason ist es das erste Complete Game seit 8 Jahren, also seit 2017, da hat Justin Verlander mal ein Complete Game abgeliefert, ja. Genau. Ja.
Ja. Tom, erklär bitte den Leuten, die nicht permanent Baseball anschauen, warum das jetzt tatsächlich was Besonderes ist. Weil zu jener Zeit, als ich so jung war wie ihr beide jetzt, habe ich mir Tom Glavine und Greg Maddux angeschaut bei den Atlanta Braves in den 90er Jahren. Da waren Complete Games ja gang und gäbe. Aber das ist ja mittlerweile absolut die Ausnahme. Warum?
Medizin, Jens. Medizin.
Nein, es ist ja so, dass dass in der Postseason die Manager relativ schnell in ihren Bullpen reingehen, wenn sie das Gefühl haben, dass das Spiel ihnen entgleitet. Also es wird relativ schnell der Starting Pitcher rausgenommen, wenn er in den ersten 3, 4, 5 Innings nicht gut ausschaut. Manchmal nehmen sie sogar noch früher raus, um halt nicht noch weiter in Rückstand zu geraten oder um das Spiel dann letztendlich sicher nach Hause zu bringen. Bei Yamamoto war es jetzt ja so, der hat der erste Pitch, den er gesehen hat, war ein Home Run, aber danach hat er, ja, man muss schon was sagen, er hat die total kalt gestellt, die Brewers, was auch ein bisschen untypisch ist für die Brewers, weil die Brewers eigentlich relativ gut darin sind, Pitcher mit ihrem relativ aggressiven Verhalten zu verunsichern, aus dem Konzept zu bringen. Und wie gesagt, normalerweise hätte es auch für die Brewers laufen können, weil sie haben das erreicht, was sie wollten, relativ schnell in Führung zu gehen. Und wie kannst du das besser machen als mit dem ersten Pitch? Aber danach hat sich halt der Yamamoto dermaßen stabilisiert und hat er hat relativ viele Strikes aufgeworfen. Also er hat praktisch die auch ja herausgefordert, die Hitter der Brewers. Und sie haben einfach nicht den Schläger an den Ball gebracht. Und nachdem er so gut gegangen ist, war es für die Dodgers eigentlich logisch, dass sie ihn möglichst lange drin lassen, weil, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn die Dodgers vielleicht eine Schwäche haben, dann ist es so ein bisschen ihr Bullpen. Und je länger dein Starting-Pitcher gut abliefert, umso besser, weil dann gehst du nicht das Risiko ein, dass dir dein Bullpen möglicherweise alles ein bisschen verhaut. Also insofern, man muss ja auch dazu sagen, auch im ersten Spiel, Blake Snell hat 8 Innings gepitcht, 10 Strikeouts.
Wahnsinns-Performance.
Auch das war eine völlig irre Performance.
Ja.
Und da muss man halt auch sagen, das war halt extrem clever von den Dodgers auch. Ich meine, sie haben ihn langsam wieder herangeführt in der zweiten Hälfte der Saison mit einfach dem Ziel, dass der dann eben fit ist und auf seinem höchsten Leistungsvermögen steht, wenn die Postseason beginnt. Und das war genau die richtige Taktik. Nun ist es natürlich so, dass die Dodgers mit ihrem unfassbar großen Kader sich das auch erlauben können. Aber auch das sollte man nicht vergessen, das war echt eine super Performance. Also ja, Insofern,
17 Innings von den Starting Pitchers, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich glaube, Snell hat 8 geworfen.
Ja, genau.
Genau.
Die Rotation der Dodgers hat jetzt in der Postseason ein Earned Run Average von 1,54. Also das ist extrem gut.
Ja, also Earned Run Average, nur ganz kurz, eher ohne Fehler, Läufe, wo der Pitcher dafür verantwortlich ist, ins Ziel gekommen. Axel, bitte.
Genau.
Ja, aber Tom hat es schon gesagt. Also die Starting Pitcher sind schon das, was die Dodgers auch brauchen. Man hat es in Spiel 1 gesehen. Ich fand, das 9. Inning war eins der spannendsten Halbinnings der letzten Jahre. Da kann man vielleicht das letzte Inning aus der Cubs Championship Saison noch mitnehmen, wo halt jeder Pitch entscheidend war. Aber das 9. Inning im ersten Spiel, wo dann Sasaki eigentlich den Closer machen wollte und die Brewers mit Bases loaded die Möglichkeit zum Ausgleich haben. Trang muss sich eigentlich treffen lassen, da bleibe ich bei. Ich glaube, das wird ihn auch heute noch sehr, sehr ärgern, dass er da diesen Schritt zurückgegangen ist. Das wäre nämlich der Ausgleich gewesen. Aber das brauchen die Dodgers. Das große Problem für die Milwaukee Brewers in den nächsten Spielen ist, dass die Dodgers auch haben. Tyler Glasnow wird Spiel 3 pitchen, Shohei Ohtani wird Spiel 4 pitchen. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das sind Leute von der Straße, die mal hier eingesetzt werden, sondern das ist absolutes Elite-Pitching. Und dann in Los Angeles, es tut mir tatsächlich ein bisschen weh, dass die Milwaukee Brewers, ich glaube, keine Chance haben werden gegen dieses Dodgers-Pitching. Dafür ist das Starting-Pitching zu gut. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Das wäre nicht das erste und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich mich im Baseball komplett in die Nesseln setze und völligen Blödsinn erzähle. Aber im Moment tippe ich tatsächlich auf einen Sweep durch das Starting-Pitching. Die Chance muss halt einfach sein oder die Taktik für die Milwaukee Brewers muss sein, das Starting Pitching in den ersten 3-4 Innings so weit auszuzehren, dass die Dodgers keine andere Möglichkeit haben, als in den Bullpen zu gehen. Und wenn es mit Pitch Count ist, wenn es halt damit ist, den Pitch Count so weit hochzutreiben, dass er irgendwie nach 4 Innings auf 80 Pitches ist und dann vielleicht früher ins Bullpen gegangen wird. Ja, die ersten beiden Spiele haben das nicht hergegeben und da muss man auch ganz klar sagen, also das, was Blake Snell da gemacht hat im ersten Spiel, das war wow, also das war so stark, das war eine absolute Elite-Leistung. Ich meine, allein dieses siebte Inning und das achte Inning, was er gepitcht hat, wo dann halt er zeigt dreimal Four-Seam Fastball und wechselt dann bei 3-2 auf einen Sinker, wo du gedacht hast, ja, alles klar, gut gemacht. Und
er kann was.
Ja, und die Milwaukee Brewers sehen halt aus, als würden sie Fliegenfischen gehen. Also das, ja, das war schon extrem stark. Und wie gesagt, jetzt kommt Tyler Glasnow und danach Shohei Ohtani und ich sehe da im Moment keine Möglichkeit zurück. Es ist ein bisschen schade, dass die Championship Series meines Erachtens jetzt schon ziemlich klar in die jeweilige Richtung gehen, in die Richtung Mariners und in die Richtung Brewers. Ich glaube nicht, dass wir hier groß Spannung sehen werden in der Championship Series.
Ja, und das zum Abschluss vielleicht, Tom, noch, was natürlich die Brewers auch ein kleines bisschen beunruhigen sollte, dass Shohei Ohtani das Einhorn, wie ihn Axel vor Jahren hier getauft hat, offensiv, also er hat, glaube ich, einen RBI in dieser Serie, aber offensiv haben wir noch nicht den Shohei Ohtani gesehen, der nee, er
nur
auch sein
gesehen.
Kann. Ja, eben, der er auch sein kann, ja.
Ja. Nein, das ist man spricht ja von einem Slump bei ihm. Ich glaube, wir hatten Batting Average in der Postseason gerade von 1 um die 1,50 rum oder so, was schon echt schlecht ist für ihn. Aber du so lange
ich guck gerade nach.
Ja.
Ohtani 1,47.
1,47, ja, um die 1,50. Ja. Und ja, aber wenn du andere Leute hast, ja, also jetzt Kike Hernandez, Oscar Hernandez, also die zwei, die sind ja wirklich richtig gut dabei. Dann hast du halt auch noch so Leute wie Mookie Betts, Max Muncy, Freddie Freeman, den Kollegen Edmund, die haben alle einen Betting Average. Ja, die haben alle einen Betting Average. Da würdest du dich in der Regular Season abfeiern lassen dafür. Und für die Postseason sind das echt gute Betting Averages. Also sie können sich sogar erlauben, dass Shohei Ohtani nichts trifft im Moment. Und das ist das wirklich Beängstigende, ja. Also sie haben relativ viele Asse noch im Ärmel. Und eins davon ist eben, dass Ohtani irgendwann halt auch mal wieder treffen kann.
Könnte und kann und wird.
Ja.
Ja, wir schauen uns das mit größter Freude an. Axel ist natürlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, weil sein Lieblingstrainer in der Fußball-Bundesliga, Sandro Wagner, am kommenden Samstag nach Köln kommen wird. Wirst du ihn persönlich begrüßen, Axel? Das vielleicht jetzt wirklich zum Abschluss. Wie ist die Voraussicht? Augsburg seit Jahren ein unangenehmer Gegner. Plötzlich mit Sandro Wagner, ja eines der Glamour-Teams in der Bundesliga, wie mir immer wieder weiß zu machen versucht wird.
Mhm. Weiß ich nicht, ob ich Augsburg und Glamour-Team jetzt in einem Satz sagen würde. Aber wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Jens, ich kann es dir noch nicht hundertprozentig sagen, ob ich vor Ort sein werde, weil ich bin Freitagabend in Frankfurt bei einem befreundeten Podcaster, der dort Geburtstag feiert.
Nein.
Doch. Und da
es wird nicht nur Almdudler. Du möchtest sagen, es wird nicht nur Almdudler gereicht.
Das weiß ich auch nicht. Ich hoffe es allerdings, dass es nicht nur Almdudler gibt. Ja. Nein, das große Problem ist, dass die Deutsche Bahn in ihrer unendlichen Weisheit gesagt hat, die Nachtzüge aus Frankfurt nach Köln gibt's nicht mehr. Und mein erster Zug zurück fährt um 5 Uhr. Das heißt, ich werde nicht irgendwann vor 7 zu Hause sein, müsste aber, um nach Müngersdorf zu fahren, ja so spätestens um 12 irgendwie wieder fit sein. Und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das klappt. Wir müssen es mal auf uns zukommen lassen. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn das nicht passiert, dann werde ich es vom gemütlichen Sofa aus mir anschauen und hoffe, dass Sandro Wagner dann am Sonntag in einer sehr überstürzten Panikaktion
gekündigt wird.
Ja, genau.
Ja, ja. Warum auch nicht? Axel Goldmann, ja. Und Tom Heberlein, also wir sind ganz, ganz gespannt. Vielleicht gibt's ja die Comebacks der Blue Jays oder der Brewers. Wir zweifeln alle drei, glaube ich, dran. Danke euch beiden. Big Show 731, kurze Pause.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 731, Sportradio 360. Wir sind verbunden mit Boston. Heiko sitzt generell das ganze Jahr am Pool. Aber Heiko, ich erinnere mich, als wir netterweise bei dir zu Gast sein durften, sind wir in deinem Pool gesessen, haben mit Shampoos in Los Angeles oder wo auch immer er damals war, geplaudert und haben eigentlich gesagt, Thomas Wagner in Vancouver, das passt so richtig.
Thomas Müller. Richtig Thomas Müller.
Thomas Müller. Das kommt noch.
Oder das kommt die Breaking News, die du angekündigt hattest.
Das stimmt. Oh, aber ein herrlich. Thomas Wagner in Vancouver, stimmt. Aber Thomas Müller in Vancouver. Und wenn ich jetzt nur so dem Social Media Feed von den Whitecaps oder auch von Thomas Müller selbst glauben darf, er hat alles richtig gemacht, Heiko. Oder gibt's irgendwelche Nachrichtenzeichen, dass sich Thomas Müller nicht wohlfühlt wie ein Fisch im Wasser in Vancouver?
Naja gut, ich weiß ja nicht, wie sehr man Social Media immer glauben kann, ne? Der, sag ich mal, wenn er mit Kopfschmerzen aufwacht oder wenn es ihm schlecht geht, dann postet man sowas ja eigentlich nicht. Aber bislang, denke ich mal, ist es so, wie es sich alle, nicht nur er, sondern auch der Verein und die Stadt und vielleicht sogar so ein bisschen auch die Liga vorgestellt haben. Aber er ist ja nicht dahin gekommen, um Leon Draisaitl zu treffen, um ein Foto mit der NBA-Trophy zu machen, um sich da so einen ganz akkuraten 5-Tage-Bart wachsen zu lassen, sondern der will ja gewinnen. Und das ist ihm noch nicht gelungen, nicht weil er es nicht geschafft hat, sondern einfach, weil die Playoffs ja erst noch kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sind noch ein Spiel oder zwei Spiele in der Regular Season und dann geht's ja los und er will ja mit Vancouver Meister werden und das ist das große Ziel. Kanadischer Meister ist er schon geworden, das meine ich, hatte ich mitbekommen. Somit haben sie sich auch die Vancouver Whitecaps für die Champions League nächstes Jahr qualifiziert. Das ist immer ein ganz interessantes Abenteuer, weil das kann man mit der europäischen Champions League 0,0 vergleichen. Ich hatte mal mit Christian Tiffert gesprochen. Der war ja auch jahrelang Bundesliga-Profi. Ich meine in
Köln, oder?
Ich meine in Stuttgart. Der war einer von den jungen Wilden. War dann zuletzt, glaube ich, irgendwo in Chemnitz Sportdirektor oder in Aue. Naja, auf jeden Fall hat der auch mal bei den Seattle Sounders gespielt. Und die waren auch in der Champions League. Und er sagte, da gab's also Anreise 16 Stunden, weil diverse Flüge und fliegen die natürlich auch sicherlich die MLS-Teams anders als der FC Bayern München, wenn die irgendwie in den Ural müssen oder so. Das ist ja, glaube ich, das die maximale Entfernung für ein europäisches Champions League Team. Aber wenn du da gegen so eine kleinen Karibikstaaten antreten musst und dann Inselhopping machen musst oder so, das ist schon ein Trip. Das wird Müller dann nächstes Jahr selbst erleben und der kann das ja dann sehr gut vergleichen. Also das Ticket ist schon mal sicher durch halt den Gewinn der kanadischen Meisterschaft, aber du willst ja gehe ich nicht irgendwann rüben und sagen, ja, ich bin mal kanadischer Meister geworden, sondern du bist in die MLS gekommen, um MLS-Champion zu werden. Ich glaube, also ich verfolge die MLS jetzt noch nicht ganz so genau, weil sein Debüt ist ja vorbei und richtig spannend wird es dann erst in den nächsten Wochen. Aber ich meine, dass Vancouver, wenn nicht die Nummer 1, zumindest die Nummer 2 in der Western Conference ist. Ja, sie gehören zu den Mitfavoriten. Ich glaube, es ist auch schon was so ein bisschen wie so Soccer-Euphorie da ausgebrochen. Muss man natürlich alles immer in Relation setzen, ne? Also bislang, die spielen ja im Stadion, wo dann auch die WM nächstes Jahr stattfinden wird. Und ich glaube, da passen 50.000 rein. Bislang machen sie bei den Spielen von den Whitecaps immer nur den unteren Rang auf. Da passen 26.000 rein. Ich meine, in der Müller-Ära sind bislang alle Spiele ausverkauft gewesen, aber wie gesagt, nicht ausverkauft das ganze Stadion, sondern nur der untere Rang, also mit 26.000. Aber das ist ja auch schon mal was. Da oben wird dann so abgehängt, dass man die leeren Ränge gar nicht sieht. Bin mal gespannt, wie es in den Playoffs sein wird. Aber ja, bislang ist er viel rumgekommen, rumgereicht worden auch. Hat, glaube ich, Spaß. Und klar, Vancouver ist eine schöne Stadt. Da mal beim Eishockey gucken ist gut, dann hat ja die Toronto Raptors haben da Basketball gespielt, auch in der Preseason jetzt mit deinem Landsmann, mit Jakob Pöltl.
Ja.
Und der heute übrigens, wir zeichnen am Mittwoch auf, 30 wird und ich werde nachher persönlich hingehen und gratulieren natürlich auch in deinem Namen. Weil ich ihn für den ORF interviewen werde. Die haben ihr vorletztes Preseason-Spiel und sind hier in Boston, deshalb werde ich nachher noch rüber. Aber so viel zu Thomas Müller. Ich glaube, bislang alles richtig gemacht, aber, ne, Klammer auf, noch nichts gewonnen, Klammer zu.
So, aber jetzt nur mal, jetzt weil du es ansprichst. Wir waren ja gemeinsam
bei Max Kepler im Phillies Clubhouse. Und das war ja dann am Ende des Tages auch ein bisschen ein Glücksspiel, dass wir mit dem überhaupt reden konnten. Er ist dann gekommen, es hat alles super funktioniert. Ist es in der NBA dann auch so? Die sind ja nur einen Tag da. Also weiß Jakob Pöltl schon, dass du kommst, ja, oder weiß der ja. Mediamann? Okay, also das funktioniert dann ein bisschen strukturierter.
Naja, es kommt wieder so ein bisschen, also ich sag mal, so beim Baseball weiß ich ja gar nicht, ob es da einen deutschen Rechteinhaber gibt. In der NBA ist es, glaube ich, und jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen, ist es da so? Keine Ahnung, oder Sky hat auf jeden Fall mehr Rechte, habe ich gehört, aber am einfachsten kann ich es dir beschreiben bei der NHL, weil da hat Sky die deutschen Pay-TV-Rechte und dann geht alles über das NHL International Büro in New York. Den sagst du, hallo, ich würde gern den und den interviewen, beziehungsweise, ja, doch genau so sieht's aus, setzt dann den Kollegen von Sky in CC und dann machen die alles. Also die handeln alles, die schicken das dann an den Verein und da wirst du wirklich, die machen dir alle Türen auf, dann steht der Spieler da nach dem Spiel, nach dem Training, wann immer du ihn haben willst und dann gibt's die Fragen. In der NBA, wie gesagt, ich bin heute für den ORF da, die sind garantiert kein Rechteinhaber, aber ich habe Jakob, der ist ja jetzt auch, glaube ich, auch schon seit 9 oder 10 Jahren, ich glaube 10 Jahre in der Liga, den habe ich schon so oft für ORF oder für Sky Austria interviewt. Der kennt mich, die Presseabteilung kennt mich und von daher ist das alles überhaupt kein Problem. Und das ist Preseason heute, also ich werde ihm Pregame sprechen können, also in den 90 Minuten vor Spielbeginn bis 45 Minuten vor Spielbeginn wird die Kabine ja aufgemacht in der NBA, da dürfen die Medien rein und da wird Jakob dann sein und dann werde ich ausgiebig mit ihm sprechen können und werde danach auch gleich wieder nach Hause, das Spiel interessiert mich null. Noch einmal schnell beim Media Dining, du weißt, muss man natürlich mitnehmen, aber sonst meine Mutter ist zu Besuch, also das ist mir wichtiger, als wenn ich mir da so ein Preseason-Spiel zwischen den Celtics und den Toronto Raptors gebe.
Ja, ich war ja gestern Abend bei den Bayern, Euroleague gegen Mailand, wo es halt noch um wenig geht. Und das war aber doch ein Euroleague-Spiel, ja. Das sind ja wahnsinnig viele Spiele und bis dann irgendwann die Playoffs losgehen, das dauert noch. Aber ich fand das auch irgendwie, ja, bemerkenswert emotionslos. Auch vom Publikum, die Bayern haben dann gewonnen. Und da kann ich mir vorstellen, dass Preseason NBA schwierig ist.
So. Keine Ahnung, du. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es voll wird, weil die Preise vielleicht nicht so versaut sind wie in der Regular Season dann, wirklich Wahnsinn ist. Also wo ich mich auch immer frage, wer kann sich das leisten? Also es geht ja nicht nur um Tickets zum Spiel. Du weißt ja, wenn du mit den Kindern da bist, das ganze Essen, Trinken, alles. Es ist Parken, es ist so teuer, es ist unglaublich.
Ja, und ja, und das Parken, wir erinnern uns, dass wir beide am Fenway Park waren. Wer dieses Haus, dieses Parkhaus hat schon gewonnen im Leben.
Für ja, also da, ich kann dir sagen, du kannst natürlich, ich habe keine Ahnung, ob jetzt du Vergleiche hast oder irgendwer von den Hörern, aber im TD Garden, da ist Event Parking kostet $64.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also damals, als ich mit Robin da waren wir bei New York City FC im Yankee Stadium und dachte ich mir, $30 ist ja Wahnsinn. Ich möchte keine $30 zahlen, damit ich dort parken kann. Ich dachte, okay, für einen Zehner werde ich schon reinkommen. Aber nichts, das war das billigste $30. Naja, okay.
Also du kannst versuchen, auch an der Straße bei so einem Meter. Ja. Aber ich sage mal so, wenn da ein Event ist, wie groß sind die Chancen, dass du da was abkriegst? Ansonsten gibt's ein Parkhaus in der Nähe, wo ich auch schon war, da kostet es 49.
Ja, okay, das ist keine Freude. Aber apropos Freude, ich habe ein Video gesehen von Marco Sturm. Möglicherweise hast du es mir sogar geschickt. Aus der Kabine, wo der seinen Jungs gesagt hat, Burschen, pass auf, wir gehen es folgendermaßen an. Ab und zu, also ich überspitze es ein bisschen, ab und zu könnte es sein, dass wir auch Defense spielen müssen, aber am Ende des Tages wollen wir unsere Spiele nicht 1-0 gewinnen, sondern 7-6. Interpretiere ich das richtig?
Nee, ja, verkehrt, aber also er ist ja so.
Aber schon richtig. Ein bisschen verkehrt, ja, aber richtig.
Ja, nee, also die wollen natürlich gewinnen, aber Bruins Hockey, er will ja das Bruins Hockey zurückbringen, was ich ein bisschen witzig finde, weil diese Bruins DNA und diese Bruins Identity ist ja halt immer wirklich hard, heavy hitting, ne? Also so sind sie ja, mit so einer Mannschaft sind sie auch 2011 unter anderem Meister geworden, weil da halt so ein Stahlblock wie Dennis Seidenberg hinten drin war. Aber das Interessante ist, diese Bruins Identity, die ja ich wirklich dem Verein ganz wichtig zu sein scheint und auch den Fans, ne? Die hat dir seit 1972 genau einen Stanley Cup gebracht. Also in 53 Jahren ein Stanley Cup. Nun muss man aber vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, weil was Marco meinte mit dieser Bruins Identity ist halt auch, also auf jeden Fall defensiv ausgerichtetes Eishockey, unangenehm zu spielen, strukturell aber, das ist ihm ganz wichtig, und dann, wenn sie den Puck haben und dann geht's nach vorne, da sagte er, then we're gonna have a fucking party. Und das war von Behind the Bees, ist das ein Ausschnitt gewesen, das ist also Bruins TV quasi, und die sind ja mit ihren Kameras überall dabei und die liefern, ich weiß gar nicht, wie oft da eine neue Episode rauskommt, aber das war halt so Training Camp mit Marco Sturm, da hat er so ein bisschen so seine Philosophie klar gemacht, also defensiv orientiert, defensive first, muss man natürlich auch dazu sagen, die Bruins haben eine gute Scoring-Reihe vorne, danach wird's ein bisschen dünn. Aber dann schnelles Umschaltspiel, ne? Marco war ja auch immer einer der schnellsten Spieler und das so ist er als Trainer auch. Defensive, strukturierte Spiel mit Speed aber auch und natürlich harter Arbeiter. Und wenn man die Bruins sich bislang angeguckt hat, wir haben 4 Spiele, die Bilanz ist 3-1. Sie müssen auf jeden Fall sich jeden Punkt, jedes Tor wirklich erarbeiten, weil sie die spielerische Qualität eigentlich einfach nicht haben, um sich die Tore zu erspielen. Aber es macht Spaß und dieser Stil kommt an. Sie haben am Montag 4-3 gegen Tampa verloren. Das war für mich ein wichtiges Spiel, wo ich dachte, okay, das wird die erste Messlatte. Weil Tampa halt nicht irgendein Team ist und Tampa hat die auch knallhart für dumme Fehler bestraft, hat 3-0 und 4-1 geführt. Aber die Bruins haben sich zurückgekämpft und hatten echt noch Chancen, zumindest in die Verlängerung zu gehen. Und das war, und das haben wir schon so oft gesagt, die Amerikaner, wenn sie eins wollen beim Sport, Entertainment. Siege und Entertainment. Und die sind wirklich, they are fun to watch. Also machen Spaß zuzugucken. Und trotz der Niederlage haben, wenn du so mal guckst in den Foren und so, die Fans wirklich, boah, geil, das macht Spaß. Jetzt spielen sie am Donnerstag in Vegas, dann am Sonntag in Colorado. Das sind dann andere Messlatten. Und Marco sagte auch, trotz des 3-0, Saisonstarts, hat er gesagt, also Ergebnisse sind mir im Moment nicht so wichtig und ich werde auch noch nicht hier jetzt als Ziel die Playoffs ausrufen, sondern mir ist es wichtig, dass die Leute sehen, hier passiert was auf dem Eis und dass sie es auch fühlen und dass sie sagen, jawohl, mit dem, was mir da geboten wird, mit der Mannschaft, mit dieser Einheit kann ich mich identifizieren und das ist ihm bislang gelungen. Das muss man wirklich sagen.
Die Bruins sind über die Saison ausverkauft oder gibt's da schon?
Nee, und das ist ja immer schwer zu sagen, Jens. Also ich habe beim Home Opener am Donnerstag gegen Chicago habe ich leere Plätze gesehen, einige hundert, und am Samstag gegen Buffalo auch. Nun kann ich aber nicht sagen, ob das nicht verkauft war oder ob die Leute einfach nicht gekommen sind, weil sie spontan was Besseres vorhatten. Kann ich dir leider nicht sagen. Aber es wäre verständlich, wenn dieses Mal nicht ausverkauft wäre. Aber angeblich, das hat Charlie Jacobs ist der, wie heißt der so, weiß ich nicht, aber der Besitzer, die haben gesagt, es gibt eine Warteliste von 12.000 Leuten für Dauerkarten.
Okay.
Und Leute bezahlen wohl auch, um einfach nur auf diese Liste raufzukommen. Okay. Um dann eine Chance zu haben, warten zu können, dass irgendwann mal ein Dauerkartenplatz frei wird.
Okay. Dann müssen wir natürlich auch noch über die Vertragsverlängerung nicht von Leon Draisaitl, über die haben wir gesprochen, von Connor McDavid sprechen, der jetzt aber nicht so lange, habe ich das richtig verstanden, er bleibt nicht so lange in Edmonton, wie es Leon bleibt, aber so interpretiere ich das, die 3 Jahre, die es glaube ich sind, aber korrigier mich bitte, ist ja eigentlich auch das Fenster, wo du sagst, in diesen 3 Jahren können sie, weil sonst sind sie dann schon zu alt, die beiden Säcke, können sie auch tatsächlich den Stanley Cup gewinnen.
Naja, die können halt auch noch danach sicherlich das gewinnen, aber Connor hat erstmal gesagt, also rückblickend muss man jetzt vielleicht sagen, war Leon ein bisschen zu naiv, aber ich interpretiere es mal so, also so naiv wie Leon und mich hier bis 2000, Leon ist bis 33, Connor wäre dann bis 2034 mit einem 8-Jahres-Vertrag. So naiv bin ich nicht, aber ich sehe hier Potenzial. Es hat ja auch jetzt wirklich nicht so viel gefehlt. Wir haben 2 Mal nacheinander in die Finals geschafft. Und ich mache hier weiter mit der Truppe. Aber ich will halt sehen und verzichte auch auf Geld. Das war ja wirklich was. Ne? Also der spielt für 12,5 Millionen
Leon,
jetzt.
Leon spielt für.
Nee, Connor. Connor McDavid hat ein 2, also der Mann wirklich, der vielleicht der erste Spieler sein könnte, der mal 20 Millionen verdient pro Jahr. Der hat gesagt, nee, ich mache einen Deal, einen Hometown-Deal oder wie auch immer, einen mannschaftsfreundlichen Vertrag und spiele hier verlängere für 2 Jahre und zusammen 25 Millionen, also 12,5 per Saison und jetzt die Saison noch dazu, sind ja 3 Jahre haben sie noch und dann gucken wir mal und die Geschichte dahinter ist, der wird natürlich nicht nach Marktwert bezahlt, weil das kannst du nicht. Also ein Connor McDavid könnte sicherlich 18, 19, vielleicht sogar 20 verdienen, aber du hast halt in der NHL eine feste Gehaltsobergrenze und ein Leon verdient 14, wenn Connor dann, keine Ahnung, lass ihn 18, 19 verdienen und ich weiß gar nicht, wo der Gehaltsobergrenze derzeit ist. Ist sie bei 90, bei 93? Und davon gibst du schon ein Drittel für 2 Spiele aus, dann bist du nicht konkurrenzfähig. Und der Salary Cap soll aber in den nächsten Jahren richtig nach oben gehen. Also und dann hoffen die halt, dass sie Connor dann das zahlen können, was sie verdienen, was er wirklich verdient. Aber vielleicht auch viel wichtiger ist, dass du halt, Beispiel Dirk Nowitzki, der hat ja auch nie das bekommen, oder Tom Brady, was sie eigentlich wert sind, aber durch das, was sie bei den Superstars eingespart haben, konnten die Patriots dann immer andere herholen, beziehungsweise die Dallas Mavericks auch und so sind sie halt Meister geworden. Und Connor sagt halt, ja, gucken wir jetzt halt nochmal 3 Jahre das an und dann setzen wir uns wieder zusammen. Und dann ist halt ein Leon Dreiseitel 33, Connor McDavid ist 32 und dann, wenn du bis dahin einen Titel hast oder auch 2, kannst du sagen, ja, hier mache ich weiter, ich will ein Spieler sein, der nur das Oilers-Trikot trägt oder er sagt, nee, also ich habe es jetzt hier zu lange versucht und selbst mit Leon, schön und gut, aber das wird nichts. Und deshalb ist Stand jetzt Leon Dreiseitel der einzige Superstar in der Oilers-Geschichte, die ja einige Superstars hatten, der damals, also der einen Vertrag auch verlängert hat.
Okay.
Also kein Gretzky, kein you name it, all die großen Namen da. Leon Dreiseitel hat seinen Rookie-Vertrag gehabt, hat danach für, waren das 8 Jahre verlängert, genau, und jetzt nochmal für 8 Jahre. Und ja, wir werden sehen, naja, wo gut, das aber, hinführt.
Ja, gut, 41, 21, 1, sage ich nur. Warum nicht? Bei Leon wird das ein bisschen anders ausschauen, außer der Einser da hinten, aber da soll nichts Schlimmeres passieren.
Spannend. Ja, ich hoffe, da kommen, gut, wir gehen erstmal, hoffen auf die 1 irgendwann, aber da müsste ja eigentlich mehr passieren, aber gut, in dieser Liga, keine Ahnung, ist ja auch das Schöne am Eishockey, ne, dass dann, ich sag mal, in der NBA ist der beste Spieler wird Meister. Nenn mir einen, der nicht Meister geworden ist. Und ich, ja, werde, weil ich glaube,
Barkley ist der Einzige, oder? Barkley ist
ja, der aber Einzige, der war ja nicht der Beste. Ja. Nee, Patrick Ewing kannst du auch nehmen, aber die waren ja nicht die besten Spieler ihrer Generation.
Stimmt.
Und selbst als MJ, Michael Jordan, dann eine Pause eingelegt hat, da waren sie auch nicht die besten Spieler. Da gab es immer noch andere. Da kann man sagen, jetzt waren Scottie Pippen oder waren Hakeem Olajuwon oder so. Da war ein Charles Barkley ja nicht mit Abstand der Beste und auch ein Patrick Ewing nicht.
Patrick Ewing wird mir halt immer in Erinnerung bleiben als jemand, der mit einem ganz komischen Knieschützer herumgelaufen ist, der, glaube ich, für gar nichts gut war. Ja, weil er ist ja nie auf Knien gerutscht. Es war aber auch viel zu locker, als es irgendwie Stabilität hätte bringen sollen. Also sehr, sehr eigenartig. Na gut, wir schauen uns das an. Heiko ist auf dem Weg zu Jakob Pöltl. Richte ihm bitte liebe Grüße aus. Ich weiß, er wartet drauf. Und wir hören uns vielleicht mit Shampoos schon bald wieder. Kurze Pause, Big Show 731.
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
Die Big Show 731 geht weiter mit einem Thema, das ich vor mir herschiebe. Seit Wochen sage ich, man müsste doch ein bisschen mal wieder über die deutsche Eishockey-Liga sprechen. Mittlerweile 10 Spieltage in the books und jetzt habe ich eine fantastische Dreierrunde hier an meiner Seite. Ist das großartig? Zum einen, ich habe ihn am Dienstagabend bei dem FC Bayern Basketball gesehen. Ruben Stark von Ruben für die Abendzeitung schreibst du gerade. Ist das richtig?
Korrekt.
Servus. Korrekt. Grüß dich, Ruben. Dann Franz Büchner. Zu Hause überall. Servus, Franz.
Guten Tag. Hallo.
und Jan Lüdecke, der sich nach diesem Hoch der Basketball-Europameisterschaft wieder in den Niederungen auch der deutschen Eishockey-Liga bewegt. Servus, Jan.
Ja, Jens, servus. Ich frage mich, ich habe Ruben Stark auch gesehen beim Basketball. Warum habe ich dich nicht gesehen?
Wo hast du ihn denn gesehen?
Im Presseraum beim Essen. Worauf ja, so?
Okay, da möchte ich mal Folgendes sagen. Ich bin ein bisschen später gekommen und im Presseraum standen zwei, so zwei Bottiche, wo Essen drinnen war. Links war Reis und rechts, ich weiß nicht, was davor drinnen war, aber es war auf jeden Fall fast leer und es war nur noch ein bisschen Soße drin, aber es war so heiß eingeschaltet, dass ich mir dachte, Ruben, korrigier mich bitte, es hat so intensiv schon gerochen, dass die Feuerlöscher eigentlich parat hätten sein müssen an diesem Dienstagabend. Ich bin ein bisschen später gekommen, Jan, deswegen hast du mich nicht gesehen.
Da stand jemand da. Du bist Aromen waren gefragt an dem Abend.
Okay, gut. Ja, also ich brauche einen groben Überblick. Und wenn wir schon in München sind, Ruben, ich fange mit dir an. Wenn ich mir die Tabelle so anschaue, wir sind verwöhnt hier in München. Im letzten Jahr, wir haben uns das letzte Mal gesehen, als Mannheim in München gespielt hat. Das war in den Playoffs. Und jetzt schaue ich auf die Tabelle und sehe, der EHC Red Bull München ist, Red Bulls München ist Zehnter. How and why? Ist das eine Momentaufnahme, die sich ändern wird, Ruben? Was ist da los mit München?
Wenn du mir die Frage so offen stellst, könnte ich natürlich jetzt ganz weit ausholen, ne?
Nein, hol kurz aus und lass die anderen mit einswingen, bitte.
Genau. Also zunächst gab es ja wirklich den größten Umbruch in der Mannschaft seit Jahren beim EHC, das muss man ja vorausschicken, und die neuen Trainer mit Oliver David. Und solche Dinge, das ist ja bekannt, das braucht alles eine gewisse Zeit. Jetzt ging die Saison eigentlich ganz ordentlich los, in Köln gewonnen. Dann war dieses Spiel gegen Bremerhaven mit dem irregulären Tor, was sie vielleicht andernfalls auch gewinnen. Das dritte Spiel gewinnen sie, also waren sie eigentlich ganz gut in der Spur. Und dann brach es so ein bisschen weg und es gab viele, viele Gegentore und Defensivprobleme, gegen Wolfsburg ein ziemlich absurdes Spiel mit gefühlt 20 Alleingängen von Wolfsburg, das sie dann verlieren. Und jetzt haben sie sich in den letzten beiden Auswärtsspielen in Nürnberg und jetzt auch am vergangenen Wochenende in Mannheim für mein Gefühl so wieder so ein bisschen gefangen. Es wirkt wieder etwas gefestigter. Das wird mir jetzt dann morgen in Frankfurt sehen, ob sich das stabilisiert, und dann könnten sie auch relativ schnell, der Abstand ist jetzt noch nicht so riesig, zumindest nicht in Richtung Platz 4-5, könnten sie auch relativ schnell da wieder Tuchfühlung aufnehmen. Also viele neue Spieler, meiner Ansicht nach gerade offensiv viel Potenzial drin im Kader. Es gab personell auch noch das eine oder andere Problem. Jetzt erst gestern haben sie sich von Luis Schinko getrennt, der wieder zurück nach Wolfsburg geht, obwohl er eigentlich mit sehr großen Ambitionen, und die hatte auch der Verein bei der Verpflichtung nach München kam, das hat er überhaupt nicht funktioniert. Und es ruckelt also hier und da noch so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, dass ich es gerade ein bisschen findet und dass das vielleicht in ein paar Wochen auch tabellarisch schon wieder anders aussieht.
Franz, sind das also Growing Pains? Und das ist ja jetzt gerade mal ein Fünftel der Regular Season gespielt. Erwartest du die Münchner dann meinetwegen ab Weihnachten so stark, wie wir sie die letzten Jahre gekannt haben?
Ist auf jeden Fall möglich, ja. Ich glaube auch, dass sie tatsächlich noch ein bisschen unverwehrt aktuell einfach unterwegs sind. Ruhm hat es ja gerade auch schon dargelegt, was da auch die Gründe dafür wahrscheinlich sind. Ich habe sie jetzt schon dreimal gesehen, gerade erst am Sonntag in Mannheim. Und man muss halt auch sagen, dass die Offensive bislang überhaupt nicht das Problem ist. Da gehören sie mit zu den Besten in der Liga. Defensiv hatten sie halt schon einige brachiale Aussetzer. Also da waren die Abstände zu groß, die Abstimmung hat irgendwie nicht so gepasst. Sie haben viel zu viele Gegentore kassiert dafür, dass sie eigentlich gar nicht so viel zulassen. Zumindest nicht an gegnerischen Abschlüssen. Also da spielen halt so ein paar Sachen rein. Eben der große Umbruch etc., das siehst du halt einfach tatsächlich in den ersten 10 Spielen. Aber ich bin auch genauso der Meinung, dass die, wenn sie jetzt da dranbleiben an den Leistungen, zum Beispiel letzten 2 Spiele, dann werden die relativ schnell auch mal ein paar Siege aneinander rein. Ja, das fehlt ihnen halt aktuell noch so ein bisschen. Ja, die haben es noch nicht geschafft, mal zweimal in Folge zu gewinnen in der Saison, mal so eine mini-positive Serie zu starten. Wenn das passiert, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht mehr lange dauern, dann werden die auch auf jeden Fall relativ schnell wieder in die Top 6, Top 4 zurückkehren.
Ist andersrum dann gefragt, Jan, wenn Mannheim 9 Siege, eine Niederlage erst hat, ist dort alles im Reinen, weil sich die Mannschaft seit Jahren kennt? Ich habe sie, wie gesagt, dann im Frühjahr gesehen in den Playoffs, aber es war wirklich nur eine Momentaufnahme, die ich da beobachtet habe. Warum ist Mannheim so gut gestartet, Jan?
Ja, warum? Also sie haben natürlich eine starke Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft, das ist seit vielen Jahren. Man hat in den letzten Jahren immer drauf gewartet, dass die Adler Mannheim eigentlich mal so explodieren, wie sie es jetzt tun. Das ist nie gekommen. Warum sie so stark starten, Mai, da spielt dann, glaube ich, auch immer ein bisschen das Glück rein, was jetzt eben bei München nicht fehlt, was bei München fehlt, so rum. Wenn du dann mal 2, 3 hintereinander gewinnst, dann läuft einfach alles viel einfacher. Dann gehen die Scheiben rein, dann spielst du sicherer und dann holst du die Dinger. Es ist wirklich beeindruckend, wie die Adler da reingestartet sind in die Saison. Also ich meine, bisher nur 3 Punkte überhaupt liegen lassen nach 10 Partien, das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und ich meine, mit diesem Kader kannst du das auch definitiv über eine ganze Saison durchziehen. Es gab ja immer viele Fragezeichen so rund um Dallas Eakins, haben viele Leute gesagt, kann der als Trainer wirklich erfolgreich sein oder ist er als Typ vielleicht der Falsche, auch wenn er irgendwie hoch dekoriert ankam mit NHL-Erfahrung und sowas. Aber jetzt hat er ja so mehr oder weniger mal seinen ersten Kader wirklich beisammen, also ohne so ganz große Altlasten von vorangegangenen Sportdirektoren, sage ich mal. Und jetzt muss er liefern, jetzt liefert er, jetzt liefert die Mannschaft. Von daher haben sich die Adler eigentlich positioniert als ja wahrscheinlich der größte Herausforderer der Eisbären Berlin diese Saison.
Ja, zu den Eisbären möchte ich gleich kommen. Ruben, wenn du aber sagst, Umbruch auch, ist denn das finanzielle Commitment in München, ist das gleich groß wie in Mannheim? Ist es vielleicht größer oder ist das Commitment in München nach allem, was man weiß, vielleicht ein kleines bisschen zurückgegangen?
Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass es zurückgegangen ist. Im Vergleich zu Mannheim liegen die Adler sicher ein Stück noch davor.
Tatsächlich? Okay.
Was man so mitbekommt, auch wenn es um Spielerverpflichtungen geht und so weiter. Also ich glaube, es geht in die Richtung, dass in Mannheim schon ja sehr, sehr gut bezahlt wird für DEL-Verhältnisse und dass der ERC da auch ein Stückchen dahinter rangiert. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich nach wie vor in der Lage, auch Top-Spieler zu holen. Das hat man eben auch im Sommer gesehen. Das sind sehr attraktive Verpflichtungen zum Teil, die sie getätigt haben. Und sie sind in jedem Falle konkurrenzfähig. Also so riesig ist der Unterschied jetzt auch wieder nicht.
Franz, die Eisbären Berlin. Ich habe von Stefan Koch im letzten Jahr gelernt, letzte Woche gelernt, ja, weil wir ein bisschen über die BWL gesprochen haben. Und gesagt, na okay, wer könnte mit dem FC Bayern ein bisschen mithalten oder sind die zu weit enteilt und habe unvorsichtigerweise Alba Berlin in den Mund genommen und Stefan hat mich zu Recht dann gleich wieder ein bisschen kleiner gemacht und gesagt, nee, Alba spielt in dieser Liga nicht mehr mit. Wie ist das jetzt mit den Eisbären? Wenn Jan sagt, erste Herausforderer, da sind die Adler für die Eisbären. Die Eisbären sind jetzt auch nicht ganz so überragend gestartet. Wie schaut das budgetmäßig für Berlin aus?
Also generell ist Berlin auch in dieser Saison das Team, das man schlagen muss, logischerweise, aufgrund der vielen Meisterschaften der letzten Jahre und weil sie auch immer noch, das hat sich nicht geändert, einen sehr guten Kader haben, solange, und das ist halt schon mal ein Punkt für den etwas ja, schwächeren Saisonstart, die auch alle fit sind. Also die haben wirklich eine erstaunlich lange Ausfallliste, schon sehr früh in der Saison, was vielleicht ein bisschen mit Doppelbelastung zu tun hat, wobei sie ja da auch nicht die einzigen sind, die auch noch Champions Hockey League spielen. Aber so gefühlt, wenn ich so versuche, so ein bisschen in der Erinnerung zu kramen, wann immer Berlin Champions Hockey League gespielt hat in den letzten Jahren, das war ein paar Mal, besonders erfolgreich waren sie nicht. Und irgendwie haben sich dann auch sehr schnell da Verletzungen angehäuft, aus welchem Grund auch immer. Dafür, sage ich mal, ist es jetzt, sind die trotzdem noch in einer ganz guten Position. Also klar, die haben da relativ früh nach dem ersten Wochenende, was ganz gut war, dann haben sie diese fetten Niederlagen gehabt in Mannheim, gegen Bremerhaven und so weiter, die natürlich schon mal ein bisschen nachwirken, haben sich jetzt aber trotzdem einigermaßen gefangen und man hat es auch gesehen, die sind ja relativ schnell dann auch wieder da in die Top 6 reingekommen. Haben trotzdem weiterhin mit diesen Ausfällen zu tun. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, das hat Berlin in den letzten Jahren ja immer gezeigt, dass sie bis auf diese eine Saison, diese eine große Ausnahme, wo sie die Playoffs komplett verpasst haben, waren sie in der Lage, dann vor allen Dingen hinten raus ihr bestes Hockey zu spielen. Und solange sie da in einer Position sind, das auch wieder zu tun, würde ich mir da nicht keine großen Gedanken machen um Berlin. Und dann sind die Eisbären das Team, was man schlagen muss, ob die jetzt von Platz 1, 2 oder 5 in die Playoffs gehen, ist, glaube ich, ziemlich irrelevant.
Jetzt geht's. Wobei es gerade in der Defensive, also trifft es sie schon extrem zur Zeit. Ne? Also das sind, ich glaube, 4 Stammverteidiger sind länger verletzt oder mindestens. Ja. Also und auch nicht nur 2-3 Wochen, sondern die fallen richtig eine ganze Weile aus. Also muss man schon mal sehen, wie sie das gestemmt bekommen. Das ist sicher eine Situation, die die Saison ganz schön verkompliziert aus ihrer Sicht. Mal gucken, wie sie das durchstehen.
Wie ist da die rechtliche Lage quasi, Jan? Kann man in der DEL jederzeit nachrüsten oder gibt es da auch eine Transferperiode? Und wer jetzt verletzt, der hat halt einfach Pech gehabt.
Also theoretisch kannst du sehr lange nachverpflichten, aber du hast nur insgesamt 11 Importlizenzen für eine Saison. Das heißt, du darfst nur 11 ausländische Spieler lizenzieren. Von denen dürfen ja immer nur 9 auf dem Spielberichtsbogen stehen, aber du darfst insgesamt nur 11 lizenzieren. Und du hast als Eisbären zum Beispiel das große Problem, du hast eh schon nachverpflichtet mit Patrick Kodorenko, einen Importspieler geholt im Sturm, weil es da so viele Verletzte gab. Dann hat er, weiß ich nicht, 3-4 Spiele gemacht. Zack, bumm, Verletzung, Saison aus. Also der wird definitiv nicht mehr zurückkommen. Und dann ist dir halt mal eine so eine Lizenz einfach weggegangen für ein paar Spiele. Und das macht's halt schwer. Und vor allem kannst du jetzt auch nicht hergehen und auf dem deutschen Sektor irgendwie sagen, so, jetzt holen wir noch einen Kracher, weil uns eben mit Kai Wissmann unser bester Verteidiger ausfällt, weil jetzt noch ein weiterer deutscher Top-Verteidiger ausfällt. Das ist natürlich schwierig, weil es lässt auch während der Saison niemand irgendwie seine guten deutschen Spieler gehen. Also ist ihnen da ein Stück weit, sind die Hände gebunden, aber ich glaube, ich mache mir keine Sorgen um die Eisbären in Berlin. Das könnte eine rucklige Hauptrunde werden, aber Franz hat ja schon gesagt, lass die selbst als 5., 6. oder meinetwegen lass die sogar den Umweg über die erste Playoff-Runde gehen müssen. Wäre nicht optimal, aber sie werden am Ende, wenn, also vorausgesetzt natürlich, die meisten Spieler sind wieder fit und sie stehen dann zu den Playoffs nicht wieder da mit 5, 6 Schwerverletzten, dann werden sie einer der Top-Favoriten auf dem Titel sein. Und was die letzten Jahre bei Berlin auch gezeigt haben, gerade auch diese ganz, ganz schwierige Saison, als sie die Playoffs komplett verpasst haben als amtierender Meister. Diese schweren Zeiten mit vielen Verletzten, mit dem Zwang dann nochmal stärker auf die ganz jungen Spieler zu setzen, hat die Eisbären eigentlich nur stärker gemacht und nach vorne gebracht, weil dann 1, 2 Saisons später diese jungen Spieler auf einmal vollwertige etablierte Spieler waren, die mehr Eiszeit bekommen haben, als sie eigentlich hätten bekommen sollen. Und ich glaube, das kann jetzt auch durchaus wieder passieren.
Dann möchte ich noch gern ein Wort verlieren, Franz, über ein neues Team in der DEL. Was außer einem eher handgeschnitzten Logo hat die DEL mit Dresden dazu bekommen? Ist das eine Mannschaft? Okay, die sind jetzt schwach gestartet, aber für einen Aufsteiger wahrscheinlich immer schwierig. Können die sich fangen? Wie ist da die mittelfristige Perspektive?
Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe sie noch nicht komplett gesehen, nur so ausschnittsweise. Ich glaube, das Problem bei Dresden ist, dass sie zu wenig Tiefe einfach haben. Also natürlich haben die ein paar Namen geholt, die etablierte Spieler sind, die man ja auch von anderen großen Vereinen kennt, ob das jetzt ein Ortega ist oder ein Parks oder ein Justin Braun in der Verteidigung. Das sind natürlich alles gestandene Spieler, die schon auf sehr hohem Niveau gespielt haben. Allerdings sind die jetzt, das ist halt leider so ein Klischee, was man mal bedienen muss, auch nicht mehr die Jüngsten. So, die liefern schon ab, aber wenn du mal guckst, wenn Dresden spielt, Und wenn die dort Tore schießen, ich lese eigentlich fast nur Ortega, Parks, manchmal noch Boomer und das war's. Und dahinter ist nicht viel. Und das ist halt eine schlechte Voraussetzung dafür, am Ende des Tages irgendwie zumindest mal Rang 13 zu erobern. Um was anderes kann es nicht gehen für Dresden. Ja, die haben leider Gottes auch eine Defensive, die alles andere als sattelfest wirkt. Ja, also Stand jetzt würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, tatsächlich, ob das wirklich noch in irgendeiner Form in die richtige Richtung sich dreht und wendet. Ich meine, wie gesagt, die Qualität ist schon durchaus da im Kader, aber irgendwie ist jetzt natürlich nur so ein Gefühl nach 10 Spielen, passt die Mischung nicht so richtig und die Ergebnisse sprechen auch so ein Stück weit für sich. Also ich glaube, Dresden wird es schon sehr schwer haben. Aber bestimmt gibt es noch ein, zwei andere Teams wie in den letzten Jahren, die sich da unten mit einnisten und dann könnte es vielleicht am Ende doch knapp reichen. Mal gucken. Aber Stand jetzt sehe ich Dresden schon noch mit als das schwächste Team der Liga.
Aber Ruben, das stelle ich mir jetzt ganz romantisch vor. Ist es nicht vielleicht so? Ich weiß ja nicht, wie die Ambitionen in Dresden sind, aber dass man sagt, okay, wie Kräuter führt, ein Jahr Bundesliga, das schaue ich mir mal an und dann sehe ich, wie es ist und dann spiele ich in der zweiten Liga weiter. Oder glaubst du, dass in Dresden die Ambitionen schon so sind, sich tatsächlich in der DEL zu etablieren?
Das ist schon die Ambition, die sie da in Dresden haben, weil dieser Aufstieg, das war jetzt keine spontane Idee oder so. Die haben da jetzt schon so ein paar Jahre darauf hingearbeitet und gehörten auch, ich weiß jetzt nicht genau seit wie vielen Jahren, aber seit 3 Jahren sicherlich, immer zu den Teams, die auch entsprechend den Aufstiegswillen hinterlegt haben bei der Liga und eben auch die Voraussetzungen erfüllten bei der DEL, um überhaupt hochzugehen. Das hat dann mit finanziellen Bürgschaften und dergleichen zu tun. Also da steckte schon ein konkreter Plan dahinter. Sie haben sich wahrscheinlich insgesamt etwas leichter vorgestellt, den Start, könnte ich mir denken, so ein bisschen mehr mit Euphorie. Und sie haben ja schon, klang ja an, entsprechend ein paar Namen geholt, sehr etablierte Spieler. Aber auch da fällt es mir schwer zu sagen, inwieweit das jetzt einfach noch nicht harmoniert oder wo genau die Probleme jetzt liegen. Auf jeden Fall wollen sie sicher keine Eintagsfliege sein und sich in der Liga etablieren. Man muss auch sagen, dass in Dresden im Nachwuchs relativ viel passiert ist in den letzten Jahren. Die stehen da recht gut da. Ich glaube, in der U17 oder so waren die teilweise auch im Finale, im Meisterschaftsfinale. Also da rührt sich schon was da in der Stadt. In puncto Eishockey und die Begeisterung war auch groß nach dem Aufstieg, logischerweise. Und Dresden hat ja schon auch insgesamt wirtschaftlich ein gewisses Potenzial oder so. Also grundsätzlich ist der Standort sicher attraktiv, auch für die Liga. Ob sie es jetzt dann eben auch sportlich in die Spur bringen, jedenfalls soweit, dass sie die Klasse halten, muss ich zeigen. Da gibt es sicher einige Fragezeichen.
Tja, vielleicht findet sich ja jemand, der da den 14. Platz, nicht freiwillig, aber aus sportlicher Sicht dann einnimmt. So, dann lasset uns schauen auf das kommende Wochenende. Jan, wo werden wir uns versäumen an diesem Wochenende? Du wirst arbeiten, ich werde in Wien beim Tennisturnier sein. So viel kann ich schon vorausschicken.
Ich bin morgen Abend in der Konferenz am Start, also 6 Spiele gleichzeitig der DEL.
Großartig. Franz, 3. Liga, 2. Liga, 1. Liga, Eishockey, was gibt's für dich am Wochenende? Natürlich NFL.
NFL gibt's tatsächlich und zwar schon jetzt heute Nacht, also Donnerstag auf Freitag mit deinen Steelers, lieber Jens. Ja.
Ich traue ihnen nicht. Das sind so gewürgte Siege. Es sind zwar Siege, aber die würgen sich die Siege raus.
Gegen Cincinnati spielen die. Ja. Top-Duell in der Division. Wie auch immer. Bisschen Bundesliga-Zusammenfassung mache ich Freitagabend und dann bin ich am Sonntag 3. Liga in Ulm. Da ist Energie Cottbus zu Gast.
Herrlich. Mit Ede Geier wahrscheinlich immer noch. Und Ruben, was gibt's für dich am Wochenende?
Ich tanze aus der Reihe. Ich habe tatsächlich am Wochenende frei und nutze dann gleich die Gelegenheit, hier darauf hinzuweisen, dass am Samstag das 50-jährige Vereinsjubiläum der Wanderers Germering ist, wo mein Sohn spielt. Und da werde ich sein und am Sonntag schaue ich ihm dann in der Bayernliga U15 in Landsberg zu, wie sie sich da schlagen. Und Samstag noch mein 2. Sohn beim Fußball. So wird mein Wochenende sein.
Okay, gut, dass du Wanderers, Germerin, ich hätte nach der Sportart gefragt, weil das könnte auch Baseball, Football oder sonst was sein, aber I take it, es ist Fußball.
Es ist Eishockey.
Es ist Eishockey, na bitte, umso besser. Alles klar. Danke Ruben, danke Jan, danke Franz. Kurze Pause in der Big Show 731.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Ist was richtig Großes liegen geblieben? Manche sagen ja. Nämlich, weil wir seit Jahren über den German Bowl berichten zum Beispiel, ja. Und mit Nicola, mit Andreas Renner, mit Christian Schimmel. Und der fand jetzt aber statt. Und zwar in Dresden. Dresden hat nicht gewonnen, so viel habe ich mitbekommen. Die haben eben verloren gegen Potsdam. Die Hütte war relativ voll, also die Bilder waren fantastisch. Nicola hat auch was gepostet, Dirk Adam hat was gepostet. Und natürlich hätten wir über dieses Thema mit Nicola Martin und mit Christian Schimmel reden können, müssen mit Andreas Renner selbstredend auch. Aber ich habe das schlicht und ergreifend organisatorisch nicht hinbekommen, Nicola in dieser Woche mal anzufragen, weil ich, manchmal ist das Leben bitter, tatsächlich eine berufliche Belastung habe, die mich ein bisschen belastet hat. Ja, also die Potsdam Royals haben erneut gewonnen. Im German Bowl zur Halbzeit hatte Dresden geführt. Darüber hätte man sprechen können und müssen. Ein Thema, das ich mit Schmiedi, das ist jetzt kein riesiges Thema, aber Schmiedi unterwegs auch in dieser Woche, dass man mit Jürgen Schwieder hätte ansprechen können, war sicherlich das, was sich gerade in oder ist, was sich gerade in der WNBA tut. Ja, ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig, doch es ist aktuell eigentlich, aber da gibt's ja ganz große Kritik an der Commissionerin. Das ist halt das Schöne am Englischen. Da ist es der Commissioner, es ist die Commissioner. Jedenfalls an der Liga-Chefin. Und Schmiedi hat darüber geschrieben in der Süddeutschen Zeitung. Und da wäre natürlich die Einschätzung von Jürgen wichtig gewesen, aber es in dieser Woche nicht zusammengegangen. Noch ein Thema. Die Frauen haben auf Hawaii triathliert. Das ist ja nach wie vor, also dieser Traum wird nicht mehr realisiert werden. Nicht mehr. Bucketlist ist zu groß. Ich habe meinen Ironman hinter mir 2005 in Klagenfurt, habe alle meine Sünden gebüßt, aber es waren viele Sünden, aber natürlich Hawaii ist immer noch die größte Herausforderung. Wäre es gewesen, ein Kumpel von mir, der Stefan, aber der hat das gemacht und der ist natürlich eine ganz, ganz andere Kategorie als Sportler als ich. Ja, der ernährt sich gescheit, der ist selbst Sportwissenschaftler, trainiert besser, kein Gramm Fett. Der hat sich qualifiziert vor vielen Jahren für Hawaii, hat auch mitgemacht. Und wie sich dann herausgestellt hat, selbst der sehr, sehr nette Stefan Awey hat viele Sünden, weil auch der hat gebüßt. But anyway, die Frauen waren auf Hawaii unterwegs und Laura Philipp ist Dritte geworden. Laura Philipp, vergangene Jahr Siegerin, also Weltmeisterin. Mittlerweile 38 Jahre alt, aber das ist eben das Besondere, finde ich, gerade am Triathlon, vor 30, schwierig irgendwas zu gewinnen. 38 in diesem Fall tatsächlich das vielleicht nicht das beste Alter, aber ein Alter, wo alles noch möglich ist. Und da hätte ich natürlich zum Beispiel mit Johannes Knut oder mit Corbinian Eisenberger drüber plaudern können von der SZ. Ja, und apropos, den Corbinian habe ich mir für die nächste Woche aufgehoben. Was ist aufgehoben? Eingeladen habe ich ihn mir, weil ich werde an diesem Wochenende in Wien sein. In München aber, wer dieser Tage durch den Olympiapark geradelt ist oder irgendwas dort zu tun gehabt hat, man will, da tut sich was. Und zwar gibt es eine Biathlon-Veranstaltung, wo die ganze Weltspitze
am Start sein wird, hoffe ich zumindest. Darüber werde ich mit den Corbiniern von der Süddeutschen Zeitung nächste Woche hoffentlich sprechen können. Das muss man natürlich schon sagen, dass mein Interesse nach dem Rücktritt von Johannes Tinius Bö am Biathlon, es muss erst wieder geweckt werden, so möchte ich es formulieren. Weil wenn seine Allzeitgröße wegbricht, auch wenn er im letzten Jahr nicht mehr alles gewonnen hat, aber er war halt schon immer noch der spannendste Biathlet, wie ich finde. Bisschen schwierig, die Gemengelage. Aber wenn mich jemand dafür begeistern kann für den Biathlon, dann ist es Corbinian Eisenberg. Ja, vielleicht habe ich noch was vergessen. Fußball. Man hätte natürlich eine ausführliche Vorschau auf Dortmund gegen Bayern bringen können. Aber also, genau. Ich glaube, der Klassenunterschied ist so groß. Machen wir nächste Woche. Pause und dann Tennis.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und Sie hören Sportradio 360.
So, die Big Show 731 biegt auf die Zielgerade ein und wir tun das mit zwei herrlichen Kollegen, Kollegen nicht, Vorbildern von mir, möchte ich sagen, von Sky.
Zum du sollst nicht lügen.
Einer mit Paul Häuser, der gerade vom Friseur kommt, so wie er ausschaut. Grüß dich, Paul.
Fresh geschoren, extra für die Big Show, denn es ist schon wieder Big Show.
Großartig. Und immer, wie immer, pickfein frisiert Marcel Weidert. Servus, Marcello.
Vor 2 Stunden war mein Termin beim Friseur. Ich bin gerade frisch.
Siehst du? Ja, auch, ja, du auch.
Was ist denn los?
Okay. Was ist hier los? Ich muss ein Cappy tragen. Ja. So, ich habe gestern auch aus beruflichen Gründen mir tatsächlich beide Begegnungen angeschaut bei diesem Six King Slam, Marcel. Zunächst hat Sascha Zverev gegen Taylor Fritz gespielt, dann Jannik Sinner gegen Stefanos Tsitsipas. Ich glaube, dass es den Veranstaltern dort wurscht ist. $1.5 Millionen sind wahrscheinlich für den saudi-arabischen Staatsfonds oder wie auch immer dieses Turnier veranstaltet, nicht viel Kohle. Wenn ich aber der Veranstalter wäre, ich wäre ein kleines bisschen sauer. Alexander Zverev, ich verstehe, dass Zverev dorthin fährt und Tsitsipas dorthin fährt, alles gut. Es waren 2 Spiele, Zverev hat, glaube ich, 58 Minuten gedauert, Tsitsipas bisschen mehr als 1 Stunde gegen Sinner. Kann man irgendwas sagen, Zverev war dort, hat seine Pflicht erfüllt. Ich fand, er ist nicht fit. Er hat beim Aufschlag zurückgezogen, das haben auch die Kommentatoren so gesehen. Marcel, was machen wir mit diesem Auftritt gestern, mit dieser Veranstaltung?
Boah, schwierig. Ich muss gestehen, ich habe währenddessen richtiges Tennis geguckt in Stockholm und in Brüssel. Unter anderem mit Leo Borg. Gut, das ist auch...
Oh Gott, ja.
Die auf und ab. Aber war spannend, sich das mal anzugucken. Genauso Raphael Collignon in Brüssel, der da die Halle hat zum Einsturz bringen lassen. Insofern habe ich das, was da in Riyadh passiert ist, dann nebenbei mitbekommen. Für mich sind 2 Dinge hängen geblieben. Es gibt so viele Themen rund um diese Veranstaltung, noch einmal kurz allgemein zu werden. Was mich bei diesem Six Kings Slam dann auch noch stört, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen, die es in Saudi-Arabien gibt, der Mehrwert dieses Events für die in Anführungszeichen allgemeine Bevölkerung, der ist verdammt gering, weil leider kaum etwas dranhängt an zusätzlichen Aktionen mit dem Verband, dass du auch mal Leute damit reinnimmst, die sonst mit der Sportart nichts zu tun haben, dass dort die Arena dann auch wirklich mal voll wird. Jetzt sind es ja schon ein paar Jahre, die da auch die Turniere dann stattfinden. Dafür passiert gerade im Rahmen dieser Veranstaltung viel zu wenig. Und wenn ich dann noch die Öffentlichkeitsarbeit sehe, die da mit KI dann gemacht wird, mit wirklich abenteuerlichen Grafiken, dann sieht es so aus, als würden da gewisse Dinge dann nicht mit der Liebe im Detail gemacht, wie ich sie mir wünschen würde. Das ist nur mal so ein kleiner Eindruck, wahrscheinlich auch komplett nebensächlich. Zum Sportlichen, ich will jetzt einfach nicht mehr hören, dass Alexander Zverev nicht fit ist. Also wenn einer auf dem Platz steht, dann kann er auch spielen und dann ist er fit. Und dann hat er auch bitte jetzt irgendwann dann die Klappe zu halten. Also 2-3 Mal höre ich mir das ja an, aber jetzt sind es 3-4 Monate und dann ist auch gut. Also dann kann ich es zumindest, dann ja, man merkt es und er nimmt das Geld mit und es ist ein Business. Es ist alles okay, aber kann er dann auch gerne machen, aber dann will ich es in der Analyse danach dann auch nicht mehr jedes Mal dieses Gejammere hören, ohne jetzt zu wissen, woher diese Probleme kommen. Das ist alles legitim, aber dann würde ich erwarten, dass man wirklich mal eine Pause macht und der Sache dann auf den Grund geht. Das geht mir doch ein bisschen auf den Zeiger mittlerweile.
Paul, hast du irgendwas sehen können oder wollen wir gleich zu Leo Borg kommen? Weil da ist meine Anschlussfrage war, wäre dann, hoffen denn nicht alle bei Leo Borg, dass der Papa zuschaut? Das ist eigentlich die einzige Hoffnung, die man verbindet, wenn Leo Borg spielt.
Mach du einfach. Ja, also Leo Borg, da kann wahrscheinlich Marcel besser was zu sagen. Ich hing mehr am Six King Slam.
Ach, du hingst auch, ja.
Ja,
es war kein guter Sport.
Ich war neugierig. Ich will dann natürlich auch sehen, wie wird es medial aufbereitet von Netflix. Hat mich dann natürlich auch gefreut, Petko zu hören und Platte, Jan Platte, auch ein sehr guter Tennis- und Paddelspieler.
Nein, Jan Platte. Stopp. Wieso habe ich den nicht gehört?
Weil du wahrscheinlich nicht auf die deutsche Tonfunktion gegangen bist.
Ah, also ich wusste gar nicht, dass es eine gibt.
Du konntest auswählen. Interessanterweise war bei mir ich habe sofort Petko und Jan Platte gehört.
Ja, Jan Platte ist großartig, Petko sowieso.
Ja. Und die zwei zusammen sind auch großartig. Ja, haben wir ja bei Wimbledon für Amazon Prime auch erlebt. Also genau, großes Kompliment an die zwei. Und das war wirklich interessant. Sorry, verschlucke ich gleich, weil es so gut war. Es war wirklich interessant, auch ihre Analyse zu Zverev zu hören im Vorfeld. Wie haben sie es gemacht? Das war Feli Lopez, Tim Henman, Laura Robson.
Amit Rasch, ja.
Ja, genau. Die Maschine, ja, der ganz gerne auch ins Fitnessstudio geht und ich glaube, sich ganz gut ernährt, so wie er aussieht. Wahnsinn. Also wirklich, eigentlich ein Bodybuilder. Und dann, ja. Und dann war es auch schon einfach da interessant, dieses Matchup wäre Fritz. Warum hat Sascha mit Fritz so Probleme? Was muss er anders machen? Das einfach mal so diese ganzen Einlassungen zu hören. Letztendlich teile ich komplett deine Einschätzung. Der war nicht fit. Also ich habe da auch gesehen, beim Aufschlag zieht er nicht durch, greift sich an den Rücken und das sollte er auskurieren. Also das wäre einfach wichtig, das mal auszukurieren. Diese Pause muss er machen. Gleichzeitig, du weißt, ich bin ja immer auch ein Zverev-Verteidiger gerne. Es ist
Apologist bist du.
Ja, also soll er jetzt die Saison beenden? Ich verstehe, dass er es nicht macht. Ich bin schon der Meinung, der spielt zu viel. Vielleicht hätte letztendlich, wenn man sich auch die Ergebnisse in Asien anschaut, muss man sagen, die Reise hätte er sich wirklich sparen können. Und ich verstehe, dass er den Laver Cup spielt, weil er da emotional sehr verbunden ist. Das ist für ihn eine Herzensangelegenheit und wahrscheinlich ist das Geld, das haben wir ja in der letzten Woche mit Klaus dann auch schon thematisiert. Ist zu gut. Und Six King Slam, dass er den spielt, kann ich auch verstehen, übrigens. Also er hätte es wahrscheinlich auch gespielt. Also da musst du erstmal Nein sagen. Für diesen Stundenlohn. Der hat jetzt eine Stunde gespielt und streicht da 1,5 Mio ein. Es ist zu gut bezahlt. Und würden wir wahrscheinlich alle machen. So ehrlich muss man sein. Und dass er jetzt noch Wien, Paris und die Finals spielt, ja, verstehe ich auch. Und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Wie gut kann er sich erholen? Und was ist da genau los im Rücken? Warum gehen die Probleme dann nicht wirklich weg? Dann hat er ja mit seinem Schläger rumgetüftelt, haben auch alle mitbekommen beim Laver Cup. Also da scheint auch was nicht zu passen. Er will mehr Tempo generieren und gleichzeitig verfällt er auch. Also jetzt merkt man einfach, die Form ist nicht da. Er verfällt immer wieder in diesen Passivmodus. Diese ganze Aggressivität, die ich gespürt habe vor den US Open, Cincinnati Cincinnati ist er dann körperlich auch richtig eingegangen, aber da war es ja auch extrem. Aber Cincinnati und Toronto hat er aggressiv gespielt, hat er gut gespielt. Und das ist jetzt wie weggeblasen. Also das sind die Themen bei Zverev. Ansonsten glaube ich, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sich da im Finale treffen werden beim Six Kings Slam. Dann haben die da eine gute Show und jo,
Schön, okay. Schön für dich.
Ja, schön für dich. Okay. Ja, genau. Ja, aber dann gehen wir doch dorthin, wo sich Marcel herumgetrieben hat und wo du, Paul, ja vielleicht auch beruflich dabei sein wirst. Diese 250er in dieser Woche, Marcel, ich feiere die ja. Weil wenn du sagst, also ich fahre erstens in Stockholm, diese Holzbänke, die da sind.
Absolut.
Das finde ich zum Beispiel fantastisch und ich frage mich, haben denn, es gab, ich habe jetzt das Head-to-Head nicht angeschaut zwischen Boris Becker und Stefan Edberg, aber ich weiß, die haben dort in Stockholm mal gespielt und ich frage mich, war das damals dann auch schon diese Halle, wo diese beiden Superstars des Sports, nein, okay, nein, die haben in einer anderen Halle gespielt.
Nein, die haben ja damals war es ja ein Masters-Turnier, damals haben die am Globen gespielt. In der nagelneuen Multifunktionsarena und die ist dann ein bisschen zu üppig geworden für das, was da dann jetzt angeboten wird und deshalb ist man wieder zurückgegangen. Ich frage mich, wie lange man auf diesen Holzbänken tatsächlich bequem sitzen kann. Da muss ich Christopher Kahrs, der ja da war, nochmal fragen. Das sah mir doch ein bisschen schwierig aus, zumindest dann für die längeren Dreisatzmatches.
Ja, aber man muss, es ist ja für manche Spieler geht es ja um viel diese Woche, für Mosetti zum Beispiel, Oshea Aliassim. Aber ich finde, dass die kämpfen ja alle ums Überleben. Sind die und haben die eine Berechtigung, Marcel, aus deiner Sicht? Gerade jetzt in dieser Woche, wo halt das ganz große Geld in Saudi-Arabien ist. Alcaraz ist dort, wird dann kommende Woche weder Wien noch Basel spielen, aber diese 250er kämpfen, da sind viele Menschen daran beteiligt. Ich sehe große Probleme und sie tun mir leid.
Ja, absolut. Aber sie haben eine riesengroße Berechtigung, auch für diejenigen, die da spielen. Wenn man sich mal das Teilnehmerfeld anguckt, also A, diejenigen, die jetzt natürlich noch um die Finals kämpfen und da jeden Punkt brauchen. Kaspar Rüth versucht irgendwie verzweifelt da noch dran zu kommen, Holger Rune genauso. Das ist schon alles sehr weit weg und er braucht wahrscheinlich das Glück, dass dann da vorne auch noch jemand rauszieht. Wir wissen nicht, was mit Djokovic ist. Aber dass dann auch auf mehrere Turniere, die dann unterschiedliche regionale Gesichtspunkte auch noch haben, finde ich sehr, sehr spannend. Die Chance für Spieler, die längere Zeit verletzt waren, sich wieder zurückzumelden, mal mehr Matches dann auch noch auf einem höheren Niveau zu bekommen. Ich denke an Sebastian Korda, der sich jetzt wirklich zweimal durchgebissen hat in Stockholm. Ich denke an Marin Cilic, der wieder tolle Ansätze gezeigt hat, ist aber über zwei Sätze dann nicht fertig gespielt hat gestern. Und ja, so findest du jetzt bei jedem Turnier, egal ob Almaty, Medvedev, wäre eine Möglichkeit für Medvedev mal wieder ein Turnier zu gewinnen. Die war nicht so weit weg in den letzten Wochen. Und in Brüssel genau das Gleiche. Hanfi ist wieder da, spielt jetzt eine tolle Partie heute Abend gegen Lorenzo Musetti. Da wird die Hütte auch voll sein. Also das sind viele, viele kleine Geschichten. Und dann wagen wir auch wieder den Sprung zurück zu Leo Borg, die absolut ihre Berechtigung haben und die auf einer etwas größeren Bühne dann sicherlich untergehen würden. Und davon lebt es doch auch irgendwie, dass wir dann auch über diejenigen sprechen, die dann nachkommen und nicht nur über die 10, die vorne das Ganze dann unter sich ausmachen. Du brauchst ja auch eine Dynamik, eine Durchmischung. Du hast es richtig gesagt, diese Turniere werden ohnehin immer weniger. Auf der Challenger-Tour wird es auch immer schwieriger, den Anschluss dann zu schaffen. Und musst du deutlich mehr Energie aufwenden, um dann an die Top 100 ranzukommen. Insofern, wo es nur irgendwie geht und dann auch gerne drei solche Turniere in einer Woche absolut nutzen, wenn es denn Veranstalter gibt, die das hinkriegen. Und das ist wirtschaftlich tatsächlich eine schwierige Kiste.
Absolut. Und weil du Marin Cilic ansprichst, Paul, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Cilic hat in Runde 1, das ist, glaube ich, nicht kommentiert worden bei euch, bin mir nicht ganz sicher, gegen Nikolaj Butkov Kjær gespielt. Junger Norweger, der in letzter Zeit auf der Challenger Tour, oder was in letzter Zeit, spielt das ganze Jahr auf der Challenger Tour schon sehr gut, weiß ich, war letztes Jahr bei den ATP Finals auch so als Gast von Kaspar Ruud dabei, also als Hitting-Partner. Aber das ist halt jemand, und da muss ich dann auch an Justin Engel denken, bei Butkov Kjær, der ein riesiges Talent ist. Mhm. Aber da siehst du dann, wie unfucking fassbar schwierig es ist. Auf der Tour, weil Cilic hat, Marcel sagt es ja, Cilic hat ja gegen Ruud auch nicht schlecht gespielt. Aber Cilic, dem war das ein Anliegen, das zu gewinnen. Und niemand wartet auf diese Jungen und sagt, schön, dass du da bist, ich räume freiwillig das Feld. Also da sieht man das dann wirklich.
Das ist brutal schwer. Ich habe lustigerweise Butkov Kjær in Monte Carlo mal interviewt.
Okay.
Da hatte der eine Wildcard für die Quali. Jetzt schaue ich gerade, wie sieht's denn aus mit dem Ranking? Gut, 136. 136 ist auch Career High. Und ja, er hat über Justin in den höchsten Tönen geschwärmt. Die hatten auch schon ein paar Duelle. Aber Butkov Kier ist da schon ein gutes Stück weiter. Der ist 19, der ist ein Jahr älter. Justin ist ja gerade erst 18 geworden. Und da wird's jetzt wirklich auch spannend, wie geht's dann weiter auch mit den nächsten Schritten. Also 2026 wird da ein hochinteressantes Jahr. Ich hoffe, dass Justin, der ist jetzt 231 im Ranking, ist jetzt wieder raus aus den Top 200. Aber ich hoffe, dass der dann auch bei den Next-Gen-Finals mitspielt. Also, dass er da reinkommt, weil vielleicht Jakob
Menzig... Da werden drei Leute absagen. Menzig wird nicht spielen, Tien wird Lerner nicht spielen, Von Secker wird nicht spielen. Also das, ja, da wird er ganz sicher reinkommen.
Ja, da ist auch, das ist gut dotiert, ne? Das ist auch dann so ein bisschen so eine Frage, aber eigentlich fragt man sich, warum soll Menzig oder Tien, warum sollten die das spielen, ne? Oder Von Secker. Von Secker hat das Ding ja schon mal gewonnen, warum soll das jetzt nochmal spielen? Ja.
Antrittsgage. Das ist insofern reizvoll, als dass du natürlich von Saudi direkt weiterfliegen kannst, auch nach Australien.
Genau. Klingt gar nicht so schlecht. Also genau, das ist deswegen. Und deshalb könnte das Problem sein für Justin, dass die dann doch spielen. Ja.
Woodcock Kier Wimbledon Juniors gewonnen 2024. Aber der hat den Sprung wirklich sehr, sehr schnell geschafft von diesem Juniorenbereich. Das ist ja Leo Borg gar nicht geglückt. Der war jetzt auch bei den Junioren nie der Beste.
Mhm.
Er hat da gar nicht vorne mitgespielt bei den Grand Slams und ist jetzt auch noch ein bisschen viel zu flatterhaft. Du siehst eine Viertelstunde immer, was geht und dann ist es leider wie weggeblasen.
Ja, aber genau, ich finde, wir haben jetzt gerade so eine Märchenstory gehabt in Shanghai, die dann auch zum Träumen einlädt. Ey, du kannst auch mit 25, 26, da kann noch so viel passieren in so einer Tenniskarriere, wenn du es dann nicht schaffst, von den Juniors zu den Profis, vielleicht ist College-Tennis dann das Richtige. Jannik Hanfmann ist eben auch so eine tolle Geschichte, so eine College-Tennis-Geschichte. Jetzt spielt der, also wenn ihr euch Hanfi anschaut, ey, der hat nochmal so einen Sprung gemacht, spielt auch so aggressiv, schlägt so gut auf, dieser Wechsel von Brzezinski auf Peter Popovic, super. Also ich finde, und die sind alle so fit, der Jannik Hanfmann wirkt auch so körperlich so stabil, es ist dann auch, also wenn es dann nicht klappt mit 18, 19, nicht verzagen, zur Not College Tennis spielen, sich da eine Wettkampfhärte holen und dann geht's vielleicht auch noch mit 24, 25 oder sogar noch später mit diesem Riesenerfolg. Also habt ihr die Bilder gesehen von Vacherovi, der dann auch in Monte Carlo natürlich jetzt fürstlich empfangen wurde?
Ja, ja.
Also das war, also diese Geschichte, ich bin so neugierig, wie Vachero jetzt damit umgeht. Ich habe was gehört, dass in Basel die Wildcard kriegt fürs Hauptfeld, genau. Das wird schon witzig, weil für den kann es ja, also der wird gesetzt sein, wenn es so weitergeht bei den Australian Open, ist er da plötzlich gesetzt. Und der wird sicherlich die Wildcard für Paris kriegen, fürs Masters. Ja gut, bei den Franzosen weiß es nicht genau. Ja,
weil die Franzosen haben so viele Spieler, die vielleicht auch eine Wildcard haben wollen.
Eigentlich musst du es machen, als Veranstalter musst du es machen, musst du ihm die Wildcard geben. Und ja, das wird dann dieses Jahr noch spannend und das wird dann auch in der nächsten Saison, weil der spielt jetzt dann plötzlich die vier Slams, die er in diesem Jahr, wo er sonst immer Quali spielen musste, ist er da plötzlich im Hauptfeld ganz sicher drin.
Ja. Oder er wird Roberto Carretero 2.0.
Also ja, und das glaube ich irgendwie nicht, weil dafür hat er mich nachhaltig überzeugt in Shanghai, weil das war ja auch so krass, dass er dann in den entscheidenden Situationen auch so aggressiv spielt und trifft und so mutig ist. Und ich finde, hast du mal gesehen, wie der ohne Shirt aussieht und die Muskulatur, alles, ist ein unfassbarer Athlet, Valentin Vachereau. Also, und der hat dann so viele Matches nach 0-1 Satzrückstand gewonnen. Das führt mich auch zu dieser These, der ist gekommen, um zu bleiben. Der hat jetzt diesen Durchbruch gebraucht und jetzt, wenn der Körper hält, wenn er das abrufen kann, ich glaube nicht, dass er in die Top 10 marschiert. Das ist zu viel. Aber ich glaube schon, also das ist für mich ein Top 50 Spieler. Würde ich schon sagen.
Ein Halbsatz noch, Paul, weil du das Durchhaltevermögen angesprochen hast. Du brauchst natürlich auch jemanden, der es dir bis dahin finanziert. Ne? Also das kostet natürlich richtig, richtig Asche.
Und
das ist nicht nur mit der, mentalen Komponente dann getan, dran glauben, dranbleiben und dann den richtigen Coach erwischen. Das ist alles nicht so ganz einfach.
Dann denke ich an viele deutsche Talente auch. Also was ist aus Nicola Kuhn geworden? Was ist aus Rudi Mollecker geworden? Wir haben da vor 7, 8 Jahren haben wir geträumt, ne? Haben wir gedacht, oh, was ist das jetzt für eine geile Tennisgeneration in Deutschland? Wir haben dann Zverev, Kuhn, Mollecker, weil die in der Jugend eben so stark waren. Ja.
Ja.
Schade. Und da ist viel schiefgegangen.
Ja, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, bei aller Kritik an Alexander Zverev, aber was der geleistet hat in seiner Karriere, das ist schon großartig. Ich meine, der hat dieses beschissene Grand Slam Turnier halt nicht gewonnen, was er 2020 gegen Thiem gewinnen muss am Ende des Tages. Und dann wird diese Karriere wahrscheinlich gleich gut bewertet, wenn nicht besser als die von Michael Stich.
Ja, dann ist es sofort in dem Moment, wo er dieses Grand Slam Turnier gewinnt, ist es eine Hall of Fame-Karriere auch, weil er unfassbar viel auf Masters-Ebene. Er hat 2 ATP-Finals schon gewonnen. Also er ist 2-mal inoffizieller Weltmeister, ist Olympiasieger. Das ist eine Hall of Fame-Karriere. Fast erst jetzt schon mit großem Abstand der beste Spieler in der Tennishistorie ohne Grand Slam Titel, also statistisch gesehen, mit Abstand, mit Riesenabstand.
Aber kommuniziert doch alle ein bisschen besser. Das kann doch alles nicht so schwer sein, dass gewisse Sätze 3-4 Mal dann im Mund dann rumgedreht werden und er nicht auf den Punkt kommt. Dann den Rücken einfach mal weglassen und sagen, so, ich beiße jetzt hier einfach mal durch bis Jahresende. Scheißegal,
ich bin komplett
bei dir. Ich würde die Events auch alle spielen. Ja. Aber einfach mal geradeaus und jetzt gucken wir einfach mal, was da drin ist im Tank und dann wird am Ende abgerechnet. Es ist jetzt so, und dann ein bisschen weniger lamentieren und einfach.
Also was meinst du konkret? Du meinst,
Paul.
Wir müssen zum Ende kommen. Und ich weiß, Paul, das ist dein Thema, Paul. Das ist es. Nein, lass mir Zverev. Ich will noch von euch, ich habe noch eine Mini-Quizfrage, weil du vorher Becker Edberg angesprochen hast und ich habe es extra nachgeschaut für euch. Und jetzt will ich von euch wissen, Head to Head, was glaubt ihr? Wie steht's Becker Edberg?
21-8 Becker.
Alter. Okay, Marcel?
Naja, waren das tatsächlich, haben die 29 Mal gegeneinander gespielt. Das
ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Becker führt haushoch.
Ja, aber ich weiß, was du meinst vom Verhältnis her. Ich
ja.
habe gesagt, keine Ahnung, 16-6 oder so.
Ihr seid beide stark, es ist tatsächlich, die haben 35 Mal gegeneinander gespielt.
Oh.
Ja, es ist 25-10. Und das hatte, also ich war mir sicher, dass Boris vorne ist, aber dass er 15 Siege mehr hat, war ich jetzt echt überrascht, weil klar, zwei bittere Wimbledon-Finalniederlagen und diese Trilogie, also eben drei Finals hintereinander von 88 bis 90. Da ist ja dann Edberg vorne, aber eigentlich hatte Boris den ganz schön im Griff, muss man echt sagen.
Absolut.
Ja. Also hätte ich nicht gedacht, ja.
Schönes Ende. Schöne Quizfrage am Ende. Danke, Paul. Danke, Marcello. Das war's. Die Big Show 731 Sportradio 360. Morgen das Daily mit Anchorman. Sonntag Musikradio 360. Nächste Woche die nächste Big Show mit viel Wien-Bezug.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!